Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Elina Strasser.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, this is Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Sportradio 360, Big Show 682. So, was haben wir heute vor, Ladies and Gents? Wir beginnen mit Österreich. Wir beginnen mit Martin Konrad und Alfred Tatar. Haben aber auch da das Thema du jour auf unserem Zettel, nämlich Jürgen Klopp und Rasenball. Und vertiefen das dann auch noch in den Teilen 2 und 3 mit Andreas Renner und mit Thorsten Poppe. Dann bleiben wir gleich bei Renners und bei Nicolas Martin zur NFL, gefolgt von Michael Körner, wo wir über vieles reden, allerdings wenig über Sport. Aber Michael ist ja nicht nur mein persönlicher, sondern auch mein Finanzberater. Dann Motorsport. Zunächst Stefan Obers-Heinrich gemeinsam mit Stefan Ehlen zur Formel 1. Ein Solo für The Voice, weil Eddie heute nicht kann, zur MotoGP und ein kleines bisschen Le Mans. Kurz nachgefragt bei, haben wir heute bei François Duchateau, bei Thomas Wagner, bei David Nienhaus und bei Lukas Zara, was uns dann direkt reinbringt in das Baseball-Segment mit Tom Heberlein und mit Axel Goldmann. Und hinten raus noch ein kleines bisschen Tennis mit Paul Häuser und mit mir. Denn Rafael Nadal hat heute endgültig den Zeitpunkt seines Rücktritts bekannt gegeben. Da schauen wir drauf. Übrigens, nachdem er Weihnachten bald kommt, kleiner Vorschlag zur Güte, wer noch Hefte braucht. Ich habe noch die letzten drei Ausgaben, 2024, 2022 und 2021 müsste es sein. Ungefähr so jedenfalls. Da sind noch ausreichend Exemplare da. Kostet immer noch 12 Euro pro Stück plus Versand. Also gerne bestellen bei Steilpass. @sportradio360.de mit Angabe der Adresse. Ich nehme gerne noch Bestellungen entgegen. Jetzt geht's aber los. Big Show 622 geht also los. Wir fahren heute in Österreich an und ich freue mich sehr, dass zum einen Martin Konrad, Sky Sport Austria, wieder bei uns ist. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Und den Coach hat er auch mitgebracht, Alfred Tatar. Guten Morgen, lieber Alfred.
Nein, bei mir ist schon Mittag.
Ach so, na bitte.
Wenn du um 5 aufstehst, ist natürlich jetzt Mittag.
Ja, die Early Bird.
Aber wir sind alle im Jahr 2024.
Ich nicht. Ich bin im Jahr 3000.
Immerhin das noch. So, jetzt wollte ich, und wir werden das sicherlich auch mit dem Alfred und mit dem Martin selbstverständlich über das 5:0 von Sturm gegen Salzburg reden. Aber man könnte sagen, es ist schon wieder was passiert und ich frage mich einmal, um gleich den Elefanten im Raum zu adressieren, Martin. Jürgen Klopp wird also das, was Ralf Rangnick früher mal war, Head of irgendwas bei Red Bull weltweit. Ich möchte mal so sagen, die deutsche Fußballszene hat das jetzt nicht durchgehend wohlwollend aufgenommen. Aber was ist denn jetzt die Aufgabe von Jürgen Klopp? Bei Ralf Rangnick hatte ich immer den Eindruck, okay, der hat dann durchgängig dieses System verankert mit dem Pressing-Fußball, was jetzt vielleicht auch irgendwo schon mal ein bisschen aufgeweicht wurde. Aber was wird Jürgen Klopp tatsächlich in seiner neuen Funktion für Red Bull machen? Weißt du sowas? Martin, du bist immer noch gemutet.
Ja, Entschuldigung, ich wollte sagen, du kannst es nicht vergleichen mit Ralf Rangnick. Ralf Rangnick war Sportdirektor von Leipzig. Was Jürgen Klopps Position betrifft, so wie ich es verstehe, ist es ja der Berater für alle Fußballaktivitäten von Red Bull. Das war wie Ralf Rangnick. Das war einmal zu Beginn, als der Smarteschitz wichtig war, dass sich was verändert, Gérard Houllier. Ja, und der war dann ein Berater für den Red Bull Fußball. Insofern reden wir hier von verschiedenen Tätigkeiten, die auch in den letzten Jahren von verschiedenen Menschen immer wieder auch ausgeübt wurden. Also auch Mario Gomez ist ja da in diesem Bereich tätig, wo er für drei Red Bull Fußball Filialen mitverantwortlich ist. Und Klopp, so habe ich es verstanden, ist eben für alle Aktivitäten zuständig, jetzt nicht als Berater, sondern mit einem, oder doch auch als Berater, aber eben auch mit einem fixen Vertrag und ist jetzt sozusagen nicht der jetzt da im täglichen operativen Geschäft eingreift und sagt, wir zum Beispiel gibt jetzt ein Interview, weil Sturm 5:0 gegen Salzburg gewonnen hat. Das wird, glaube ich, nicht seine Aufgabe sein. So habe ich es nicht verstanden.
Alfred, kannst du die Aufregung der Fußball, und ich setze das unter Anführungszeichen, Puristen verstehen, dass das jemand jetzt mit der Historie von Klopp beim BVB, davor bei Mainz, dann bei Liverpool, sich jetzt gerade bei Red Bull anschließt?
Na, was bedeutet Fußballpuristen? Das ist mittlerweile ja nicht mehr der Fall. Mittlerweile geht es um, wie wir wissen, große Knete in dem ganzen Fußballbusiness. Und ich glaube, seine Rolle wird darin bestehen, vor allem ein großer Marketing-Coup, weil sein Name ist ja weltweit eine große Nummer. Deshalb vermute ich, dass seine Aufgabe, die er von Minzlaff, glaube ich, übertragen bekommen hat, in diese Richtung wird das gehen, den Fußball mit Red Bull vernetzen, überall auf dem Planeten, ob es in den USA ist, vielleicht Südamerika, womöglich wird man in Asien jetzt noch stärker einsteigen. Das heißt, viele, viele Partnerclubs zu finden, die auf dem ganzen Globus verteilt sind, um dort eben die Ziele, die Red Bull hat, zu definieren bzw. durchzusetzen. Und das Hauptziel ist immer noch, die Dose bringt über Milliarden Gewinn, dass man hier noch einmal einen Sprung macht, was den Bekanntheitsgrad betrifft und natürlich auch, was sportlich betrifft, dass man untereinander sozusagen Spieler auch gegenseitig sich vermittelt, um dort auch sportliche Erfolge zu haben, weil die benötigst du dann auch, um das Marketing erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, es ist also nicht unbedingt ein sportlicher Coup, sondern ein Marketing-Coup.
So, gehen wir eins weiter. Ich werde dann sicherlich im deutschen Fußballteil über diese Geschichte noch plaudern. Aber Alfred, wenn ich bei dir bleiben darf, ich bin am Sonntag im Stadion gesessen. Du hast für Sky in Wien analysiert, dieses 5:0 von Martin angesprochene schon von Sturm gegen Salzburg. Bei aller Freude, die ich als Sturmfan, als neutraler Journalist dort, aber doch als Sturmfan gehabt habe, ich war schockiert, wie schlecht Salzburg war. Das war für mich, Alfred, das war keine Mannschaft, die da auf dem Platz gestanden ist. Da war kein Aufbäumen, da war gar nichts, wenn ich es richtig vermerkt habe. Dann gab es, glaube ich, in der 82. Minute den ersten Torschuss. Das war gar nichts. Alfred, warum? War das in den Runden davor auch schon so? In der Champions League habe ich ein bisschen was gesehen. Ich war absolut wirklich schockiert, wie schlecht Salzburg war.
Gut, da muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Du hast Mannschaft gesprochen oder eine fragmentarische Mannschaft nur. Und das, was wir gerade bei Salzburg erleben, ist ein Schulbeispiel für das, was Teambuilding oder Teamentwicklung bedeutet. Also Seeenbuchen hat im Sommer ein Team zusammengestellt mit einem neuen Trainer. Das ist das berühmte Forming. Du formst also ein Team. Danach kommt sozusagen das Norming. Da gibt es einen Trainer, der sagt, wie wir spielen wollen, das wollen wir und das wollen wir. Das heißt, das Team muss sich an die neuen Normen gewöhnen, zum Beispiel ein 4-3-3, weil der Salzburg über die letzten Jahre immer 4-Raute-2 oder 4-2-2 gespielt hat. Jetzt gibt es ein 4-3-3. Das heißt, das ist das Norming. Das ist ganz klar, dass es im Laufe der Teamentwicklung diese vier Aspekte gibt. Der nächste wäre nämlich Storming. Das bedeutet, es funktioniert phasenweise noch nicht so, wie man sich vorstellt, weil die Spieler vielleicht noch nicht so weit sind, weil es der Trainer noch nicht hundertprozentig in das Team implementiert hat. Das heißt, es gibt dieses Problem plötzlich, das aufpoppt, ja, weil man nicht erfolgreich ist. Da allerdings ist ein Hauptaspekt aus meiner Sicht die physische Komponente, weil Salzburg hat in den meisten Spielen gegen Teams schlecht ausgesehen, die selber hohe physische Intensität hatten, so wie jetzt Sturm oder vor einer Champions League. Und nach dem Storming käme, wenn der Trainer das und auch der Seeenbuchner, der Sportchef sozusagen in den Griff bekommen, das Performing. Heißt also, Salzburg würde wie Phönix aus der Asche steigen, um dann wirklich dann wieder sozusagen anzugreifen und auch in Österreich wieder den Meistertitel zu holen. Das, was gerade bei Salzburg passiert, ist die Bestätigung in der Praxis der Theorie des Teambuildings. Deshalb überrascht mich das gar nicht.
Hat das in den letzten Jahren, Martin, dann besser funktioniert oder ist es wirklich jetzt, ist es alles neu? Was kommt aus Liefering zu wenig nach? Warum gerade jetzt die Probleme?
Hätten wir jetzt vor einem Monat über Salzburg gesprochen, dann hätten wir gesagt, wie souverän und mit welcher Begeisterung diese Mannschaft sich für die Champions League qualifizieren konnte. Erstmals nämlich über den Nichtmeisterweg und sie waren auf Tabellenführer übrigens bis vor einer Woche auch nach Verlustpunkten, weil sie noch zwei Nachtragsspiele zu absolvieren haben. Das heißt, es ist alles, wie man sieht, sehr schnelllebig. Fakt ist, dieses Team hat in den beiden Champions League Spielen und gegen Sturm insgesamt 12 Gegentore kassiert und keines erzielt und 3 Niederlagen hinnehmen müssen und das noch dazu auf eine Art und Weise, wo man immer gedacht hat, aber es wird sich was ändern, es wird sich was ändern. Auch bei Sturm hat man sich gedacht, in der zweiten Hälfte wird das wahrscheinlich bei Salzburg jetzt ein bisschen anders sein. Gegenteil, es wurde noch schlimmer. Insofern ist schon zu hinterfragen, wie, nicht das, die Systematik, sondern zum einen mit Sicherheit fehlen ja, will das jetzt gar nicht an die große Glocke hängen, auch bei Sturm fehlen Spieler und bei der Konkurrenz sind ein, zwei Spieler wie der Kjerga zum Beispiel nicht dabei, die dieser Mannschaft sicherlich auch Stabilität geben sollten aufgrund der etwas längeren Erfahrung als viele andere. Aber vor allem, glaube ich, ist schon auch eine Frage der Zusammenstellung. Und damit meine ich nicht nur die fußballerischen Qualitäten, auch dass der eine Punkt ist, nämlich dass dieses Jugendliche, dieses sozusagen Talenthafte, das eigentlich im Vordergrund steht, das eine ist, aber man darf dann auch nicht erwarten, dass diese Mannschaft oder dieses Team immer Meister wird und Pokalsieger wird und wenn der Champions League erfolgreich ist. Ich glaube, um hier auch, wenn die Konkurrenz wie etwa Sturm oder auch vielleicht sogar Rapid besser wird, braucht man auch eine bessere Mischung des Kaders. Und das vermisse ich, beziehungsweise das ist, glaube ich, das große Problem. Es gab früher einen Ulmer, einen Junuzovic, es gab auch mit einem Wöber, es gab ein, zwei Legionäre, die auch schon Mitte 20 waren und jetzt hast du Spieler, die alle zwischen Ende im Teenageralter sind oder am Beginn ihrer 20er Jahre. Und das ist auf diesem Niveau dann einfach zu wenig. Und ich glaube, da wird das Umdenken sein müssen. Außer man sagt einfach, man bleibt eben in diesem Gebiet und schaut eben, ob man vielleicht im besten Fall Meister wird. Kann ich mir aber nichts vorstellen, denn mittlerweile sind die Personalkosten bei Salzburg auch sehr hoch, dass auch eine Teilnahme an der Champions League fast verpflichtend ist.
Eine Geschichte noch zu Salzburg, Alfred. Die Fans in der Champions League haben Alexander Schlager gefordert. Jetzt sitze ich da im Stadion und denke mir, okay, also Blaswig schaut bei 2 von 5 Toren nicht wahnsinnig gut aus. Das überrascht mich jetzt ein kleines bisschen. Er ist auch einberufen worden in den Kader der Deutschen für die Nations League. Ist das auch die angesprochenen Spieler von Martin van Junuzovic, Ulmer, Wöber, das sind lauter Österreicher, braucht es auch diese österreichische Identifikationsfigur in dieser Mannschaft?
Ja, aber Jens, da muss ich entgegenhalten, das ist mittlerweile auf höchstem Niveau einfach nicht mehr so der Fall. Du kannst dir die Mannschaften ansehen in Deutschland, in Italien, in England, überall, wo es um Meistertitel etc. geht, gibt es nicht mehr diese Identifikation mit den jeweiligen nationalen Spielern sozusagen, also Teamspieler bei Manchester United, englische Fragezeichen, bei Arsenal Fragezeichen etc. etc. auch in Deutschland. Das heißt, in Österreich ist das ähnlich. Natürlich ist es mittlerweile ein System, und zwar ein fußballerisches System hinsichtlich des Einsatzes von Spielern, die in gewisser Weise eben halt gar nicht mehr die jeweilige Staatsbürgerschaft brauchen oder berechtigt sein müssen für die Nationalmannschaft zu spielen, sondern es geht rein darum, dass man hier erfolgreich ist und womöglich aus Salzburger Sicht, weil das ist ja ihre Hauptkompetenz, dann solche jungen Spieler, die der Martin angesprochen hat, auch wieder zu veräußern, um das Budget auch dann so aufzufetten mit Geld, dass man eben auch die Kosten laufenden zu bezahlen hat, die dann auch tragen kann. Also unterm Strich, das, was die Fußballpuristen von früher gewohnt sind, Italien, du weißt genau, was auf dich zukommt, Deutschland, da ist es, bum, 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 da gehst du hin, England, Kick and Rush, alles Vergangenheit. Mittlerweile ist der gesamte Fußball in Europa gleich. Egal, in welche Liga du blickst, dieselbe Spielweise, dieselben Art und Weise der Zusammensetzung der Teams, ohne Rücksicht auf jeweilige nationale Eigenschaften. Also daher, mich überrascht das überhaupt nicht und daher, ich bin kein Fußballpurist im alten Sinne, Aber das Neue, was jetzt der Fall ist, das ekelt mich auch an.
Gut. Also, Sturm hat ja auch jetzt nicht so brillant gespielt in diesem Jahr bis jetzt. Machen wir uns da mal nichts vor. Da war schon auch ein paar sehr, sehr durchschnittliche Spiele dabei und dann gegen Salzburg hat alles gelungen. Aber Martin, das war ja auch schon letzte Woche, die Kleine Zeitung hat da ja auch brav berichtet drüber, eh schon, die Spatzen haben es von den Dächern gesungen. Andreas Schicker, der Sportchef, hat Sturm verlassen, ist jetzt in Hoffenheim. Für diese Saison, glaube ich, wird Sturm nicht weiter belasten. Was denkst du, wie schnell kann Andreas Schicker irgendwas bewirken bei einem neuen Verein, weil jetzt ist ja keine Transferperiode. Warum haben wir da, hat er jetzt gewechselt und nicht erst im Winter?
Naja, ich glaube, ein bisschen Vorlaufzeit braucht man schon. Also, dass er wechselt, das war ja immer augenscheinlicher. Die Frage war ihm nur, zu welchem Zeitpunkt im Herbst. Das ist im Jänner der Transferperiode, aber nicht, wenn das Transferfenster öffnet, beginnen Diskussionen, Verhandlungen, Gespräche, sondern die meisten finden ja in den Wochen und Monaten davor statt. Das heißt, wenn ich im Jänner etwas verändern möchte, oder wenn ich zum Beispiel auch Spieler, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen, verlängern möchte, dann muss ich jetzt aktiv sein. Insofern war der Herbst sehr wahrscheinlich. Die Frage war eben, was ist es, wird September, Oktober, November? Und ich glaube, in Hoffenheim ist der Druck ziemlich groß geworden, auch aufgrund des schlechten Saisonstarts und aufgrund der Diskussionen auf dieser Ebene, nämlich der Führung des Teams bzw. der Geschäftsstelle. Und deswegen musste die Entscheidung in diesen Tagen fallen. Und insofern ist der Wechselstand heute einfach auch der richtige Zeitpunkt, um eben in den nächsten Wochen und Monaten sich dort einzuarbeiten und auch die ersten Entscheidungen zu treffen, die eben dann, was das Transferfenster betrifft, aber die ja nicht nur das Transferfenster betreffen, dann mit Anfang des nächsten Jahres auch schlagend werden.
Gut. Loben wir noch ein paar Mannschaften. Rapid ist erwähnt worden. Alfa, du erinnerst dich, bei unserer Vorschau auf das Jahr haben wir, glaube ich, 13 Minuten gesprochen und heute sind wir schon bei 14 Minuten, ohne Rapid auch nur zu erwähnen. Aber im Großen und Ganzen hat dich der bisherige Verlauf der Saison von Rapid auch international positiv überrascht oder hast du schon Anzeichen gesehen früh im Jahr, dass bei Rapid es in diesem Jahr besser laufen könnte, dieser Spielzeit besser laufen könnte als eigentlich angenommen, Alfred?
Ja, vorhin haben wir gesprochen von zwei Verantwortlichen. Der eine ist der Trainer für die sportliche Performance, der andere ist dann auch der Sportchef, der für Kadersituationen etc., Vertragsverlängerung, Trainerbestellungen zuständig ist. Jetzt schauen wir auf Rapid. Markus Katzer, der ja die sportlichen Agenten über hat sich entschieden, Robert Klaus zu holen. Und mir scheint, das war ein sehr guter Treffer. Und noch dazu hat er auch bei bestimmten Verpflichtungen im Sommer ein goldenes Händchen gehabt, gemeinsam vermutlich auch mit dem Trainer, nämlich in der Verteidigung mit Raujao einen sehr guten Innenverteidiger geholt, im zentralen Mittelfeld mit Sangaré einen wirklich hervorragenden Spieler jetzt auf sehr hohem Niveau in Österreich und auch im Sturmbereich mit Bello ist etwas dazugekommen. Und daher, man hat sich wirklich hervorragend verstärkt, aber, und das ist der Punkt, ich glaube, Robert Klaus ist bisher unterschätzt worden. Ich habe mich mit ihm auch schon persönlich des Öfteren unterhalten. Der Mann hat wirklich höchste Kompetenz und guten Blick auf den Fußball, wenn ich das so beurteilen darf. Ja, ich nehme mir das jetzt aber heraus. Daher glaube ich, Markus Katzer und auch Robert Klaus sind ein perfektes Duo für die Leistungen von Rapid. Und deshalb wird das auch so weitergehen. Und Rapid wird ein ernstes Wort mitsprechen um A, den Meistertitel in Österreich und B, den Gewinn der Conference League.
Okay, erstes glaube ich die Alpha, bei zweiten, das schreibe ich mir jetzt einmal auf. Heute 10. Oktober, Alfred Tata sagt vorher, dass Rapid in der Conference League vorne mitspielt. Mich würde es...
Naja, das ist nicht ganz falsch, ne? Das kann man jetzt schon so sagen, weil ja heuer niemand absteigt aus der Europa League. Das heißt, alle 36 Teams, die in diesem Bewerb sind, sind Kandidaten auf den Titel. Und da ist der Alfred, finde ich, jetzt gar nicht so mutig. Denn bis auf ein Team aus der Premier League, aus der Serie A und aus Deutschland Heidenheim, Serie A Fiorentina. Also ich will jetzt einmal so sagen, da ist nichts auszuschließen beim gewissen Losglück dann auch in der K.O.-Phase im Frühjahr, wovon wir ausgehen, dass ja sowohl Rapid als auch der LASK dabei sind.
Ja. So, ein Wort noch. Das nächste Spiel des glorreichen SK Buntegammer Sturm Graz wird das Stadtderby sein. Und Martin, ich bin ja altersmilde geworden. Du weißt, ich habe mich wirklich gefreut, dass der GRK aufgestiegen ist. Sie dürfen natürlich in jeder Meisterschaft hinter, wirklich, und sie dürfen in jeder Meisterschaft vorne mitspielen, solange sie hinter Sturm sind. Aber dieser Saisonstart, auch wie sie jetzt bei der Austria wieder verloren haben, es ist das wirklich so, dass wenn man Pech hat, auch noch Unglück dazukommt, um einen alten Spruch ein kleines bisschen abzuändern? Oder fehlt es da wirklich auch ein bisschen an Qualität beim GRK?
Oder beides wird da darin sein, Naivität auch. Ja. Also ich sehe Spiele und da weiß ich gegen Blau-Weiß, wenn das noch ein paar Minuten länger dauert, da waren sie dran, das 3-2 zu erzielen. Gegen WSG waren sie das bessere Team, endet 0-0. Du hast Spiele gegen Hartberg, wo du in der zweiten Hälfte besser warst und das endet 1-1. Und dann gibt es eben, oder gegen Salzburg, Auftaktspiel, muss man nicht verlieren, 2-3. Also da war auch Pech dabei, aber es ist natürlich auch Naivität dabei, wenn ich sehr hoch attackiere, dadurch Räume den Gegnern überlasse und dann eben auch Tore kassiere, wie eben zum Beispiel gegen den Lars, wie auch dann gegen andere Teams und ein Eigentor oder so, dann kommt es zusammen. Also ich würde sagen, es ist alles mittlerweile ein hat berechtigt, als Argument zu finden, warum der GRK Tabellenletzt ist und nach gefühlt einem Viertel der Meisterschaft noch immer keinen Sieg. Aber das wird sich sicherlich ändern. Davon bin ich überzeugt, weil ich auch glaube, dass es wie immer so ist, die Reaktionen dann kommen, dass man eben dann noch kompakter steht. Und wenn das auch nicht gelingt, dann wird wahrscheinlich der Trainer gewechselt und irgendwann wird es dann vielleicht anders sein. So, es ist mit Sicherheit Pech dabei, aber auch Naivität und auch natürlich dann am Ende ist es auch eine Frage der Qualität, klar.
Ja, aber der GRK muss nicht weit schauen, ungefähr 30 Kilometer in Richtung, warte, ich überlege ganz kurz, in Richtung Westen, denn der ASK Volzberg hat endlich auch einen Sieg gefeiert zu Hause gegen Lafnitz. Damit ist Volzberg wieder vor dem Geschehen und mit einem Sieg ist man eigentlich schon wieder dabei, dass man den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze gefasst hat. Das ist allerdings die zweite Liga. Alfred, was machst du an deinem freien Wochenende, Alfred? Oder hast du auch an diesem Wochenende irgendwo einen Einsatz als Experte?
Ein freies Wochenende ist nicht richtig, weil heute spielt Österreich und am Sonntag spielt Österreich ja die Nations League Partien. Die werde ich beide natürlich sehr intensiv verfolgen, weil wir dann...
Ja, der Alfred auch ein großer Fan der Nations League ist, wie wir wissen.
Nein, das nicht. Das ist die Nations League eigentlich ist nicht. Aber es geht mir eher, was ich schon des Öfteren gesagt habe, darum, wie Ralf Rangnick es angeht in Richtung Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Weil das ist eigentlich das, wofür er geholt wurde. Ja, Europameisterschaft ist auch schön, aber die Weltmeisterschaft ist eigentlich das zentrale Moment. Wir waren das letzte Mal 1998 dabei, Österreich. Also das ist viel zu lange her. Es gehört endlich wieder einmal eine Weltmeisterschaft mit Österreich bestritten. Und daher ist mein Hauptaugenmerk darauf, wie nutzt Ralf Rangnick diese Nations League-Spiele, die ich wirklich in der Kategorie unnötig einordne. Dafür aber das Team vorzubereiten für die Qualifikation dann für die Weltmeisterschaft 2026. Und deshalb werde ich beide Spiele sehr intensiv beobachten und am Montag dazu auf skysportaustria.at einen Podcast abliefern.
Den hören wir uns an. Martin, wirst du da auch dabei sein?
Der Plan ist es. Werden wir auch die Spiele ansehen. Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener, hat einmal ein großer Trainer gesagt, der auch mit der Steiermark etwas zu tun hatte.
Tja. Möglicherweise ist das Konterfei dieses Trainers auf der Autobahn zwischen Graz und Mooskirchen an der Seite auf eben so eine Wand draufgesprüht. Aber das weiß man nicht. Martin Konrad und Alfred Tatar, ich danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 682.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 682, weiter geht's mit dem Fußball. Zum einen mit Andreas Renner von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Und mit Thorsten Poppe von der Sportschau, unter anderem. Guten Morgen, Thorsten.
Ja, Grüße aus Köln.
Thorsten, ich fühle mich sehr, sehr gut unterhalten in diesen Tagen auf Social Media von Anhängern eines Fußball- Vereins, der börsennotiert ist und der von einem Rüstungshersteller gesponsert wird und der sich im Moment, oder einige Fans, die im Moment nicht ganz damit einverstanden sind, dass Jürgen Klopp sich dem Evil Empire angeschlossen hat. Jetzt weiß ich, du bist jetzt auch kein großer Freund, um es mal vorsichtig zu formulieren, des Leipziger Projektes, aber ist diese Aufregung gerechtfertigt? Kannst du sie nachvollziehen, mein lieber Thorsten?
Also ich habe da überhaupt keine Aktien drinne, um im Jargon zu bleiben, was die Fußballfreunde von Rasenballsport angeht oder auch das BVB. Der grundlegende Unterschied, und das ist ja eben auch die Kritik, die wir herantragen an dieses Konstrukt genannte Modell in Leipzig, ist eben A, die Motivation. Warum wird dort Fußball gespielt? Und das formulieren die BVB-Fans ja schon unabhängig von der Personalie Klopp seit Jahren, dass es dort eben um eine Vermarktung eines Produktes geht. Und das ist halt beim Beispielverein da aus Dortmund eben anders. Ja, das ist die inhärente Motivation. Und das andere ist eben, dass in Leipzig mit einem Multiclub-Ownership eben auch ein Fußballkonzern entstanden ist, der mittlerweile weltweit operiert. Und da kommen selbstredend einige vor oder für andere Vereine Nachteile ins Spiel. Wir berichten ja da kontinuierlich und immer auch ausführlich drüber, was Multiclub Ownership angeht. Erst im Frühjahr gab es eine Studie, dass in den Top 5 Ligen schon fast die Hälfte aller Clubs irgendwie zu so einem Konglomerat dazugehört. Und das schafft natürlich für diese Fußballkonzerne Vorteile, beispielsweise ein Transferbinnenmarkt, wo Spieler, mitunter auch Trainer, das hat man ja im RB-Universum sehr gut gesehen in den letzten Jahren, hin und her geschoben werden, aufgebaut werden und dann entsteht eine regelrechte Fußballpyramide und auf diesem Transferbinnenmarkt, wenn also vom dritten Club zum zweiten Club in der Fußballpyramide jemand wechselt oder restriktive zur Nummer eins, da haben es andere Vereine schwer, darauf überhaupt zuzugreifen. Und das ist eben ein großer Kritikpunkt neben dem eingangs erwähnten. Ich finde es immer wieder überraschend, wie sehr personalisiert dann auch immer diese Dinge im Fußballbusiness ablaufen. Ne? Jetzt hat Jürgen Klopp sich dazu entschieden. Und dann kocht die Volksseele schon wieder hoch, weil unterm Strich ist es eben so, und das hatten wir ja auch Anfang des Jahres recherchiert und auch exklusiv vermeldet, dass Leipzig auch in den Fokus bei einem 50+1-Verfahren gerückt ist seitens des Bundeskartellamts, was dort seit 2018 behandelt wird. Das heißt eben, dass das Kartellamt überprüft, ist diese Regel wettbewerbskonform. So, und da lassen Sie sich seit 6 Jahren Zeit. Gab ja schon mal fast einen ausgehandelten Kompromiss, der ist aber durch diverse Dinge wieder über Bord geworfen. Wenn ihr mal 4-5 Tage Zeit habt, kann ich das erklären. Ja, da kommt man kaum noch hinterher bei dieser Zeitspanne. Aber was eben neu ist, dass RB Leipzig in den Fokus des Kartellamts geraten ist, neben dem DFL-Investorenprozess und der dort, ich sag mal, unglücklichen Rolle von Hannover 96. Aber die Kritikpunkte sind halt ähnlich seitens des Kartellamts, weil die sagen, eigentlich ist, wenn ein Sportverband so eine Regel aufstellt, die Vereinsprägung steht im Mittelpunkt. Und die ist eben in Leipzig deshalb nicht gegeben, weil du, ich und auch der Kollege Renner dort nicht einfach hingehen können und Mitglied werden können. Ja, du kannst Fördermitglied werden und kannst dann dir aussuchen, ob du, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, das teuerste ist die Goldmitgliedschaft für 1.000 Euro im Jahr. Dann hast du ein paar mehr Privilegien, darfst mal ein Training mit dem Trainer machen und kriegst wohl auch ein höherwertiges Trikot als Benefit. Aber, und das ist es eben, du hast als Mitglied keine Stimme auf der Mitgliederversammlung. Denn RB hat ja nur etwas mehr als 20 Mitglieder, die auch alle eben dem Investor sehr nahe stehen. Und die zwar ein Besuchsrecht haben auf der Mitgliederversammlung, aber eben kein Stimmrecht. Und das kritisiert eindeutig das Bundeskartellamt im Moment und überprüft, ob das mit der Vereinsprägung übereinstimmt. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Prozess, weil letztendlich unterm Strich, was drohen könnte, ist natürlich, dass die Filiale in Leipzig dann auch geschlossen werden könnte, beziehungsweise völlig neu aufgestellt werden müsste. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die 50+1-Regel in der Form, wie sie jetzt existiert, weiterlaufen sollte, dann ist es Red Bull ermöglicht, 2029 nach 20 Jahren ununterbrochener Förderung in einer bestimmten Höhe, den Club vollständig zu übernehmen und damit halt in die Riege der sogenannten Werksvereine auch einzutreten.
Okay, das waren jetzt viel Informationen. Andreas, jetzt ganz realistischerweise, wenn Thorsten sagt, den Spielbetrieb einstellen in Leipzig, da sind wir fast schon in England, wo Manchester City jetzt in vielen Punkten angeklagt ist. Wie realistisch ist das denn? So eine, denkst du, ich meine, das sind ja unfassbare Wirtschaftsfaktoren. Manchester City natürlich noch viel mehr als RB Leipzig, aber den Spielbetrieb einstellen, ich kann es mir nicht vorstellen.
Also ich denke, wenn wir jetzt hier bei Leipzig bleiben, die eine Sache, die da möglicherweise passieren wird, ist, dass es neue Vorschriften gibt vom Bundeskartellamt, wo klar definiert wird, wie diese Vereinsbindung aussehen muss und was sie mindestens machen müssen, um dem zu entsprechen, das werden sie dann halt tun. Ja? Ganz grundsätzlich, ich verstehe, dass der Punkt kritisiert wird, wenn man dann von außen drauf schaut und sagt, naja, das ist halt dann kein demokratischer Prozess mehr, wo die Mitglieder des Vereins eingreifen können und die Richtung des Vereins bestimmen können. Jetzt ist natürlich die Wahrheit, das ist genau der Grund, weshalb die das nicht wollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie das böse Imperium sind, sondern es hat was damit zu tun, dass sie sich die Traditionsvereine dieser Welt angeschaut haben. Rot-Weiß Essen, Hamburger SV, 1. FC Köln, 1. FC Kaiserslautern, bla 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 bla. Schaut euch an, was passiert, wenn die Mitglieder zu viel Macht haben, ist das, was Leipzig sagt. Nämlich, wir können keine vernünftigen Strukturen aufbauen, weil alle ein oder zwei Jahre irgendwas passiert, wo Fans, Mitglieder unzufrieden sind und die wählen dann alles ab, was wir hier sorgfältig aufgebaut und geplant haben und dann kommen neue Leute rein und dann fangen wir wieder bei Null an und am Ende bewegen wir uns in einer Spirale, wo wir dann nach unten in die unteren Gefilde des Fußballs gezogen werden, nicht mehr erste Liga spielen können, weil, sagen wir mal, der Vereinsgedanke einer langfristigen Planung häufig im Weg steht. Das ist die Argumentation. Und als jemand, der mit Vereinen sehr viel Erfahrung hat, nicht nur im Fußball, kann ich sagen, diese Argumentation ist grundsätzlich richtig. Es ist tatsächlich oft ein Problem für eine langfristige Planung. Und die andere Sache, die ich jetzt über RB Leipzig noch dazu sagen würde, ist der Plan, den sie aufgebaut haben mit Jugendförderung, mit Schritt für Schritt Spielern Möglichkeiten innerhalb des eigenen Konglomerats die Möglichkeit zu geben, sich Schritt für Schritt zu verbessern, um dann am Ende auf dem allerhöchsten Niveau in der Champions League mitspielen zu können. Das ist für sich gesehen, wenn es um die Entwicklung von Jugendfußball und Jugendfußballern geht, der beste Weg, den es gibt. Das ist State of the Art. Dass andere Vereine unzufrieden sind, weil Leipzig es leichter hat, Spieler aus Liefering oder Salzburg oder von mir aus auch von New York verpflichten, weil es halt zum eigenen Konzern gehört. Ja, wir wissen aber auch, dass es Fälle gibt, wo Spieler, die sind ja nicht gefesselt, die Freiheit genutzt haben, woanders hinzuwechseln.
Ja, nicht desto
trotz. Ich versuche das jetzt nur mal ganz wertfrei zu beurteilen. Wenn ich da drauf schaue, sage ich, das Ganze für sich ergibt unheimlich viel Sinn. Und ich glaube, das ist genau auch das, was Jürgen Klopp an der ganzen Sache reizt. Jetzt hast du, Jens, noch hier in Manchester City ins Spiel gebracht. Das ist insofern eine andere Geschichte, als dass ja quasi ein Staat ist, der einen Fußballverein führt. Und es geht jetzt in einem Verfahren der Premier League darum, dass der Verein gegen die Regelungen der Premier League in über 100 Fällen verstoßen haben soll. Wie viele es jetzt genau sind, ich habe auch schon mal 150 gelesen, was auch immer. Wenn jetzt am Ende von dieser Untersuchung herauskommt, dass Manchester City über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig gegen diese Vorgaben verstoßen hat, dann wird es dafür Strafen geben. Wir haben es schon gesehen bei anderen Vereinen, bei kleineren Vereinen, die gegen die Vorgaben der Premier League verstoßen haben. Und da werden dann Punkte abgezogen. Und wenn das dann tatsächlich über einen längeren Zeitraum passiert, kann man sich dann auch gut vorstellen, dass im Nachhinein Meisterschaften abgezogen werden. Wenn das passieren sollte, bin ich der Letzte, der sagt, oh Gott, das darf nicht sein. Ja, aber das muss halt jetzt erstmal eruiert werden und es sind so viele Verstöße, dass es deswegen so lange gedauert hat, bis dieser Prozess überhaupt in die Gänge gekommen ist. Und was am Ende dabei rauskommt, lassen wir jetzt dann mal auf uns zukommen. Aber Leipzig und Manchester City in den gleichen Topf zu werfen, ist halt auch schwierig, ja, weil bei Manchester City ist man halt konzentriert auf diesen einen Verein. Bei Leipzig muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen, auch wenn der Vorwurf immer dasteht, die machen das ja alles nur, um Werbung für ihr Produkt zu machen. Die Wahrheit ist, Red Bull, von denen man, die man finden kann, wie man will, aber Red Bull hat halt sehr viele Sportarten gesponsert. Nicht zuletzt Eishockey und ganz viele andere Sachen. Also, dass die tatsächlich nur dieses eine Projekt haben, wo sie dann möglichst viel Gewinn für ihre eigene Marke rausholen wollen. Natürlich machen alle Leute Werbung beim Fußball, weil sie sich einen Gewinn davon versprechen. Aber ich würde mal sagen, der Konzern Red Bull hat sich insgesamt so breit aufgestellt in der Sportförderung, dass man schon den Eindruck haben kann, dass sie es nicht nur machen, kurzfristig, um ein bisschen mehr Kohle zu scheffeln. So. Das war es erstmal von mir.
Ja, okay, nein, Thorsten,
da ist ja, schon da ist ja viel Fleisch am Knochen. Ne? Also ich musste hier schmunzeln, als der Kollege Renner sagte, er sieht das völlig wertfrei und übernimmt dann ein Stück weit auch das Narrativ, was aus Leipzig dort auch immer als Gegenargumentation genannt wird, was ich ein Stück weit überraschend finde, weil wir die Ebene noch nicht eingezogen haben, dass eben dort Red Bull kein Sponsor ist, sondern Investor. Das ist ein himmelweiter Unterschied, was auch Engagement, Einflussnahme etc. angeht. Und das Zweite ist eben der Wettbewerbsvorteil, der nicht nur aus dem MCO, also dem Multi-Club Ownership, entsteht, sondern eben auch einen Investor zu haben, der einen Verein 2009 übernimmt, schon in einer der höheren Ligen und dann eben mit erheblichen Investitionen, ich nenne an dieser Stelle immer das Beispiel, als sie von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen sind und über 20 Millionen Euro investieren konnten und ihr Mitaufsteiger, das war damals der erste FC Heidenheim, 400.000 investiert hat. Ja, also das zeigt schon ein riesiges Gap und das ist eben schwierig für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs und deshalb ist diese Kritik, die vor allem dann die Fans formulieren, schon legitim, weil, das hatten wir ja auch im Lizenzierungsverfahren, wann war es, 2011, 2012 dann gesehen, als damals noch Andreas Rettig als DFL-Geschäftsführer eben gesagt hat, nee, das entspricht nicht den Regularien, wie wir hier miteinander im sportlichen Wettkampf miteinander agieren. Und genau diese Kritik, die er damals formuliert hat und die dann eben weich gespült worden ist mit dieser Mitgliedschaft, Fördermitgliedschaft für Normalos, ja, die eben kein Stimmrecht haben, aber dann zur MV dürfen. Da wurde ja sozusagen dann die Lizenz durchgewunken und Herr Rettig zurückgerufen. Aber genau diese Kritik hat eben jetzt das Bundeskartellamt wieder aufgenommen und hat gesagt, das ist schon ein großer Wettbewerbsvorteil. Und man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Das ist ja kein, wie soll ich sagen, jemand, der maßregelt das Bundeskartellamt, sondern die schauen sich die Regel insgesamt an, 50+1, sind eine staatliche Behörde und können hier schon ganz massiv in das Fußballbusiness von außen eingreifen. Ja, RB hat mir dann auch gesagt, sie sehen das ganz gelassen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube schon, dass sie sehr überrascht geworden sind, dass sie auf einmal so in den Mittelpunkt gerückt sind und auf einmal einer von zwei Clubs sind, die noch einmal richtig detailliert überprüft werden, ob das dort alles mit rechten Dingen zugeht. Und das ist ein Damoklesschwert, was durchaus über Rasenballsport Leipzig, jetzt nicht über die Salzburgs, Lieferings, Leeds und wie sie alle heißen, hängt. Aber damit muss sich der Club auch schon nochmal auseinandersetzen. Und unterm Strich ist es eben so, dass dieses Geld, mit dem sie dann agieren konnten, ihnen ja auch ihm geholfen hat, durchzumarschieren von der zweiten in die Bundesliga und dann da schon die Jugend anzuführen. Also die jungen, talentierten Spieler, die sie sich damals geholt haben mit Potenzial, die haben ja nun auch ein paar Mark schon gekostet, weil sie eben sehr gut waren und sehr talentiert, ja. Das finde ich dann immer schwierig. Das muss man schon differenziert betrachten. Was ich übrigens in England und in der Premier League eben spannend finde, dass die Liga kaum noch eine Möglichkeit hat, das in irgendeiner Form einzufangen, was sich dort verselbstständigt hat. Ne? Also das ganze Staaten hinter den Clubs stehen, dass dort das Sponsoring genutzt wird, um eben Zahlungen zu leisten von irgendwelchen staatlichen Gesellschaften wie Fluggesellschaften, um dann dort Geld reinzupumpen, was selten dem Gegenwert der Werbemaßnahme entspricht. Ja, also Trikotsponsoring etc. wird da viel höher angesetzt, als was du dann auf dem normalen Markt erlösen kannst. Da haben sie jetzt eben diese gerichtlichen Auseinandersetzungen und müssen sich vor allem damit konfrontiert sehen, dass diese Staaten ja hingehen und dann mit aller Macht und mit viel Geld versuchen da diese Dinge wieder auszuhebeln. Also da bin ich sehr gespannt, ob diese Büchse der Pandora im englischen Fußball letztendlich nochmal geschlossen werden kann, weil es im Moment ja dort auch für den sportlichen Wettbewerb, sage ich mal, eher negative Auswirkungen hat.
Okay. Ein Wort noch zu Jürgen Klopp. Was lese ich da gestern? Unter anderem, er hätte seine Integrität verloren oder die Integrität des Fußballsports verletzt. Andreas, ich weiß nicht so recht, ja. Ich meine, erstmal hat er mehr eine repräsentative Rolle aus meiner Sicht.
Das nicht, aber er ist ja schon für grundsätzliche strategische Planung zuständig. Also ich glaube, die werden ihm sehr wohl zuhören, wenn der sich an dem einen oder anderen Ort dann versucht einzubringen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er da tatsächlich dann quasi nur durch die Welt fährt und versucht Spaß zu haben. Aber wie das dann genau ausgefüllt wird, da können wir jetzt drüber spekulieren. Das Problem ist doch, und das ist ein ganz grundsätzliches Problem, wir schauen auf Figuren im Fußball und kleben denen ein Etikett drauf. Und meistens reden wir da von Schwarz-Weiß. Der ist gut, der ist schlecht. Und wenn man mit Leuten zu tun hat, merkt man halt, und zwar bei allen Menschen, dass diese Etiketten sehr, sehr selten so leicht zu vergeben sind, weil alle Menschen unterschiedliche Schattierungen haben. Und deswegen ist es schon mal grundfalsch, dass Jürgen Klopp dieses Image, Image hat für den Bewahrer des Guten im deutschen Fußball. Und jetzt muss man auch mal ganz klar sagen, die Maßstäbe, die wir im deutschen Fußball da anlegen, die legt sonst auf der Welt nirgendwo irgendjemand an. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und erwarten, dass der Fußball die eine große, glorreiche Ausnahme davon ist. Was sowieso grundsätzlich eher schwierig ist. Nicht realistisch, die Erwartung. Und die Erwartungshaltung, die dann an Menschen rangetragen werden. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Christian Streich, der auch einer ist, der dieses Etikett aufgeklebt hat, das ist ein Guter. Also es kommt immer ein bisschen auf die Perspektive an. Wenn ihr die vierten Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga befragt hättet, würden die das nicht sagen. Es ist einfach, diese Beurteilungen von Menschen sind halt einfach Abziehbilder. Die werden in eine Schublade geschoben und da bleiben sie drin. Und der eine ist dann gut, der andere schlecht. Und aufgrund dieser Erwartungshaltung, dass Jürgen Klopp halt der Messias des Traditionsfans ist, kann man dann enttäuscht sein, wenn der sagt, ich interessiere mich aber für dieses Projekt und ich interessiere mich dafür, wie die ihre gesamte Struktur aufbauen, weil das auch für einen Fußballtrainer extrem interessant sein kann, weil man zum Beispiel bei der Entwicklung von Spielern sehr viel mehr Kontrolle hat, als wenn man die von irgendwo anders herholt und sie noch nicht kennt. Man hat sie quasi im eigenen Haus und kann auch sehr gut beurteilen, erstens, wie die sportliche Entwicklung ist, zweitens, wie die persönlich sind, drittens, was man ihnen noch für die Zukunft zutraut. Das sind alles Dinge, die kann man wesentlich besser beurteilen, wenn man diese Leute schon quasi im eigenen Haus hat. Und vielleicht ist das eine Idee, die für die Zukunft in größerem Rahmen vielleicht tatsächlich zukunftsträchtig ist. Kann ich nicht beurteilen. Nicht alle haben die Möglichkeiten, die RB haben, auch die finanziellen Möglichkeiten, die haben. Aber ja, wenn wir jetzt dann wieder zu Jürgen Klopp kommen, ich glaube, aus fußballerischer Sicht, wenn man sagt, mir ist es wichtig, Fußballer zu entwickeln, mir ist es wichtig, eine starke erste Mannschaft auf die Beine zu stellen, ich will möglichst perfekte Bedingungen haben, um genau das zu kreieren, finde ich es absolut nachvollziehbar, dass der dieses Projekt interessant findet und sagt, das will ich dann auch genauer kennenlernen und da will ich meinen Teil daran beitragen. Ja, und wie gesagt, was die Erwartungen an Jürgen Klopp angeht, man ist nur dann enttäuscht, wenn man tatsächlich eine Erwartung hat. Ja, und die Leute haben halt was in ihn hinein interpretiert, dem er halt vielleicht nicht zu 100% entsprochen hat. Aber das ist nicht seine Schuld.
Ich würde hier sogar noch einen Schritt weitergehen, weil das zeigt eben auch, welchen Stellenwert der Fußball in der Gesellschaft einnimmt und der wirklich völlig überhöht ist. Ja, das kann der Fußball alles gar nicht stemmen, was er da stemmen soll. Und deshalb kann ich da auch dem Kollegen Renner mit der Erwartungshaltung nur recht geben. Ich hatte es ja schon eingangs gesagt, mich hat das so überrascht, dass anhand dieser Personale eben dann dieses Thema wieder so hochkocht. Ja. Da muss man einfach auch mal realistisch sein und sagen, Jürgen Klopp darf natürlich jeden Job annehmen, auf den er Böcke hat, ja, fertig, so. Und deshalb auch diese Erwartungshaltung mit Beispiel Streich, dass er das immer einordnet, was in der Welt passiert und sowas, das fand ich schon immer schwierig, weil er in erster Linie ja erstmal Anleiter für eine Fußballmannschaft ist und nicht die Probleme dieser Welt lösen muss. Deshalb ist das ein gutes Beispiel, dass man vielleicht den Fußball grundsätzlich nicht ganz so hoch hängen soll, wie er in manchen gesellschaftlichen Debatten dann gehangen wird.
Kurze Pause. The Big Show 682.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Thorsten Poppe und Andreas Renner sind zu Gast in der Big Show 682. Andreas wird dann auch noch beim Football mit am Start sein. Wie schaffen wir jetzt den Bogen zum aktuellen Fußballgeschehen? Ich weiß, Thorsten natürlich in Köln verankert, Andreas nicht in München, aber beide natürlich aufmerksame Beobachter der Fußball-Bundesliga. Und Andreas, bin ich der Einzige, dem Max Eberl schon ein bisschen auf die Nerven geht mit der neuen Abteilung Attacke, oder sehe ich das nur ein kleines bisschen falsch, weil ich dem FC Bayern München nicht das Dreckige unter den Fingernägeln gönne? Nein, so schlimm ist es nicht, aber ja, dieses Schönreden vom Allen und wir spielen so souverän und naja, gut, aber gegen Leverkusen nicht gewonnen, in Frankfurt nicht gewonnen, bei Aston Villa verloren. Alle drei Spiele hätten anders ausgehen können, wissen wir auch. Aber es ist ein bisschen anstrengend, dieses sich selbst stark reden und auch den Trainer stark reden, der am Ende des Tages dann doch die siebte Wahl war.
Jetzt mal. Du hast das jetzt als Abteilung Attacke bezeichnet. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht so. Das ist für mich eher Abteilung Defensive. Weil der genau weiß, wie schnell in München die Stimmung kippen kann, wenn mal drei Spiele nicht gewonnen wird. Das ist ja für den FC Bayern München ja quasi schon der Super-GAU. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für den FC Bayern, dass sie Ruhe um den Club haben. Und ich denke, dass Max Eberl damit dann halt auch Signale aussendet. Und zwar präventiv, bevor irgendjemand den Trainer in Frage stellt, dass erstens sie mit der Spielweise zufrieden sind, dass zweitens die Mannschaft offensichtlich mit der Spielweise zufrieden ist, weil wenn man was von den Spielern des FC Bayern hört, ist es auch über Vincent Kompany nur positiv. Mhm. Und dann, ja, und dann ist das Letzte, was der FC Bayern gebrauchen kann, dass die die Presselandschaft in München, die ja dann doch auch sehr boulevardesk geprägt ist, dass die das Fass aufmachen und dann da möglicherweise eine Negativstimmung aufkommt. Natürlich funktioniert das nur bis zum gewissen Punkt, aber wahr ist halt auch, dass sie tatsächlich über weite Strecken in diesen Spielen, um die es jetzt ging, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt und gegen Aston Villa, die deutlich überlegene Mannschaft waren, dass sie derzeit klar identifizierbare Probleme haben und die haben eher was mit Konterverteidigen zu tun als mit irgendwas anderem. Und natürlich auch mit der Verwertung der oder die Umsetzung der Überlegenheit in klare Torchancen und die dann zu verwerten. Das spielt auch eine Rolle, aber in Frankfurt haben sie 3 Tore geschossen. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Mit anderen Worten, ich bin da tatsächlich insofern auch bei Max Eberl, als dass ich sage, die Probleme des FC Bayern sind nicht riesengroß. Also ich glaube, alle anderen Vereine der Fußball-Bundesliga hätten die gerne, weil das, was sie jetzt im Moment schon auf die Beine stellen, nämlich ein Grundgerüst aufzustellen, mit dem sich die Mannschaft wohlfühlt und wo sie guten Fußball spielt, das ist erstmal Teil Nummer 1. Und jetzt muss man dann halt an den Details schrauben. Wie können wir sicher gehen, dass wir unsere Innenverteidiger nicht zu oft an der Mittellinie in 1 gegen 1 kommen lassen? Und dafür gibt es unterschiedliche Lösungen, gegen Pressing zum Beispiel noch aggressiver sein in der gegnerischen Hälfte, damit eben nicht die Möglichkeit ist, einen freien Pass dann zu unbedrängt zu spielen. Solche Dinge, das werden auf jeden Fall Themen für die Zukunft sein. Aber er profitiert, also Max Eberl und der FC Bayern profitieren vielleicht eben auch davon, dass letztes Jahr dann mal einen Rückschlag gab und sie nicht deutscher Meister wurden. Und dann ist vielleicht auch die Erwartungshaltung nicht gleich so groß, wie sie in der Vergangenheit immer automatisch war.
Aber Thorsten, ist es nicht großartig für die Bundesliga, dass die Bayern Punkte haben, an denen sie verwundbar sind? Ich glaube, trotzdem natürlich werden sie Meister, aber ich finde es höchst unterhaltsam. Und ich finde es von Frankfurt zum Beispiel auch höchst selbstbewusst und toll, dass die sich zutrauen, das 3:3 noch in der Nachspielzeit zu schießen. Also im Moment fühle ich mich nicht nur von den BVB-Fans gut unterhalten seit gestern, sondern von der Bundesliga im Allgemeinen. Ich kann mit dieser Spielzeit zu Beginn einiges anfangen.
Ja, das macht ja Spaß, weil halt die Konkurrenz da ist, ne? Und weil keiner vorweg marschiert, ne? Der deutsche Meister hier vor den Toren Kölns muss sich auch noch finden, muss schauen, wie er jetzt die, ich sag mal, andere Qualität der Belastung eben auch umsetzt. Ich finde, die Bayern sind gut unterwegs, das mit einem neuen Trainer und nach der, sag ich mal, leidlichen Saison letztes Jahr der Umbruch nicht direkt auf Fingerschnipsen erfolgt, ist auch klar. Ich befürchte, dass der Kollege Renner recht hat, dass sich das irgendwann sehr gut finden wird und dieses Dauerthema der fehlenden Konterabsicherung auch gelöst werden kann, ja, mit diesem hohen Pressing, was sie ja dann auch unter Kompanie versuchen, dass sie da ein Stück weit mehr das Gleichgewicht finden werden und dann eben auch solche Spiele wie in Frankfurt vielleicht dann auch erfolgreich gestalten und eben die Konkurrenz auf Abstand halten können. Aber im Moment ist es sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga eine erfrischend beginnende Saison mit einigen Überraschungen. Und ich finde vor allem, dass die Frankfurter da wirklich mit einer breiten Brust agiert haben und auf einem neuen Level agieren. Das kommt ein Stück weit auch überraschend, dass sie da anscheinend jetzt einen nächsten Schritt oder zumindest einen halben Schritt schon getan haben und diese Rolle auch eines Bayernjägers durchaus angenommen haben und versuchen da, sich in den Top 4 der Liga zu etablieren. Das kann man sich ja als Fußballfan erstmal nur wünschen, ja. Andererseits merkt man eben auch, dass so langsam auch Aufsteiger in der Liga ankommen. Die werden es natürlich schwer haben, aber dass Kiel und St. Pauli da jetzt auch den einen oder anderen Punkt, mit dem man nicht rechnen konnte, sich ergattert hat, gerade Holstein Kiel jetzt bei Bayern 04, das macht es natürlich auch ein Stück weit kerniger.
Ja, ungleich beim Lokal.
Jens, ich musste gerade eben ein bisschen lachen, als du gesagt hast, du findest es Du findest es toll, dass Eintracht Frankfurt sich traut, in der Nachspielzeit den Ausgleich zu schießen
gegen den FC Bayern. Nein, da hast du mich akustisch nicht verstanden, dass sie sich zutrauen überhaupt noch drauf, dass sie sich nicht ergeben ihrem Schicksal und sagen, okay, 2-3 gegen die Bayern ist gar nicht mal so schlecht. Das habe ich eher damit gemeint, sondern das ist wirklich noch versucht.
Ja, aber das ist gut. Es ist trotzdem die Minimalvoraussetzung für einen Verein der Fußball-Bundesliga, wenn er mit einem Tor hinten liegt, dass er noch versucht, einen Ausgleich zu schießen bis zum Schluss.
Ja, aber manche strecken daher leicht die Waffen. Ja. Also Thorsten hat es ja angesprochen, Andreas, schon erstaunlich, dass das Bayer Leverkusen ist ja nicht das erste Mal, dass sie eine Führung aus der Hand geben. Und gut zu Beginn gegen Mönchengladbach haben sie es dann nochmal gedreht. Und oft kommt ja auch in der Nachspielzeit noch das Tor. Das hat jetzt gegen Holstein Kiel nicht funktioniert. Ist das coming back to the mean? Oder denkst du, also dass die letzte Saison waren Ausreißer nach oben, glaube ich, immer noch, wo alle Dinge gepasst haben. Ist Leverkusen dennoch der erste Herausforderer von Bayern, nach dem, was wir jetzt gesehen haben, oder sind es die Frankfurter? Also Leipzig kann man, glaube ich, da nicht mit reinnehmen, weil Strength of Schedule bei Leipzig, mit Ausnahme des Spiels in Leverkusen, das waren wir jetzt nur bei allem Respekt einfache Gegner. Aber wen siehst du als ersten Herausforderer, Andreas, nach den bisherigen Eindrücken?
Ja, also bei Bayer Leverkusen ist natürlich schon so, dass das, was die in der letzten Saison geschafft haben, dass sie immer noch in der 96. Minute das 3-2 geschossen haben in engen Spielen, ist vermutlich nicht realistisch, dass man das über die komplette Zeit dann durchhält und über mehrere Jahre hinweg. Da war schon ein bisschen Magie und vielleicht auch ein besonderer Glaube in der vergangenen Saison da, und das ist mit Sicherheit nicht reproduzierbar. Ich denke, Bayer Leverkusen ist insgesamt solide in die neue Saison gekommen, aber die, wenn wir über defensive Probleme beim FC Bayern reden, ja, Bayer Leverkusen hat 5 Tore mehr kassiert als Bayern München. Bei denen stimmt die Balance zwischen Abwehr und Angriff definitiv noch nicht, und das ist das größte Problem, an dem sie arbeiten müssen, weil in jedem Spiel 2 Gegentore kassieren ist halt auch für eine Top-Mannschaft eine Hürde, die im Normalfall zu hoch ist, und wir haben auch letzte Saison deutlich besser verteidigt. Also das war schon mal da. Diesen Schritt dahin muss man wieder schaffen. Wenn man die Spieler hört, hat das dann eher was mit Ernsthaftigkeit und Einstellung der beteiligten Akteure zu tun. Mag sein, wenn das reicht. Vielleicht muss man da auch strategisch noch ein paar Sachen umstellen. Ja, und sonst, ich meine, was uns der FC Bayern jetzt gezeigt hat im direkten Duell mit Bayer Leverkusen und im direkten Duell mit Eintracht Frankfurt, ist, dass sie gegen die vielleicht derzeit auf dem Papier gefährlichsten Herausforderer dominant auftreten und 80% Ballbesitz haben. Das muss man erstmal hinkriegen gegen die angeblich heißesten Herausforderer. Aber insgesamt, glaube ich, reden wir bei Bayern davon, dass die noch nicht da sind, wo sie hinwollen. Dann reden wir bei Bayer davon, dass sie noch nicht da sind, wo sie tatsächlich hinwollen. Bei Frankfurt muss man jetzt auch mal sagen, ein Spiel, das so verläuft wie das gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende, das verliert man in 9 von 10 Fällen, ist auch die Wahrheit. Deswegen, wir sind hier noch in einer Findungsphase, und früher hat man, ist vielleicht altmodisch, aber hat man gesagt, nach 10 Spielen macht man sich dann mal ernsthaft Gedanken. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen mehr als die Hälfte da. Mir ist es noch zu früh, da jetzt tatsächlich irgendwelche weitreichenden Beobachtungen davon ableiten zu wollen. Klar ist, dass all diese Mannschaften Dinge haben, die sie gut können, und klar ist, dass all diese Mannschaften Probleme haben, die sie noch lösen müssen, und da sind halt die Trainer gefragt, weil Trainer sind halt nun mal die Problemlöser in diesem Fall, und die das am besten hinbekommen, natürlich abhängig von den Spielern, die sie zur Verfügung haben, die werden sich da oben etablieren. Aber das jetzt im Moment der erste und der, wo sind wir, 6. genau 3 Punkte auseinanderliegen, Union Berlin, das finde ich jetzt, so wie du, Jens, erstmal gut für die Bundesliga.
Ja. Wie groß ist die Sorge des Kölners, Thorsten Poppe, dass Bayer Leverkusen vielleicht nicht mehr eine ganz so große Rolle spielen wird wie im vergangenen Jahr? Weil ich weiß.
Die Hoffnung des Kölners. Wir schauen ja gerne darüber, mit der Kölner Brille hinweg, was dort passiert, obwohl ich immer sage, das Leverkusener Stadion ist mit dem Fahrrad gerade mal 10 Minuten weiter als das schöne Müngersdorf, wo übrigens ja heute Abend Poldi seinen Abschied feiert. Deshalb haben wir hier Feiertag in Köln und müssen nicht arbeiten. Da könnt ihr neidisch draufschauen, aber da gucken wir uns heute Abend mal an, wie wir die vergangenen Jahre beim FC so erleben konnten und durften. Aber es kommen auch ein paar Weltmeister, unter anderem Manuel Neuer. Ich finde aber noch viel interessanter im Fortuna Düsseldorf. Da guckt man ja als Kölner auch nicht so gerne hin, aber ich tue das im Moment sehr gerne, weil ich finde, dass die nach dem Aderlass mit ihren Stützen, die letztes Jahr fast den Aufstieg geschafft haben in der Mannschaft, die sie abgeben mussten, unter anderem nach England oder zu Champions League Teilnehmern, dass sie das superb machen. Aber auch hier zeigt sich, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt, weil die Niederlage gegen den großen HSV jetzt die erste ja auch gewesen ist. Aber das lässt das Feld eben auch wieder enger zusammenrücken in dieser Liga. Und bei Bayern 04 Leverkusen denke ich, dass die so gut und so breit aufgestellt sind, dass sie zumindest in der Bundesliga eine gute Rolle spielen werden. Ich bin halt gespannt, wie sie diese hohe Anzahl an Spielen, die sie ja schon letzte Saison zu verkraften haben, wie sehr das noch an ihnen zehrt, auch dann mit der Europameisterschaft, wo er der ein oder andere nun auch noch spielen musste. Ich glaube, da ist schon viel am Limit gewesen, so dass sie es schon ein bisschen schwer haben, in die Saison reinzufinden, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so powern können und dann eben gegen Holstein Kiel nicht noch das 3-2 schießen. Also das finde ich schon spannend, wie sie sich jetzt da finden müssen. Und ich bin von dem Trainer allerdings überzeugt, dass er das auch gut handeln wird. Aber ob so eine Sensationssaison wie letztes Jahr, dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Also ich finde, dass sie da schon sehr, sehr gut in die Liga und in die Champions League gestartet sind. Und da kann man jetzt nicht noch irgendwas drüber stülpen und sagen, oh Gott, jetzt habt ihr aber 2 Punkte liegen lassen gegen Holstein Kiel. Das passiert eben, ja, und die Liga ist lang und wir haben es ja gerade festgestellt, noch ist alles dicht beieinander. Also da kann noch vieles passieren und deshalb ist es doch schön, dass wir das haben, dass wir zumindest in den Bundesligern eine gewisse Spannung haben, die wir ja in der letzten Dekade so arg vermisst haben, zumindest an der Spitze.
So, ein Wort noch, Thorsten. Es muss noch ein Wort geben. Gerhard Struber, der im vergangenen Jahr in Salzburg Coach war und dann in Salzburg gehen musste, weil er dort angetreten ist mit dem Anspruch, unterhaltsamen Fußball spielen zu lassen. Und das ist ihm in Salzburg nicht gelungen. Und jetzt habe ich aus Köln von verschiedenen Leuten Rückmeldungen bekommen. Axel Goldmann, François Duchateau. Der Fußball ist absolut unterhaltsam. Man gewinnt halt die Spiele nicht. Gegen Ulm haben sie jetzt gewonnen. Wie ist dein Verdikt der ersten Struber-Monate?
Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen da nicht widersprechen, schon gar nicht dem Axel Goldmann, der ja da immer gerne einen besonderen Blick hat. Ich finde es mitunter hanebüchen in den ersten Spielen, weil das Pressing schon fast vogelwild war und die Konterabsicherung in weiter Ferne gewesen ist. Also das machen die Bayern um Klassen besser. Auch kann man an den Daten eben sehen, wie sehr die Spieler dann abkacken in der zweiten Halbzeit, weil sie so viel und ununterbrochen pressen mussten unter Struber. Das 4-4 gegen Karlsruhe, das hat ja bundesweit Schlagzeilen gebracht, weil man an einer 3-0-Führung nach 15 Minuten dann noch 4-4 gespielt hat. Man hatte aber nie die Kontrolle über dieses Spiel, ne? Und die 3 Tore sind halt dank des dann guten Pressings und konsequenten Umsetzung einmal Erfolg, aber die Gegentore eben dann wegen schlechter Umsetzung, ja, und weil man eben überhaupt keinerlei Zugriff auf die Karlsruhe hatte. Also da hat der Struber noch eine Menge Arbeit vor sich, auch weil dieses permanente Pressen dem FC und den Spielertypen überhaupt nicht liegt. Da muss er also eine sehr, sehr gesunde Balance finden, auch damit die Mannschaft über 90 Minuten dann eben auch gehen kann. Das konnte sie unter den Vorgängertrainern eigentlich immer sehr, sehr gut, aber im Moment überpaced sie halt in der ersten Halbzeit und dann läuft sie viel, viel weniger in der zweiten Halbzeit als der Gegner. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Das scheint er ja aber erkannt zu haben, weil er jetzt gegen Ulm da wirklich gesagt hat, ruhig und macht langsam. Dafür war das Spiel dann halt weniger unterhaltsam ist halt nur mit in Anführungszeichen 2-0 gegen 10 Ulmer ausgegangen.
Kommt dann nimmt man doch drei nicht unterhaltsame Punkte dann auch mal gerne mit. Sehr, sehr schön. Andreas wird gleich in der NFL auch noch mit am Start sein von Thorsten Poppe. Verabschieden wir uns mit der Frage, gibt es am Wochenende Amateurfußball für dich? Was wird das Wochenende für dich bringen, Thorsten?
Naja, wir sind erstmal glücklich, dass wir heute Abend Poldi verabschieden können. Ja, das ist natürlich mit das Größte. Und davor gibt es sogar noch eine Live-Sendung von TV Total aus dem Stadion. Ja, also der Vermarktungsking des Fußballs ist weg in Köln. Ja, da sind wir sehr gespannt, was uns alles offeriert wird heute Abend in Müngersdorf. Und dann ist es wirklich schon wieder soweit, das wisst ihr in Bayern nicht. Wir haben Herbstferien, weil wir so früh in die Sommerferien müssen und da steht leider die Familie oder glücklicherweise die Familie an erster Stelle und wir verlassen Köln und Umgebung. Von daher bin ich leider erstmal zurückhaltend, aber da ich letzte Woche schon Champions League genossen habe und eben heute Abend die Weltmeister und FC-Altherren, ist das natürlich erstmal sehr gelungen.
Also man muss sagen, Lukas Podolski, allein wenn man sieht, welche Werbespots gelaufen sind bei der abgelaufenen Fußball-Europameisterschaft, Lukas Podolski hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Kann man das so sagen?
Absolut.
Ja, schon, oder?
Absolut. Ja, und er ist noch topfit und schießt immer noch in der polnischen Liga schöne Tore und wird natürlich hier ohne Ende gehuldigt. Und wir waren froh, dass wir noch eine Karte überhaupt uns ergattern konnten, weil das Spiel 24 Stunden, glaube ich, nach Kartenvorverkaufstart ausverkauft war mit 50.000. Da wird heute Abend Gott und die Welt hingehen.
Verrückt, diese Karte.
Ich habe jetzt gerade gedacht, bei dieser Verehrung für Lukas Podolski, und ich habe ja von Schubladen und Abziehbildern geredet, stell mir nur vor, was passiert, wenn Lukas Podolski zu RB wechselt.
Ja. Ja, das Leistungsvermögen hätte er noch.
Ich rede nicht als Spieler, sondern in irgendeiner anderen Funktion. Keine Ahnung, als Techniktrainer oder sonst irgendwas.
Ja, als Schusstechniktrainer, das wär's doch.
Ja, genau.
Danke, Thorsten. Wie gesagt, Andreas ist in ein paar Minuten, nach einer kurzen Pause, wieder bei uns.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Der Big Show 682 geht weiter. Dabei geblieben ist Andreas Renner, neu dazugekommen, Nicolas Martin. Hi, Nicolas.
Ein wunderschön.
Also, wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man ja sagen, die New York Jets haben nie etwas gewonnen und werden nie mehr etwas gewinnen. Aber wie man so schön sagt, neuerdings Fakt ist doch, Nicola, sie haben einmal den Super Bowl gewonnen. Joe Namath war damals der Quarterback. Aber seitdem scheint es so, dass sie doch immer sehr, sehr zielsicher, wenn es einen Topf mit Honig, den anderen mit Scheiße gibt, sie immer in den Scheißetopf greifen. Jetzt haben sie ihren Coach gefeuert, so viel habe ich mitbekommen. Ist das, wie im deutschen Fußball auch, das Allheilmittel, dass man nach 5 Spieltagen sind sie jetzt den Coach eines NFL-Teams rausschmeißt?
Also ich muss sagen, als ich es gelesen habe, habe ich mir erstmal gedacht, so wird das jetzt euer Ernst? Ist wieder 1. April. Was haben wir verpasst? Also die Jets sind 2-3 in einer Division, in der keiner davon rennt. Die Bills haben die letzten 2 Spiele verloren. Die Dolphins sind an irgendeiner Küste von Key Biscayne gestrandet und die Patriots sind komplett im Umbruch. Das heißt also, von großer Krise keine Spur. Also ich habe dann, was war das? Das Statement vom Owner war, das ist das talentierteste Team, das die New York Jets je hatten. Die Änderung, die ich jetzt herbeigeführt habe, bringt neue Energie und Positivität und das wird zu mehr Siegen führen und das fängt jetzt an. Ich glaube, die einzigen, die wirklich viel Energie und Positivität fühlen, das ist die New Yorker Sportpresse, weil für die ist gerade Ostern und Weihnachten an einem Tag gefallen. Man hört, dass Salah Nate Hackett feuern wollte. Der Interims-Headcoach, übrigens Jeff Ulbrich, angeblich, das könnte immer noch auf dem Tisch sein. angeblich ist Aaron Rodgers unzufrieden. Aaron Rodgers hat sich natürlich in der Pat McAfee-Show geäußert, dass dem nicht so ist. Es ist ein wunderschöner Trainwreck, also so von draußen drauf geschaut, öffentlich. Und wie gesagt, ich sehe das Drama nicht. Es ist halt 2-3. Ja, sie haben nicht immer gut gespielt. Aber wie gesagt, in dieser Division sind sie noch mittendrin. Von daher, also Woche 5 für einen Headcoach, finde ich echt früh, so dass man irgendwie Woche 12, 13, wenn es nicht funktioniert, sagt, okay, dann feuern wir ihn, ja. Aber 2-3, Woche 5, also da habe ich echt Schmerzen.
Ich finde, um das einzuordnen, sollte man ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel das Statement von Teambesitzer Woody Johnson, dass es das beste Jets-Team aller Zeiten sei, inklusive vermutlich der Mannschaft 1970, die den Super Bowl gewonnen hat. Woody Johnson war der Botschafter der Trump-Regierung in Irland. So viel zum Thema alternative Fakten. Ne? Das muss man immer im Hinterkopf bewahren, mit wem man es hier zu tun hat. So. Die andere Geschichte ist, und das ist jetzt dann auch mal ganz grundsätzlich, einen Headcoach während der NFL-Saison zu feuern, ist selten zielführend. Es ist dann zielführend, wenn diese Person sich aus welchen Gründen auch immer auf dem persönlichen Level untragbar gemacht hat. Das könnte sein, dass sie sich mit jedem im Verein streitet oder dem Owner eine Ohrfeige gegeben hat oder weiß der Teufel was. Aber wenn es wirklich um eine persönliche Angelegenheit geht, dann ergibt das Sinn, dass man sagt, wir müssen genau den Typen loswerden. Ansonsten hat halt jeder Head Coach eine Football-Philosophie zusammen mit den Koordinatoren, die dann im Team arbeiten. Und die haben dann eine Spielweise und ein System, das wird über den Sommer im Trainingslager etabliert und das kann man nicht komplett ändern. Ist auch im Fußball schwierig, von einem Tag auf den anderen mit einem neuen Trainer die Spielweise einer Mannschaft komplett umzustellen. Aber im Football ist es halt nochmal 3 Schritte schwieriger, weil diese Systeme in Angriff und Verteidigung sehr viele Feinheiten haben, die haben vor allen Dingen auch ein eigenes Vokabular, quasi eine eigene Sprache, all das müssten die Spieler neu lernen. Sowas geht während der Saison immer nur in sehr homöopathischen Dosen und dann passiert eben auch das, wenn man dann den Cheftrainer entlässt, was jetzt bei den Jets passiert ist, nämlich der Offensive Coordinator und der Defensive Coordinator bleiben, auch wenn Nate Hackett offensichtlich in der Kritik steht. Da ist jetzt dann das, um das zu Ende zu bringen, das heißt, jetzt ist Robert Saleh nicht mehr da, aber die Spielweise der Mannschaft, die etabliert ist, die wird bleiben. Ja, also mit leichten Veränderungen Schritt für Schritt, aber das würde sowieso passieren, egal wer der Headcoach ist, dass Mannschaften im Lauf einer Saison eine langsame Entwicklung geben. Er kann aber nicht von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt eine Offense alles anders. Das wird nicht funktionieren. Und die andere Geschichte, die man dabei noch erwähnen muss, Nate Hackett, der Offensive Coordinator, der letztes Jahr in Denver als Cheftrainer gnadenlos gescheitert ist.
Vorletzter.
Der ist der persönliche Favorit von Quarterback Aaron Rodgers. Mhm. Nate Hackett ist in New York bei den Jets, weil Aaron Rodgers, der Superstar-Quarterback, den sie geholt haben, damit sie um den Super Bowl mitspielen, den und genau den haben wollte, weil er mit dem schon in Green Bay erfolgreich zusammengearbeitet hat. Der spielt eine sehr spezielle Offense und die Offense sieht auch so aus, weil Aaron Rodgers das will. Also um es kurz zu machen, die arbeiten sehr wenig mit Motion. Das ist eine relativ statische Offense. Aaron Rodgers hätte gerne 1-gegen-1 Duelle auf der Außenseite von Receivern zu mit den Cornerbacks und will sich dann das beste Matchup aussuchen. Das ist die Art und Weise, wie Aaron Rodgers Football spielen will. Das ist das, was Nate Hackett macht. Und daran wird sich nichts ändern. Und Hackett zu feuern wäre dann, selbst wenn Leute nicht mit ihm zufrieden wären, ein Affront gegen Rodgers. Und Rodgers ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, der Messias, der Heilsbringer, der New York den ersten Super Bowl seit 1970 bringen soll.
Du meinst der Jürgen Klopp? Und der Jürgen Klopp der New York Jets quasi, meinst du, ja? Ja, ja.
Ich würde mir schwer tun, also selbst wenn wir über Erwartungen und Messias-Haltung bei Jürgen Klopp vorhin schon mal geredet haben, Aber dass Aaron Rodgers die für das Gute im Football steht, ich weiß nicht, ob irgendjemand noch auf die Idee käme heutzutage. Vielleicht vor 5 Jahren irgendwann mal, bevor er angefangen hat bei der McAfee-Show. Ja. Ja, ja. Genau. Aber das ist halt so der Hintergrund. Und das eine, was man, da sind wir jetzt dann wieder bei Woody Johnson, dem Besitzer, der diese Entscheidung, so wie er selber gesagt hat, allein getroffen hat, ohne seinen General Manager, ohne mit irgendjemand anders zu reden, den Head Coach zu feuern, nämlich die Entscheidung. Es ist ganz offensichtlich so, dass Woody Johnson fest davon überzeugt war, dass sie dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Und wenn das die Überzeugung ist, dann ist man an einem Punkt, wo man sagt, wir sind 2-3 und wir feuern den Head Coach, weil wir sind enttäuscht. Wenn man das so sieht, und ich glaube oder fürchte, das ist die Wahrheit, wenn man das so sieht, dann ergibt das in sich dann erstmal einen Sinn, den Headcoach zu feuern.
Also mein Sohn ist der Überzeugung, genauso wie Woody Johnson der Überzeugung ist mein Sohn der Überzeugung, dass die Bengals den Super Bowl noch gewinnen werden. Das könnte dann noch ein kleines bisschen haariger werden. Aber jetzt übergebe ich...
Das Gute ist, dein Sohn kann den Headcoach nicht feuern.
Ja, ja, wer würde es tun, möglicherweise. Wurde auch Football gespielt am Wochenende, Nikolas? Ich weiß es nicht.
Ja, jetzt mal ernsthaft, Andreas, bei 2-3 einen Headcoach feuern? Also vorhin so früh, also wenn jetzt zum Beispiel Jacksonville der Headcoach gefeuert worden wäre.
Wir sind uns vollkommen einig. Ich versuche nur zu erklären, wie Woody Johnson auf diese Idee kommt. Und da glaube ich halt, beziehungsweise das ist halt immer ein großes Problem, wenn es um die Beurteilung dessen geht, was eine Footballmannschaft kann, dass der Besitzer oder von mir aus auch noch der General Manager, weiß nicht, ob das in dem Fall so ist, aber dass die sich selber anders sehen, als der Rest der Welt sie sieht. Und daraus entsteht dann aus dieser Erwartungshaltung, die sie selbst haben, entsteht dann eine Enttäuschung, weil sie dann irgendwann mal feststellen, wir sind ja gar nicht so gut, wie wir dachten. Also muss halt jemand gehen. Dass das vollkommener Unsinn ist, wir den Cheftrainer jetzt zu feuern, ganz klar. da müssen wir wirklich nicht drüber diskutieren.
In einer Division, wie gesagt, wo eigentlich, also trotz der Probleme, die sie alle haben, ja tatsächlich noch alles offen ist, Andrea.
Ja, es braucht gar nicht so viel, um diese Division zu gewinnen, aber da sind wir dann eben auch wieder an dem Punkt, wenn der Teambesitzer der Meinung ist, seine Mannschaft gewinnt dieses Jahr den Super Bowl, dann hat er vermutlich auch die Erwartung, dass sie in die Saison starten mit mindestens 4 Siegen und einer Niederlage und die Siege alle grandios und souverän. Dann darf man auch nicht vergessen, die haben halt am ersten Spieltag gleich gegen San Francisco gespielt, die ja selber nicht so gut in die Saison gestartet sind, aber da haben sie mal sofort ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Und das war mit Sicherheit ein erster Tiefschlag für das Selbstverständnis von dem einen oder anderen im Büro der New York Jets. Und daraus folgen dann vielleicht alle möglichen anderen Reaktionen.
Man muss zugeben, das Spiel gegen die Broncos war schwere Kost für alle. Aber das lag auch am Wetter.
Ja, natürlich lag vielleicht auch nicht nur am Wetter, aber gegen die Broncos ist immer schwer zu spielen. Die sind zwar, also Broncos-Spiele sind hässlich, weil sie selber fast keine Punkte zulassen, die Broncos, aber sie machen auch fast keine. Deswegen wenn die Broncos spielen, ist oft mal die Frage, wer als erstes 10 Punkte hat, der gewinnt das Spiel.
Gut, wir bleiben trotzdem in der Division. Die Patriots haben eine Veränderung angekündigt. Es ist nicht mehr Jacoby Brissett, der Starting Quarterback, sondern es soll wohl Drake May werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Patriots ja sowieso im Umbruch. Man hat jetzt zwar am ersten Spieltag, überraschend vielleicht für viele, gegen die Bengals gewonnen. Danach nahm das Ganze seinen Lauf gegen Seahawks, Jets, 49ers und selbst gegen die eher ersatzgeschwächten Dolphins. Jetzt also Drake May. Will man sich anschauen oder was glaubst du, Andreas, ist jetzt so der Move nach fünf Spielen? Sie sind 1-4, okay, es sind 2 Spiele hinter Buffalo, aber sag mal so, if the trend is your friend, dann wird das eher Top 5 Pick.
Ja, also man will was, man wechselt den Quarterback, weil man was tun will. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Ich habe jetzt diverse Spiele der New England Patriots in dieser Saison zum Teil kommentiert, zum Teil zur Vorbereitung angeschaut und kann ganz sicher sagen, Jacoby Brissett ist nicht das Problem. Das Problem ist die Offensive Line. Und deswegen halte ich es auch für grundfalsch, Drake May dieser Situation jetzt auszusetzen. Drake May ist einer, der sehr viel Talent hat, aber auch noch, also sagen wir es mal positiv, ein ungeschliffener Diamant ist. Ich befürchte halt, dass der in eine Situation geworfen wird, wo er genauso wie Jacoby Brissett aufgrund der Schwächen in der Offensive Line keine Chance hat. Und bei Jacoby Brissett wissen wir, das ist ein erfahrener NFL-Spieler, der kann das wegstecken. Drake May ist ein Rookie und da befürchte ich, dass die Gefahr besteht, dass der durch die Schwierigkeiten, mit denen er sich da rumschlagen muss, eher gebrochen wird, als dass ihm damit ein Gefallen getan wird. Auch wenn er selber wahrscheinlich sagen wird, ja, ich will spielen, ich will so schnell wie möglich spielen. Und die Fans sagen natürlich, ja, mit Brissett läuft es nicht, dann lass uns doch gleich den Rookie spielen lassen. Der braucht ja Spielzeit, der muss Erfahrung sammeln. Man kann auch zu viele negative Erfahrungen sammeln und dadurch, ich habe es vorhin schon gesagt, gebrochen werden. Und das ist eine reale Gefahr unter den Voraussetzungen mit der Offensive Line, die die New England Patriots da gerade auf den Platz stellen.
Jacoby Brissett hat nicht nur NFL-Erfahrung, der hat ja auch Erfahrung in vielleicht schlechteren Offenses. Von daher, der kann da eher mit umgehen. Drake May, North Carolina, das ja, die haben ja eher
Offensive
immer nach oben
Line hat er da auch nicht gehabt.
Ja gut, er hat er gehabt, aber die Gegnerschar war vielleicht nicht so extrem da. Nächstes Spiel gegen die Texans, das wird interessant. Auch ein weiterer Rookie, der diesmal der starten wird. Das ist allerdings verletzungsbedingt. Derek Carr ist verletzt in New Orleans. Wir sehen jetzt am Wochenende gegen Tampa Bay, die schon in New Orleans sind wegen Hurricane Milton. Wir sehen jetzt Spencer Rattler. Die New Orleans Saints mit Furore in die Saison gestartet, dann 3 Niederlagen am Stück, jetzt der Starting Quarterback verletzt. Ja, so kann sich das Brett innerhalb von ein paar Wochen wenden.
Ja, jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, die ersten 2 Spiele, die wir von den Saints gesehen haben, waren viel besser, als das irgendjemand erwarten durfte. Wie das dann aber in der NFL manchmal auch passiert, die haben einen neuen Offensive Coordinator, jetzt haben die anderen Teams mal gesehen, was die Saints so machen und haben sich Strategien dagegen ausgedacht und dann läuft es eben nicht mehr so wie in diesen ersten beiden Spielen. Was jetzt Spencer Rattler angeht, ist eine interessante Figur, weil der war einst an der University of Oklahoma, bevor Caleb Williams dort kurz gespielt hat und galt als eines der absoluten Top-Talente, hat sich aber jetzt nicht nur mit sportlichen Leistungen, sondern auch mit der Art und Weise, wie er sich bei diversen TV-Shows präsentiert hat, sehr, sehr unbeliebt gemacht. Der musste also dann aus Oklahoma weggehen, hat den langen Weg genommen, hat sich bei schwächeren Teams wieder für die NFL empfohlen, ist jetzt immerhin in der 5. Runde gedraftet worden. Der Typ hat fraglos einiges an Talent, aber ob die anderen Probleme eben noch da sind, das können wir von außen nicht beurteilen. Möglicherweise hat er dazugelernt, dann wär's gut für ihn und für alle. Der Move ist insofern interessant, als er ja eigentlich Quarterback Nummer 3 war und die Saints aber wohl nach ein paar ganz guten Auftritten in der Preseason gesagt haben, wir spielen lieber mit ihm statt mit Jake Haener, der schon ein bisschen länger im System ist.
In der 5. Runde gezogen und davor bei South Carolina, also der ist von Oklahoma zu South Carolina, also im Grunde genommen wie Caleb Williams von Oklahoma zu USC, bloß halt das nicht so ganz bekannte USC und ja, die Interviews von Spencer Rattler waren immer, man hat sich gefreut, wenn der sich geäußert hat, weil dann hat es was zu diskutieren. Wunderschön. Dann, am Wochenende steht wieder London an, die Chicago Bears empfangen die Jacksonville Jaguars zum Auswärtsspiel und Jacksonville bleibt dann da, aber heute Nacht erstmal das NFC West Duell zwischen Seattle und San Francisco, Seattle im Augenblick der Tabellenführer in der NFC West gegen die verletzungsgebeutelten San Francisco 49ers. Was können wir von diesem Spiel erwarten heute Nacht, Andreas?
Ja, verletzungsgebeutelt ist das Thema für beide Teams. Deswegen,
ja, Seattle auch, ja.
Deswegen ist es ein bisschen schwierig abzuschätzen, was da möglicherweise passiert. Seattle hat halt Gutes und Schlechtes gezeigt bisher in dieser Saison. Die haben zum Beispiel gegen die Patriots nur ganz knapp in Verlängerung gewonnen, hätten das beinahe verloren. Da hat man gesehen, die Patriots haben Probleme in der Offensive Line. Seattle hat das auch. Und das kann ein Problem sein, das einem möglicherweise mal ein komplettes Spiel zerschießen kann. Insofern ist es im Moment ganz schwer vorherzusagen, was passiert. Bei San Francisco war in den letzten Wochen noch nicht mal die Verletzungsserie das ganz große Problem, sondern eher, dass sie in jedem Spiel sich eine Führung rausgespielt haben von 10 Punkten oder mehr und das dann am Ende noch in Sand gesetzt haben oder beinahe in Sand gesetzt haben. Und das ist ein verheerender Trend, der für viel Frust sorgt natürlich, weil wir wissen, Leute regen sich furchtbar auf, wenn ihr Team deutlich verliert, aber sie regen sich noch viel furchtbarer auf, wenn ihr Team eigentlich besser ist und dann verliert. Und das ist jetzt bei San Francisco.
Ich verstehen kann.
Ja, ich verstehe, warum man sich aufregt, aber normalerweise ist der Weltuntergang näher, wenn man regelmäßig deutlich verliert und keine Chance hat. Das ist nämlich ein viel größeres Problem, als man es eigentlich besser und schafft, es nicht nach Hause zu bringen.
Ja, Sunday Night ist Giants gegen Bengals und Monday Night die Jets gegen Buffalo. Das Highlight-Spiel, finde ich, ist aber Sonntag um 19 Uhr die Ravens gegen die Commanders, Andreas, oder?
Ja, was ja jetzt auch keiner gedacht hat, dass das Lokalderby so
das ist. So genau, ja.
Genau. Jaden Daniels, von dem ich gerade gelesen habe, dass er gar nicht so begeistert davon ist, dass er mit Lamar Jackson verglichen wird. Jaden Daniels ist natürlich die Rookie-Sensation auf der Quarterback-Position in der National Football League und Washington hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Insofern wird das interessant sein. Das ist auch deswegen interessant, weil die Ravens sind natürlich eine Herausforderung. Das ist ein gutes Football-Team. Offensiv vor allen Dingen. Defensiv haben sie ihre Probleme gegen den Pass. Insofern, das ist auch der Grund dafür, warum die nicht alle ihre Spiele gewonnen haben und relativ viele Gegenpunkte kassiert haben. Das ist schon ein Spiel, das Potenzial hat für sehr viele Punkte. Ich denke, das könnte echt spektakulär werden.
Und der Producer wird Moment, nur Augen haben für das Spiel der Raiders gegen seine Steelers Sonntag um 22:05 Uhr.
Kein Zweifel, ja, ja.
Und wird aufmerksam verfolgt haben, Andreas, dass auch die Raiders einen Quarterback-Wechsel vornehmen. Sie benchen Minshew und Aiden O'Connell darf wieder ran.
Mhm. Ja.
Okay, das reicht mir als Analyse, Andreas. Mhm, ja, das stimmt nicht zuversichtlich. Was soll ich da sagen? Ja?
Also die Raiders hatten in der Saison, also man muss vorher anfangen. Im Draft wollten die Raiders einen Quarterback verpflichten. Dadurch, dass die Atlanta Falcons alles zerstört haben an Planung, weil sie Michael Penix gedraftet haben, obwohl sie schon Kirk Cousins vorher für viel Geld verpflichtet hatten, war für die Raiders kein Quarterback mehr übrig. Also haben sie Gardner Minshew als ein Quarterback, der, ich würde mal sagen, solide ist, aber eher ein guter Backup als ein Starter verpflichtet und hatten noch Aiden O'Connell, den sie selbst gedraftet haben und der in der letzten Saison, sagen wir mal, durchwachsene Leistungen gebracht haben. Und die beiden haben sich dann im Sommer im Trainingslager ein Quarterback-Duell geleistet geliefert, ist das korrekte Wort, auf sehr niedrigem Niveau, wo auch klar war, wer immer das in Anführungszeichen gewinnt, ist eine Lösung, die niemanden glücklich macht. Und jetzt hat halt Minshew ein paar Spiele gespielt, jetzt spielt O'Connell ein paar Spiele. Und ich wage zu prognostizieren, dass es auch durchwachsene Resultate produzieren wird. Und dann am Ende spielt irgendwann auch mal wieder Minshew und dann wechseln sie vielleicht nochmal zurück. Und schuld, Nicola, sind die Atlanta Falcons.
Also sowieso, ja. Das ist klar. Aber der Trend ist Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Jetzt kommt das Spiel gegen die Steelers jetzt.
Oh. Ja, also das hat ein kleines bisschen geschmerzt, dieses Ende gegen die Cowboys. Ja, es ist, glaube ich, mit dem 67. Geburtstag von Günther zusammengefallen. Somit konnte ich das einigermaßen dann verschmerzen. Andreas, die Musik am Sonntag hat mich verwirrt.
Hätte ich verwirrt?
Ja, weil ich natürlich über Jahre sag, worum es geht, und während du erklärst, worum es geht, dann ich mache über Jahre den gleichen Fehler, wenn ich diesen Namen höre.
Okay. Es geht um Stevie Nicks.
Richtig.
Die Sängerin, die sowohl eine erfolgreiche Solokarriere hatte, als auch mit Fleetwood Mac eine der erfolgreichsten Platten aller Zeiten produziert hat, mit dem Album Rumors. Diesmal befassen wir uns mit ihrer Solokarriere, erzählen natürlich auch ein bisschen so ihre Lebensgeschichte. Und Stevie Nicks, das sollte man dann auch dazu sagen, ist sowohl als Mitglied von Fleetwood Mac als auch als Solokünstlerin in der Rock'n'Roll Hall of Fame und ist die erste Frau, die tatsächlich zweimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde.
Tja, und womit, wenn ich höre Stevie Nicks, muss ich mich wirklich dran...
Denkst du, sie ist die Mutter von Bo Nicks?
Nein, ich denke mir, es ist ein Mann. Stevie ist für mich ein Mann, tut mir leid. Ja, und dann, doch, ja, das könnte sie doch.
Ja, wenn du sie anschaust, würdest du sie nicht für einen Mann
halten. Ja, das ist natürlich was anderes. Herrlich. Ja, ich habe mir schon angehört, große Musik am Sonntag. Nicola, gibt es großen Sport für dich an diesem Wochenende?
Ja, hallo, ich bin Samstag in Essen, nicht im Sportpark am Hallo, sondern in der Hafenstraße, GFL Bowl 2024, 12 Uhr geht die Pregame Show, glaube ich, los, um 12 Uhr ist irgendwie, geht der öffentliche Stadiontor, glaube ich, um 16 Uhr ist Pregame Show, um 17 Uhr ist Spiel. Wer in NRW nichts vorhat am Samstag, hinter, und wer es nicht sehen kann, das läuft auf, gibt es den DF1, gibt es das wieder?
Ja, das gibt's wieder, ja.
Dann läuft es auf DF1.
Gut. Und nächste Woche...
Also für die Älteren unter uns, DF1 ist immer noch der Vorgänger von Premiere, aber ja.
Und Premiere ist der Vorgänger von Sky, für den nicht ganz so alten und...
Achso, ja genau, ja. Ja.
Nicola, dann berichte uns bitte nächste Woche. Am Sonntag 12 Uhr Stevie Nicks im Musikradio 360. Danke Andreas, danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 682.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört sportradio360.de.
Big Show 682 und ich freue mich sehr, dass auch heute nach dem Frühspaziergang Michael Körner ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen. Ich muss, wenn du die Zahl, du sagst ja bei mir oft immer die Zahl.
Bei jedem. Ich sag bei jedem die Zahl, weil ich selbst so ergriffen bin, ja.
Ja, muss ich immer an den Podcast Geschichten aus der Geschichte denken, den du vielleicht kennst. Wo die beiden Historiker sich jede Woche eine Geschichte erzählen.
Nee, muss ich
nicht.
Geschichten aus der Geschichte, muss ich mir anhören, kenne ich nicht.
Ja, aber das ist, da ist der Richard bei, der kommt aus Österreich, also es müsste eigentlich noch, also ich weiß nicht, ob man unbedingt alles hören muss, was ein Österreicher sagt an deiner Stelle. Und die unterhalten sich, also da ist der Running Gag, dass sie am Anfang auch den Folgen Anzahl nennen. Und sich dann der Daniel, der andere, also der Nicht-Österreicher, sehr häufig über diese Zahl noch etwas überlegt. Also was ist im Jahr 427 passiert oder die Quersumme oder sehr belanglos. Aber ich muss immer daran denken, wenn du am Anfang die Zahl nennst. Und gerade habe ich gedacht, wenn er die Zahl jetzt nennt, dann überlege ich mir...
Ja, bitte, 682, ja, bitte.
Aber ich weiß nicht zu 682. Also das ist so ein Geschichtsjahr, glaube ich, was jetzt... Also da, ich weiß nicht, da gab es den Karl noch nicht, den Großen, der kam irgendwie später. Ich weiß jetzt nicht genau, was im Jahr 682 passiert ist. Deswegen starte einfach so, wie du es starten wolltest.
Na, aber für die Dark Ages ist es noch zu früh, oder? Also wirklich für das dunkle Mittelalter. Weil das würde man eher so um 1100 verorten. Also ich zumindest. 682 ist ganz schwierig. Die Römer gab es nicht mehr und die Amerikaner gab es noch nicht. Und zwischendurch vielleicht Portugiesen und Spanier. Sehr, sehr schwierig, finde ich. 682. Was die wenigsten Leute wissen, Michael Körner ist nicht nur mein Lebensberater, sondern auch mein Finanzberater. Jetzt habe ich eine Frage für dich, Michael. Thomas Muster, ein Held meiner Jugend, apropos Österreicher. Hattest du auch einen Helden, den du in deinen Jugendjahren wirklich, dem du gefolgt, in sportlichen Helden, bitte. Michael, du hast dich gemutet. Ich sehe, dass du dein Mikrofon ausgeschaltet hast.
Oh, ich bin tatsächlich wieder auf die Taste gekommen.
Ja. Gab es einen Helden deiner Jugend, der es mit meinem Thomas Muster aufnehmen hätte können?
Also wir definieren Jugend zwischen 14 und 20, ja, so in dem Bereich?
Ja, genau.
Das war natürlich die Zeit, Ich habe darüber schon mal gesprochen, wo ich jetzt nicht der größte Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft war. Also in dem Fall würde ich sagen, vielleicht Altobelli.
Sandro Altobelli. So, pass auf, mein Held der Jugend, einer der Helden der Jugend, eben weil er auch aus der näheren Umgebung kommt und man verfolgt die Karriere so mit Thomas Muster. Und Thomas Muster hat, wie man weiß, ein Grand Slam Turnier gewonnen 1995 in Roland Garros. Und jetzt die Frage, Michael, dieser Tage hat Thomas Muster, der offenbar in diesen Dingen nicht wahnsinnig sentimental ist. Ich glaube, es sind 12 seiner größten Trophäen für eine Auktion freigegeben. So auch den Siegerpokal aus Roland Garros 1995. Das Finale hat er gegen Mikey Chang gewonnen. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Und ich habe jetzt mir überlegt, und meine Frage an dich als mein Finanzberater ist, es gibt eine Auktion. Und du weißt, ich habe so gut wie keine Mittel, aber ich würde diese keine Mittel locker machen. Ich weiß auch schon, wo das Höchstgebot im Moment liegt, aber wie viel würdest du sagen, so etwas wäre ein Pokal, den nicht mal ich selbst gewonnen habe, den ich bei mir im Wohnzimmer aufstellen würde, einfach nur um zu sagen, das ist der Pokal von Thomas Muster, Roland Garros 1995. Wahnsinn. Wie viel soll ich dafür zahlen, Michael?
Also tatsächlich müsste ich dafür noch mehr über deine finanziellen Hintergründe wissen, denn ich würde es mal so formulieren, das ist Geld, mit dem du zukünftig nicht mehr planen solltest. Also ich würde das irgendwie so ein Investment vielleicht in Kryptowährungen oder Salzburger Casino sehen. Das könnte dann auch in ein paar Jahren wirklich, ich glaube nicht, dass das wertsteigernd ist. Und das ist ja auch nicht der Original, also du kriegst ja nicht den Originalpokal, du kriegst ja ein
Duplikat.
So eine Replik.
Ja,
genau. Und das Höchstgebot, würde ich sagen, steht bei 6.500 Euro. Stimmt das?
Ist sogar deutlich höher, aber ich hatte mir gedacht, ein Tausender würde ich ausgeben dafür. Einfach nur für meine für meine persönliche Eitelkeit ein Tausender würde ich ausgeben. Oder? Das bist du d'accord.
Da bin ich d'accord. Da würde ich aber schon wieder so denken, wenn ich ihn für 1.000 kriege, will ich ihn direkt für 2.000 wieder verkaufen. Ich wüsste gar nicht, gibt es irgendeinen, wo ich sagen würde, dem würde ich, also Boris hat ja auch schon sein ganzes Zeug vertickert.
Ja, der musste aber. Thomas Muster möchte es, genau. Das ist für Charity. Also,
und natürlich bin ich mit Boris Becker groß geworden, ohne dass er jetzt von mein totaler Hero war, aber ganz Deutschland hat seine Spiele geschaut. Und ich würde tatsächlich, da bin ich anders, da würde ich, ich bin aber so, ich könnte mir vorstellen, für so eine Sportscard, für so eine coole Sport. Ja. Die haben dieses Business nicht so wie in den USA, wo man natürlich Millionen bezahlt für irgendwelche seltenen oder Dinge. Da wäre ich anfälliger, als jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt einen Pokal von irgendeinem, den ich früher mal gut fand. Michael, 1.000 hätte ich gesagt, hättest du mein Go bekommen.
Ja, also das Höchstgebot liegt bei 23.000 im Moment.
23? Ja, okay.
Für diesen Pokal. Aber du meinst so eine Trading Card von Michael Jordan, 1992 original unterschrieben, das wäre eher was dich ansprechen
würde. Ja. Also ich habe glaube ich schon 7-mal angefangen, Trading Cards zu sammeln und dann habe ich wieder aufgehört, weil das ist in Deutschland einfach schwierig, an das Zeug dran zu kommen, an die US-Sachen und zu graden zu lassen und das wird jetzt zu weit führen, aber es ist, wenn ich in den USA wäre, wäre ich zu 100% Sammler von Sportscards.
Gutes Business. Und jetzt, wir müssen einen ganz, ganz harten Cut machen, Michael, aber ich weiß, mit dir kann man es machen. Ich habe, weil ich es öfter mal irgendwo gelesen habe, mir tatsächlich in der ARD den Vierteiler Herrhausen angeschaut.
Mhm.
Hast du ihn auch schon angeschaut?
Alfred Herrhausen, ja. Nein, Alfred Herrhausen, genau.
Also ich kann ihn nur empfehlen und ich möchte, du weißt ja, worum es geht. Ich meine, das ist ja, es liegt ja alles vor uns wie ein offenes Buch, wer sich für diese Zeit interessiert und wer sich für die Personen interessiert. Es ist sehr, sehr gut. Also wirklich, es ist sehr, sehr gut gespielt. Vor allen Dingen vom Hauptdarsteller, ist glaube ich Oliver Masucci, also habe ich jetzt wahrscheinlich gebutschert den Namen. Aber, und jetzt brauche ich dich wieder als meinen Lebensberater, Alfred Herrhausen war der alleinige Sprecher dann am Ende der Deutschen Bank. Mit anderen Worten, wenn du irgendein Lexikon aufschlägst und nach dem Wort Kapitalist suchst, dann findest du oder fandest du damals wahrscheinlich ein Bild von Alfred Herrhausen. Mhm. Und trotzdem habe ich mich bei der Lektüre, oder vielmehr beim Anschauen dieser Serie dabei ertappt, dass ich mit ihm, wie man früher gesagt hat, mitgehalten habe. Und er hat mich schlecht dabei gefühlt, ja, mit dem übelsten Kapitalisten in ganz Deutschland, wobei, also er kommt gar nicht so übel rüber. Aber ich habe mir da echt überlegt, muss ich mich jetzt duschen gehen, Michael, nachdem ich diese Gefühle hatte? Ich weiß es nicht. Darf man auch mit Kapitalisten fühlen?
Wow, also ja, natürlich, also ich finde, den Begriff Kapitalist sehr, sehr verallgemeinernd.
Gut, differenzieren also, wir bitte.
Er hat für damals eines der weltgrößten Bankenkonsortien gearbeitet, ja. Macht ihn das zum schlechten Menschen? Nein. Also ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, Kapitalisten sind Schweine, also da bin ich ja weit davon entfernt. Ne? Also und ich würde diese Attentate auf Kapitalisten gutheißen oder sowas. Also nee, also ich dieses über einen Kamm scheren, Kapitalisten und Kapitalismus, das ist alles schlecht, da bin ich sowieso der ganz falsche Ansprechpartner. Ich halte das nicht für schlecht. Es gibt Auswüchse, die nicht gut sind, aber die gibt es und gab es im Kommunismus genauso, die gibt es in allen Bereichen. Also es ist ja nicht alles immer scheiße, wo jetzt Kapitalismus draufsteht. Das kann mir ja niemand erzählen. Und nee, du musst dich nicht duschen. Es ist, ich glaube, ich finde es eher gut, wenn so eine Serie es schafft, auch so ein bisschen die menschliche Fassade hinter einem Typen herauszuarbeiten, der über Jahre ja tatsächlich so ein Hassobjekt in der linken Szene war und eben das auch mal alles in Relation zu setzen. Also ich glaube, da muss ich auch die linke Szene mit auseinandersetzen, dass nicht alles alles das, was verteufelt wurde, nicht alles schlecht ist per se. Also ich habe super, super viel über den RAF-Terrorismus gelesen und gesehen. Ich habe das früher gefressen. Ich hatte als Neunjähriger schon eine Dokumentation zu Hause liegen, mir zu Weihnachten wünschen lassen über die Schleierentführung, weil mich das irgendwo alles so mitgenommen hat, warum Menschen Dinge tun. Und auch Hans-Martin Schleier ist ja nun politisch eine umstrittene Figur gewesen mit seiner Vergangenheit, ne, da gibt es ja auch Wurzeln im NS-Bereich und wir hatten einen Bundespräsidenten, der NS nahe stand. Also das ist alles gut und schön, aber mein Problem ist, in der heutigen Zeit werden solche Dinge ja genommen, um Gewaltakte zu rechtfertigen. Und ich finde, nichts rechtfertigt Gewalt gegenüber anderen Menschen, außer
Selbstverteidigung.
Da bin ich jetzt. Selbstverteidigung und ich gebe offen zu, den Mörder meiner Kinder würde ich mit bloßen Händen umbringen wollen. Da bin ich, das tut mir leid. Da bin ich zu emotional. Wenn jemand meinen Kindern was zuleide tun würde, tut, dann würde ich alles daran setzen, diesen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, indem ich ihn selber umbringen möchte. Ich glaube, dass ne, diese Wut, die sich da aufstaut, ich glaube, die ist dann irgendwann auch nicht mehr zu steuern. Aber generell zu sagen, oder wir hatten jetzt auch ne, was bei Trump, das Trump-Attentat, da habe ich natürlich auch Leute gehört, die gesagt haben, ah Mist, ein Zentimeter weiter und wir wären ihn los gewesen. Also so sehr ich diesen Typen verachte und diese ganze Geschichte um ihn herum, diesen ganzen Sektenkult unfassbar und unverständlich und auch bedrohlich finde für die westliche freie Welt an sich, ich hätte nicht gewünscht, dass jemand so ums Leben kommt. Das ist einfach nicht fair. Ja, also das, man darf da nicht diese Gefühle entwickeln. Ja, manche werden sagen, aber was ist denn mit Putin und sowas? Ich denke immer, sobald wir anfangen, uns zu rechtfertigen, der muss weg, Todesstrafe, ja, weil der hat das und das gemacht, dann werden die anderen sagen, ja, aber du willst doch selber den Mörder deiner Kinder umbringen. Da sage ich, ja, das stimmt, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht so hinreißen lassen, dass wir sagen, ich darf nicht mitfühlen, weil der ist Kapitalist gewesen oder sowas. Ich glaube, man darf mit allem mitfühlen irgendwo, weil das ist das, was uns ja doch von manchen unterscheidet, was noch auf diesem Planeten rumkrabbelt.
Ja, Herrhausen, um da den Bogen zu sprechen, diese RAF-Geschichte habe ich auch, ich bin ja im Ausland, ich habe das überhaupt nicht kapiert, was da los ist, ja, in den 70er Jahren, weil ich bin 1970 geboren und dann siehst du in der Zeit im Bild in Österreich dann halt in dieser Nachrichtensendung ein Ein-Minuten-Schnipsel, was da in Deutschland los ist. Wer mir in Erinnerung geblieben ist, haben wir möglicherweise schon mal angesprochen, ist Aldo Moro, der italienische Ministerpräsident, glaube ich. Der
war der Staatsanwalt.
Ach so,
der Staatsanwalt, der die Mafia gejagt hat.
Okay, na jedenfalls, irgendwie ist mir dieser Name in Erinnerung geblieben. Der ist dann von den Roten Brigaden, glaube ich, entführt und ermordet worden.
Stimmt, der war doch Ministerpräsident.
Doch, ich glaube, das war das.
Ja.
Aber diese Zeit.
Der Staatsanwalt war der andere.
Der Falcone war, glaube ich, der Staatsanwalt.
Genau.
Großartiges Sportsegment übrigens. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nur, mich hat das schon auch dann, ich habe dieses Buch von Stefan ausgelesen, der jetzt auch ein bisschen schwierig geworden ist im Alter, aber dieser RAF-Komplex. Mhm. Und wenn man das, hast du wahrscheinlich auch gedacht, oder wenn man sich mit und der Film, den dann Eichinger gemacht hat drüber, ist natürlich das Ganze basiert drauf, aber das ist schon wieder, du kannst in einem 2,5-Stunden-Film dieses ganze Buch unterbringen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es nachvollziehbar, diese Wut und dieser Protest, und irgendwann sagt man, nee, ab hier nicht mehr. Und da, wo dann Menschen zu Schaden kommen, da muss man halt sagen, ab hier nicht mehr.
Also wir sehen das ja auch gerade in der aktuellen Auseinandersetzung im Krieg Israel, Gaza, Palästina, Iran, Hezbollah, wie ja auch von Menschen, die hier in Deutschland leben, also wirklich Gewalt gefordert wird, Mord und Anschläge gefordert werden. Mir macht das eher Angst. Also ich bin natürlich auch ein extrem harmoniesüchtiger Mensch und versuche zu deeskalieren, soweit es geht, weil Eskalation in den allermeisten Fällen nicht positiv ist. Aber ich glaube, auch das Thema hatten wir schon mal. Ich sehe auch so ein bisschen, ich resigniere auch im Alter jetzt so ein bisschen. Also das Zurückziehen in die eigenen vier Wände, auf die eigene Scholle, was ja auch viele Menschen machen. Eskapismus ist für mich eines der Trend, der seit Covid, der Trend überhaupt. Das hat mich auch vollgepackt. Insofern kann ich nur sagen, ich möchte alles, was mit Gewalt zu tun hat, lehne ich komplett ab. Und wenn es die größten Arschlöcher sind, dann versuche ich einen Bogen drum zu machen und hoffe, dass ich, auch wenn ich ihn nicht mag und auch wenn ich nicht mit ihm sympathisiere, hat Jan Böhmermann mal gesagt, das mit Putin hat sich ja dann irgendwann auf natürliche Art und Weise erledigt, weil der sterben wird, einfach eines Todes irgendwann, weil er halt stirbt. Das finde ich, ja, das ist so ein Ansatz, den ich irgendwo immer im Hinterkopf habe, wo ich denke, ja, wenn bis dahin nicht die Welt untergegangen ist, dann stimmt, haben wir auch diesen Menschen überlebt. Oder Trump oder wen auch immer. Wie gesagt, Gewalt ist, also wir müssen uns der Gewalt entsagen irgendwann, was nicht passieren wird, weil der Homo sapiens gewalttätig ist, seitdem er aus der Höhle rausgekrochen ist. Aber es hat selten zu was Gutem geführt.
Jetzt doch noch was Sportliches, Michael. Konntest du dir schon ein Bild über den SAP-Garden machen während eines Wettkampfes? Ich war dort bei der natürlich. Eröffnung. Und wie gefällt's dir, mein lieber Michael?
Ja, ich war in der beneidenswerten Situation, das Spiel kommentieren zu
dürfen. Gegen Real Madrid.
Bayern München, gegen Real Madrid. Ich habe also da alles mitgenommen. Sehr, sehr spannend natürlich. Also man kommt zum ersten Mal in eine neue Halle und wir haben eine recht große Produktion da mit viel Vorlauf und vielen Interviews und wir haben am Anfang in der Besprechung gesagt, lass uns die Sendung sauber auf On Air bringen und wenn es irgendwo ruckelt, dann liegt es daran, dass wir noch nicht alle Wege kennen. Also technisch auch, wie laufen da, kann man irgendwo eine Funkkamera hinstellen oder ein Funkmikro oder wird da irgendwo was gestört? Das sind alles super, super neue Dinge, auch für uns als Produktionsteam. Mir hat es gut gefallen, also die Halle an sich, sagen wir mal so, ich sag direkt, ohne jetzt schimpfen zu wollen, das ist für Eishockey eine perfekte Halle. Buff. Ja, du siehst natürlich, wenn die dann umbauen zu Basketball, dass hinter den Körben die Tribünen noch nicht so gewesen sind, wie sie sein sollten. Die Bayern haben ja am gleichen Abend noch eine Pressemitteilung rausgehauen, dass die Red Bull GmbH sie haben nicht versagt geschrieben, aber so ähnlich, dass sie die Halle nicht so vorgefunden haben, wie es eigentlich von Red Bull zugesagt worden war. Also das Tribünenkonzept speziell hinter den Körben war nicht so, wie es sein sollte und das sah man. Ja, also eine Basketballhalle ist ja so, lebt ja davon, dass die Zuschauer sehr nah an den Körben oder am Spielfeld dran sitzen. Das ist im SAP-Garten hinter den Körben nicht gegeben und seitlich ist auch ein bisschen Abstand da, weil ein Basketballfeld kleiner ist als ein Eishockeyfeld. Ja, also Eishockey habe ich gesehen, muss überragend sein. Das geht bis zur Bande, dann geht direkt das Plexiglas hoch. Also näher dran kannst du als Zuschauer nicht sein. Und die Halle an sich so gefällt mir natürlich, also technisch auch sehr gut. Das Soundsystem, also uns sind die Ohren weggeflogen, ist sogar fast ein drüber. Also wir hatten gehofft, also gedacht, dass die Atmo, die so laut war, uns auch technisch vor Probleme stellen wird, aber hat ganz gut funktioniert. Du gehst mit einem leichten Tinnitus raus, da kannst du an deinen Kopfhörern rumstellen, wie du willst. Deswegen finde ich es da schon sehr, sehr krass. Aber natürlich alles andere, der LED-Würfel, das Licht, generell auch der Umlauf, die VIP-Bereiche, wow. Also es gibt einen Courtside-VIP-Raum, der ist richtig krass. Also der ist nochmal anders angelegt als die anderen VIP-Umläufe da. Das hat schon was. Also das ist schon, also ich kenne Menschen, die da waren und die einen Tag später sich VIP-Karten für die gesamte Saison gekauft haben. Das kann schon was. Also das ist in jedem Fall, ist das ein Upgrade zum BMW-Park. Wie gesagt, man muss jetzt sehen, wie beim zweiten Spiel das Tribünenkonzept umgesetzt wird, damit da speziell hinter den Körben die Menschen, die dafür auch viel Geld zahlen, ebenso einen guten Platz bekommen, wie ihnen das eigentlich versprochen wurde. Aber das ist, lag nicht in den Händen des FC Bayern Basketball, sondern vom Besitzer.
Ich kann allem zustimmen. Ich hatte nur den Eindruck, dass erstmal, wie ich reingegangen bin, ich bin bei dem Eishockeyspiel gewesen und war eben, also der Presseraum ist unten im Keller, ganz unten, und dann gehst du rauf und ich komme in die Halle rein. Ich habe sie mir größer vorgestellt, von der Kapazität her.
Ich mag die Größe total gerne, weil wenn ich in der Lanxess Arena bin oder in der Uber Arena, dann schaue ich mich manchmal um und denke mir, also ich sag mal, für Taylor Swift geil, aber vielleicht für ein Basketballspiel in Europa, Deutschland vielleicht ein Tacken zu groß. Speziell, wenn sie anfangen müssen, den Oberrang abzuhängen. Okay, Eurobasket, Köln, Lanxess Arena, super. Aber natürlich auch ein Tacken zu weit weg. Ja, also die Größe von 11,5 jetzt hier, finde ich für Basketball und von der Dimension her, finde ich die fast noch besser als Uber Arena oder Lanxess Arena. Aber da muss ich auch erst noch mal noch einen zweiten oder dritten Eindruck mir holen. Natürlich ist Lanxess super, wenn da 5000 Litauer singen und tanzen und alles, aber hast du ja auch nicht immer beim Basketball oder in der Uber Arena, da sind ja auch nicht immer 14.000 bei Alba, sondern 10. Deswegen ist zum Beispiel in der Max-Schmeling-Halle aus meiner Sicht beim Basketball die Stimmung besser. Die Max-Schmeling-Halle ist eine perfekte Basketballhalle, ja, weil steile Ränge, der Oberrang, der so dachmäßig, so leicht über dem Unterrang ist, Kesselatmosphäre, 8.500, 9.000, wenn es voll ist, das ist perfekt. Ne? Da geht stimmungstechnisch und auch so atmosphärentechnisch geht da nichts drüber. Und das ist manchmal vielleicht sogar besser, als wenn du so eine Uber-Arena hast, die natürlich geileren VIP-Bereich und mehr Stände und mehr Platz und alles. Aber deswegen, also in Belgrad hast du ja das Gleiche mit der Stark Arena und mit der Alexander Nikolic Halle. Das eine ist halt dieses 40 Jahre alte Ding, wo 10.000 reingehen und du denkst, der Erdball explodiert. Und in der Stark Arena gehen die doppelte Anzahl rein und auch super Stimmung, aber dann halt natürlich klein wenig anders. Ne?
Ja, also was wir sagen wollen, schaut es euch an. Es wird Karten geben. Also die ersten Veranstaltungen waren ausverkauft. Das wird jetzt sicherlich in den kommenden Wochen nicht mehr immer so sein. Es zahlt sich aus. Nehmt jemanden mit und wenn ihr einen Pokal ersteigert, ist unsere gemeinsame Grenze bei 1.000 Euro.
Ja gut, was gibt es noch andere Devotionalien, die in Frage kommen? Also irgendwie ein vollgekritzelter Terminkalender von Thomas Muster für 600 oder sowas?
Nein, das ganz lustig ist, es gibt den Pokal, er hat damals, er ist ja vor dem Finale 1989 gegen Ivan Lendl in Indian Wells, ist ihm ja jemand reingefahren, wo er dann die Knieverletzung hatte. Und er hat aber, weil er Finalist war, für diese Finalteilnahme, die er selbst nie bestreiten konnte, auch einen Pokal bekommen. Und auch dieser Pokal wird versteigert. Und dann hat er 1997 noch in Indian Wells in Key Biscayne gewonnen. Und der Pokal wird auch versteigert. Also werden nur Pokale versteigert, aber es sind teilweise ganz lustige Geschichten. Also ich wusste gar nicht, dass der da so quasi Pokal für zweiten Platz Key Biscayne 1989 bekommen hat.
Aber ganz kurz, der Hintergrund ist, er hat keine Kohle
mehr. Nein, der Hintergrund ist es Charity. Es ist nur eine Charity-Aktion.
Ah, okay.
Ja. Also wir hoffen mal alle, dass es Thomas Muster gut geht. Nein, das ist, das heißt Champions of Vienna, 50 Jahre Wiener Turnier, und das ist für irgendeine Wohltätigkeit, die ich jetzt natürlich vergessen habe.
Mhm. Ja. Okay. Dann ja. Gutes Gelingen. Gutes. Vielleicht steigerst du doch noch irgendwas.
Ich werde es dir sagen, ja, weil ich fahre im nächsten Freitag fahre ich nach Wien. Michael, herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 692. Ihr zu Hause, schaut in dieser Pause bitte nach, was sich im Jahr 682 geschichtlich.
Ja, ich hab's gerade eben her versucht. Bitte, aber es ist wahnsinnig unspektakulär. Also da ist irgendein Bischof gestorben und Achtung. Im Jahr 682 werden die, Achtung, jetzt kommt's, die Umayyaden in der Schlacht von Vescera nahe Biskra, dem heutigen Algerien, von den Romano-Berbern des Königs Cilicius und ihren byzantinischen Verbündeten aus dem Exarchat von Karthago überfallen. Ich sag mal so, was ist passiert? Ich kenne niemanden. Also ich habe immer von Algerien gehört und auch Karthago ist mir schon mal über den Weg gelaufen, aber alle anderen Namen. Ich glaube, diese Zeit liegt etwas noch im Dunkeln.
Wir haben einiges vor uns. Und in welchem Jahr übrigens ist kein Bischof gestorben? Egal wo, irgendwo. In der Jahrtausend. Kurze Pause.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 682, weiter geht es mit unserer allwöchentlichen Rundumschau auf den Motorsport. Wir beginnen heute mit der Formel 1, das heißt Stefan Ehlen, Formel 1.de, Motorsport. Total.com ist gleich zu Beginn dabei. Grüß dich, Stefan.
Ja, servus.
Und natürlich wie jede Woche mit dabei, Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch sturmerprobt aus Tübingen.
Ja, auch in München heute. Auffrischender Wind. Ich gehe davon aus, auch in Landshut.
Nee. Bei Landshut wirklich? Kann ich Windstille vermelden. Alles gut.
Ah, okay. Na bitte. Das also, ist immerhin schön.
Jens, wir sollten wie? Im Segel nicht nach Landshut gehen.
Nee, das kann ich weiß gar nicht, ob es dort ein Gewässer gibt. Müssten wir dort auf der Donau...
Die Isar.
Was rede ich denn?
Mensch, heute machen wir auch Erdkunde hier. Schau mal.
Ja, ganz furchtbar. Wie viel frischer Wind? Erstens mal, Stefan, ich dachte schon, Stefan Ehlen, dass die Formel-1-Saison vorbei ist, weil wir seit Wochen über kein Rennen mehr sprechen könnten. Konnten. Aber nein, es geht am Wochenende weiter. Circuit of the Americas. Wird es frischen Wind bei Red Bull geben, um jetzt eine ganz, ganz schlechte Brücke zu sagen, ist es nicht mal diese Woche, ist es übernächste Woche, aber was kann Red Bull in diesen Tagen überhaupt tun? Was ist erlaubt?
Also tatsächlich ist es ja so, Mitte Oktober war die Formel 1 Saison vor 20 Jahren gern auch mal schon zu Ende. Jetzt kommen insgesamt noch 9 Rennen, also 6 Grand Prix und 3 Sprints, das ist schon noch eine Menge Holz. Ich glaube, insgesamt sind noch 180 Punkte zu vergeben. Also wenn man immer nur Erster wird, dann kriegt man so viel. Das heißt, da ist noch viel zu machen. Es haben noch 7 Fahrer theoretische WM-Chancen. Praktisch geht es natürlich um Lando Norris und Max Verstappen. Und was kann Red Bull machen? Jetzt war eine 4-wöchige Pause. Das ist richtig, richtig viel Zeit. So viel Zeit hat man sonst nur in der Sommerpause. Aber da muss der Laden 2 Wochen zugesperrt werden. Ja, das ist das Reglement, das sagt es so als Vorgabe. Dieses Mal kann man komplett weiterarbeiten. Das heißt, man hat also ausreichend Zeit, dann mal zu analysieren und zu gucken, was kann man besser machen. Man hat auch ausreichend Zeit, um neue Teile zu produzieren und eben die Updates dann auch ans Auto zu bringen. Also jetzt gibt es im Prinzip keine Ausreden mehr von wegen, man hatte keine Zeit für irgendwas, sondern jetzt war definitiv mal Zeit, dass man sich die Sachen alle anschaut. Und im Prinzip, das nächste Update ist wahrscheinlich auch dann das letzte größere, weil danach gibt es 2 Triple-Header, da wird man dann nicht so mit Teilen um sich werfen und dann ist die Saison ja auch irgendwann mal rum. Und das bedeutet auch, wenn Red Bull noch irgendwie eine Kur für dieses aktuelle Auto bringen will, dann muss es jetzt tun. Dann muss es jetzt passieren, weil ansonsten fruchtet dieses Update auch nicht mehr. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass wir dann in Austin einen Red Bull RB20 sehen, der vielleicht äußerlich auch anders aussieht als das, was wir bisher gesehen haben, aber zumindest innerlich irgendwo Änderungen drin hat. Weil ganz klar, wenn Red Bull so weitermacht, dann gleitet ihnen die WM noch durch die Finger. In der Konstrukteurswertung wird es ohnehin schon extrem schwierig. Und die Fahrerwertung, da hat Max Verstappen noch 52 Punkte Polster. Aber im Prinzip, ja, muss er schon auch mal irgendwie größere Punkte einfahren, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass Lando Norris am Ende halt doch vorne ist. Der Lando Norris, der müsste im Schnitt pro Rennen, also 9 Rennen, 6 Punkte auf Max Verstappen gut machen und das ist tatsächlich möglich, wenn er jedes Rennen gewinnt. Glaube nicht, dass Lando Norris jedes Rennen gewinnt, aber das zeigt so ein bisschen, der Max Verstappen, der braucht halt auch mal einfach ein besseres Ergebnis als Platz 2, damit nicht gefährlich wird am Ende für ihn.
Ja, darauf können sich eben auch nicht verlassen, Stefan, da sind wir uns ja einig, eben immer nur auf Platz 2, das weiß Dr. Helmut Marker natürlich lang genug im Motorsport, erprobt und zerzaust, der weiß das ganz genauso. Also klar ist, da muss jetzt ein großer Schritt kommen. Jetzt haben sie gerade die Zeit, denn anders als in der Sommerpause haben wir jetzt im Herbst eben keine Schließung, vorgeschriebene Schließung der Fabriken. Das heißt, die dürfen tatsächlich bei den Formel-1-Teams und damit auch bei Red Bull weiterarbeiten. Und den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung haben wir beim letzten Grand Prix ja gesehen. Platz 2, das war vor 2, 3 Grand Prix kaum noch möglich. Jetzt ist es möglich, die sind ein bisschen näher dran. Aber nach wie vor weiß man natürlich nicht ganz genau, haben denn McLaren schon komplett ihre Karten auf den Tisch gelegt? Was haben die denn noch in Reserve? Und eins ist auch klar, Lando Norris wird stärker, auch mental stärker. Die Startschwäche, die wir ja doch eine ganze Weile sehen konnten bei ihm in diesem Jahr, ist jetzt auch abgestellt. Das heißt, die lernen und das wächst Selbstbewusstsein bei den Papaya-Farbenen, das wächst.
Aber der Voice, diese Startschwäche, ist die im Moment überhaupt noch relevant? Weil das scheint ja der McLaren so viel besser zu sein als der Red Bull im Moment, zumindest wenn ihn Lando Norris fährt, dass er beim Start ja eigentlich überhaupt nichts mehr riskieren sollte, weil er weiß, im Rennverlauf wird er Max Verstappen überholen.
Ja gut, es kommt jetzt darauf an, was für Strategie du da natürlich auch hast, aber klar ist vom reinen Speed her, und zwar egal, auf welche Art von Rennstrecken ist McLaren, seit Miami würde ich sagen, Miami im Frühjahr, das Maß aller Dinge, dann haben sie eben auch keine Probleme mit Zuverlässigkeit und einen sehr starken zweiten Mann mit Oscar Piastri, der auch besser und besser wird. Aber wir sollten nochmal sagen, auch bei ihm, wenn wir jetzt dauernd von Lando Norris reden, Piastri ist in seiner zweiten Formel-1-Saison, dass der natürlich noch ein paar Defizite hat und ein paar Dinge noch abstellen muss, ist klar. Den Speed hat er in jedem Fall, den Raw-Speed, der ist da. Und insofern, so oder so wie dieses Jahr ausgeht, kann, glaube ich, McLaren sehr zuversichtlich in die nächsten Jahre gehen, denn sie haben ein sehr junges und ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr starkes Fahrerduo.
Wenn der Voice jetzt die Zuverlässigkeit anspricht, Stefan Ehlen. Ich bin in einer Zeit groß geworden mit der Formel 1, wo, wenn ein Fahrerfeld von 20 Piloten an den Start gegangen ist, man wusste, bei 3 oder 4 wird während des Grand Prix der Motor platzen. Klassischer Motorschaden, Heinz Brüller, okay, hat uns das alles in bunten Farben erklärt. Welche technische Änderung hat denn in den letzten Jahren bewirkt, dass es sowas eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt, dass man wirklich wegen eines klassischen Motorschadens, dass der explodiert oder sonst irgendwas ist, stehen bleibt? Ist das mit den Hybridmotoren gekommen? Warum passieren, ist eh gut, dass nichts mehr passiert, aber warum passieren keine Motorschäden mehr?
Gibt es ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben. Also zunächst einmal die Hybridmotoren, die 2014 eingeführt wurden, die sind einfach sündhaft teuer. Die Hybridkomponenten, die machen das wirklich sehr, sehr kostspielig. Das ist auch in der Entwicklung entsprechend aufwendig. Das heißt, nicht nur die Materialien sind teuer, sondern auch das Drumherum, die ganze Entwicklungszeit. Menschen kosten Geld, ne? Und das ist das eine. Also das Paket an sich ist nicht mehr so günstig, wie es vorher war. Früher konnte man ohne die Hybridkomponenten halt einfach billiger Motoren produzieren. Und das andere ist, dass man ebenfalls aus Kostengründen gesagt hat, die Laufzeit muss wesentlich größer sein. Früher, ich erinnere da gerne an die von dir geschilderten Zeiten, da hat man teilweise eigene Motoren gehabt fürs freie Training am Freitag. Dann hat man für den Samstag im Qualifying einen super leistungsstarken Motor eingebaut für die 12 Runden, die es damals gab. Das heißt, er musste 4 schnelle Runden eigentlich aushalten nur. Eine Einführungsrunde, die schnelle Runde, die Runde zurück zur Box, das Ganze 4-mal. Und danach konnte man den Motor ausbauen und wegwerfen. Und dann hat man halt noch einen Motor gebraucht für einen Sonntag fürs Rennen, der halt 300 Kilometer schafft. Und da hat man irgendwann gesagt, das ist nicht nachhaltig, wenn man jedem Rennwochenende pro Fahrer 3 Motoren braucht. Das macht dann insgesamt 6 Motoren für 2 Fahrer. Und dann hat man gesagt, man schraubt es eigentlich hoch, dass halt Motoren verbindlich ein komplettes Wochenende halten müssen. Und dann ist man hochgegangen auf, inzwischen glaube ich, sind es 6 oder 7 Wochenenden. Beziehungsweise man hat einen Motor zur Verfügung, der halt mehrere Wochenenden halten muss. Wie lange genau, das kann man sich einteilen. Man hat aber halt 4, 5 Motoren fürs ganze Jahr. Und bei 24 Rennen kann man sich ausrechnen, einer muss halt im Schnitt 5, 6, 7 Grand Prix einfach durchhalten. Und das ist einfach dann in Zusammenschau das, was dazu geführt hat, dass da nichts mehr kaputt geht. Die Motoren müssen von Haus aus einfach zuverlässig sein. Die müssen eine Leistung haben, die im Prinzip ab Kilometer 1 bis Kilometer, ich weiß nicht wie viel, 2000, möglichst konstant ist, ohne großen Leistungsabfall.
Das heißt, man hat so runtergedreht und dreht nicht mehr so hoch, genau?
Genau, man dreht nicht mehr so hoch. Die Drehzahlen sind ja eh geringer als noch vor 20 Jahren. Und das bedeutet dann im Prinzip automatisch, die sind viel sicherer zu fahren, weil einfach insgesamt konservativer angelegt. Die sind nicht mehr so spitz wie die Qualifying-Motoren von vor 20 Jahren, wo man halt wirklich ans extreme Limit gegangen ist. Oder ich erinnere auch immer wieder an die Saisons 2004, 2005. McLaren, Mercedes, die damals als Silberfackeln verschrien waren, weil beim Raikkonen ständig irgendwas kaputt gegangen ist. Und das sieht man heute einfach nicht mehr, weil die Technik so weit fortgeschritten ist. Ich muss sagen, mir persönlich geht dergleichen ab. Da geht ein großer Unsicherheitsfaktor verloren, weil eben vor den 20 Jahren, 25 Jahren konnte man sich halt bis zum Schluss nicht sicher sein. Ja, hält die Kiste das durch? Und heute weißt du im Prinzip, ja, wenn alles normal läuft, sind im Prinzip alle im Ziel. Der eine scheidet vielleicht aus mit Bremsdefekt, der nächste hat vielleicht irgendwas mit der Elektronik, aber dann sind halt trotzdem noch 18 Fahrer im Ziel. Und ja, dieses Spannungselement hat die Formel 1 tatsächlich verloren, weil sie zu perfekt geworden ist in der Hinsicht.
Ja, und ein Punkt ist vielleicht auch noch, dass tatsächlich so viele Großkonzerne, jetzt Automobilgiganten mit dabei sind, die damit, was Qualitätskontrolle, natürlich auch die Formel 1 auf ein ganz anderes Level gehoben haben. Natürlich zu entsprechenden Kosten, Stefan hat es ja gerade schon gesagt, aber die Qualitätskontrolle ist jetzt fast so wie tatsächlich beim Serienbau, wo du ja auch auf Zuverlässigkeit gehen musst. Und dadurch passiert es halt nicht mehr. Ich finde es auch schade, weil tatsächlich damit einfach ein Spannungsmoment auch weg ist. Ich erinnere mich auch noch zum Beispiel an die Vierzylinder BMW Turbomotoren. Da stand ich mal in der Boxengasse und die sind losgefahren, haben das Auto gestartet und da kam eine Chemiewolke dir entgegen, dass ich und zwei andere Leute erst mal ein paar Minuten nur gehustet haben und unsere Augen haben getränt, fast den ganzen Tag noch. Da war halt Spezialsprit drin. Und das Ding hat dann tatsächlich hochgedreht auf 1600, 1700 PS für eben eine minimale Anzahl von Runden. Da konntest du hinterher im Grunde den ganzen Motor nicht nur austauschen, den konntest du komplett wegschmeißen, weil der fast geschmolzen war, die Teile. Das gibt's in dieser Form aufgrund des Reglements und der gewünschten Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich, Stefan, auch gut so, oder?
Ja, ist definitiv die richtige und logische Entscheidung. Das glaube ich auch und das kann man auch nicht mehr zurückdrehen. Das wird nicht mehr kommen, dass es Wegwerfmotoren gibt in der Formel 1. Das ist auch wahrscheinlich der richtige Weg, nur wenn man es halt anders kennt, ist es halt irgendwie schwierig zu sagen, jetzt ist es besser. Es ist nachhaltiger, definitiv. Es ist wahrscheinlich auch kosteneffizienter. Aber man hat sich halt damit halt eines Faktors beraubt, der den Sonntag durchaus interessanter gemacht hat, sagen wir es einfach mal so. Aber das ist in vielerlei Hinsicht in der Formel 1 so. Man kann natürlich auch den Bogen weiterspinnen und sagen, die ganze Sicherheitsthematik ist definitiv richtig, dass man die Sicherheit an oberster Stelle hat und dass man da immer nachbessert. Aber die Gefahr, die die Formel 1 mal ausgestrahlt hat, die ist in der Form heute auch nicht mehr gegeben. Also man findet immer irgendwo ein Haar in der Suppe, wenn man irgendwas ändert oder verbessert. Bei der Sicherheit möchte ich persönlich keine Abstriche machen, deswegen nehme ich das in Kauf. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch was sozusagen den Mythos Formel 1 groß gemacht hat und was heute vielleicht in der Form nimmer so groß ist.
Ja, auch da empfehle ich nochmal auch vielleicht die Dokumentation Senna sich anzuschauen von Asif Kapadi. Ich habe es jetzt nochmal gemacht und da denke ich dann zurück auch wieder, es war keine gute alte Zeit mit Jean-Marie Balestre de Vos aus. Als Vier-Präsident war es, glaube ich, also
ja.
der nach dieser Entscheidung da in Suzuka war es, glaube ich, wo Senna disqualifiziert wurde und deshalb Prost dann zum Weltmeister. Ich meine, wenn man sich das Jahre später anschaut, das ist fast noch unglaublicher als damals die Entscheidung des Rennleiters bei dem ersten Finale, wo Verstappen erstmals Weltmeister geworden ist, weil dass man da Senna wegen nichts qualifiziert, weil er durch die, also das ist eigentlich absurd, aber Franzosenmafia, aber auch diese Figuren, ich meine Bernie Eccleston sowieso, aber auch diese Figuren wie Balestre, die haben, ich meine, jetzt haben wir Mohammed bin Sulayem, auch kein Kind von Traurigkeit, aber bei weitem nicht so schillernd.
Kommt. Das kommt noch, ja. Er arbeitet dran, oder?
Er arbeitet dran, ja, genau.
Also das, aber das waren schon auch Figuren, an denen man sich gut abarbeiten konnte. Aber natürlich, ja, zum Glück gibt es sowas nicht mehr.
Aber ja, nee, der Balestre, man hat ja dann im Nachhinein auch rausgefunden, dass der tatsächlich eben nicht bei der Resistance war, die er gerne verkauft hat, sondern im Zweiten Weltkrieg ein ganz strammer Nazi auch war. Das ist heute wirklich Gott sei Dank undenkbar. Und damals hatten die Funktionäre, wie im Übrigen ja bei vielen anderen Verbänden auch, da ist der Automobilweltverband nicht alleinstehend und negatives Vorbild. Aber wir haben ja heute auch tatsächlich in vielen, vielen Verbänden Leute an der Spitze, wo du dir schon denkst, also sag mal, wie kann denn das überhaupt sein? Beim Binsulayim ist ja ganz lustig, dass der natürlich auf eine völlig andere Art und Weise das jetzt macht, aber er hat wirklich so viel Ärger schon bereitet und dieser Machtkampf zwischen der FIA und Liberty Media, da muss man ja sagen, unter anderem deswegen ist ja auch Max Verstappen so bestraft worden, gab diese lächerliche Verurteilung. Denn der ist da quasi zwischen die Mühlsteine geraten. Liberty Media will, und natürlich, das ist ja klar, bei ihrer Vermarktung weltweit durchaus spektakuläre Aktionen und auch Schimpfworte, das wollen die haben, wenn da jetzt der Präsident kommt und auch da wieder mal querschießt und sagt, nein, wir wollen da vernünftige Sprache haben. Das ist einfach saublöd. Und dieser Interessenskonflikt zwischen der Sporthoheit der FIA von Binsulayim und dem kommerziellen Rechteinhaber ist so offensichtlich, dass wir da immer wieder mal ein paar Opfer sehen. Max Verstappen ist so ein Opfer und Michael Andretti ist im Übrigen genauso auch so ein Opfer.
Ja, ob da noch jemals was kommt, wir wissen es nicht. Lasst uns vielleicht den Bogen jetzt wieder schließen, Stefan Ehlen. Also Red Bull wird viel gearbeitet haben, aber was denkst du, wie viel Risiko wird McLaren eingegangen sein jetzt in dieser Phase, wo man was ändern kann, wo es bei denen ja brillant gelaufen ist? Kommen die mit dem gleichen Auto oder werden dann vielleicht halt nur Nuancen am Auto verändert?
Also ich würde denken, letzteres. Es gibt ja auch den lustigen Spruch, never change a winning team, und das kann man aufs Auto übertragen. Wenn es funktioniert, warum sollte man was ändern? Und ich glaube, die Saison 2024 hat mehrfach gezeigt, wie schnell man verschlimmbessert hat. Ferrari hat das gemacht, ne? Der Unterboden in Spanien war ein kompletter Schuss ins eigene Knie. Und seither hat man irgendwie die Form nicht mehr so richtig gefunden. Und auch Mercedes hat sich verirrt. Am Anfang der Saison war man nirgendwo, hat dann falsche Teile montiert, auch bei der Sommerpause wieder. Und dann war auf einmal diese Leistung nicht mehr da, die vor der Sommerpause da war. Und da erinnern wir uns, in Silverstone und in Spa hat Mercedes gewonnen. Und bei Red Bull ist was ganz Ähnliches passiert. Auch da ist man technisch irgendwo fehlgeleitet worden und das Ergebnis war, dass die Autoleistung in den Keller ging. Und deswegen, glaube ich, wird McLaren den Teufel tun und das Auto großflächig umbauen. Das haben sie dieses Jahr eh nicht gemacht, sondern sie haben sich wirklich konzentriert und gesagt, wir machen lieber 2-3 größere Updates, aber die entwickeln wir so aus, dass wir wirklich sicher sein können, dass das Zusammenspiel auch funktioniert. Und ich glaube, insgesamt gab es 2 Updates dieser Art. Eine in Miami und das andere bilde ich mir eine in Sanford. Da hat man wirklich den MCL 38 im größeren Stil umgebaut und das hat auch funktioniert. Und das ist tatsächlich einzigartig unter den Top-Teams in diesem Jahr, dass die wirklich so konsequent das durchgehalten haben und nicht Woche für Woche irgendwelche neuen Teile gebracht haben, wo man wieder gucken muss, ja, wie harmoniert das im Gesamtpaket und passt das überhaupt? Ist es ein Schritt nach vorne oder ein Schritt zurück? Und insofern waren die Fragezeichen bei McLaren insgesamt immer kleiner. Nee, deswegen glaube ich, die werden genauso weitermachen und, glaube ich, kein großes Risiko eingehen. Die wissen, aktuell läuft die Kiste läuft perfekt und sie sind das Team der Stunde. Wenn, dann müssen sie insofern volles Risiko gehen, dass sie Punkte maximieren müssen für Lando Norris, den aktuellen Nummer 1 Fahrer, der noch Chancen hat, Max Verstappen in der WM abzufangen. Aber rein technisch müssen eher die anderen Risiko gehen, um zu versuchen, McLaren noch an irgendwas zu hindern.
Wir sind gespannt und werden dann natürlich kommende Woche ganz explizit vorausschauen auf dieses Rennen. Das letzte von immerhin noch 9 Rennen. Ist das schön, dass wir dann 18. Oktober, nein, nächste Woche 17. Oktober, der Donnerstag, dass wir dann noch so viele Rennen vor uns haben. Von Stefan Ehlen verabschieden wir uns. Danke, Stefan. Wir machen eine kurze Pause und mit der Voice geht es dann weiter in die anderen Klassen.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 682. Weiter geht's mit Stefan The Voice Heinrich. Jetzt ein Solo für dich, The Voice, weil
Eddie eine Veranstaltung moderiert, nachdem er sich, wie ich finde, sehr, sehr wacker geschlagen hat am vergangenen Wochenende. Ich habe ein bisschen reingeschaut, also Eddie auch um 2:30 in der Früh wie aus dem Ei gepellt.
Ja, das gehört allerdings zum Job dazu. Ja. Eddie und ich, wir haben ja sehr viel eben auch aus anderen Ländern, anderen Kontinenten berichtet. Und da hast du natürlich, wenn du in Asien jetzt kommentierst, eine ganz andere Zeit. USA, ich habe das neulich mal nachgerechnet, über 200 Mal live aus USA haben wir berichtet. Dann am nächsten Tag gleich wieder in Flugzeug zurück nach Europa. Da hast du dann schon ab und zu mal ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen gehabt. Und da musst du in der Tat eine solide Stimme haben. Die hat der Eddie.
Ja, die hat er. Jetzt waren diese beiden Rennen in Japan, bevor wir dann zum großen Sieger kommen, der regierende Weltmeister. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, es war auch ein Wochenende der vergebenen Chancen für Pedro Acosta, oder The Voice, vor allen Dingen im Sprint.
Ja, unbedingt, aber auch im Hauptrennen eigentlich auch. Da lag er ja auf Platz 2 und hat sich auf die Nase gelegt. Der hat im Grunde natürlich das Motorrad überfahren. Er war wieder einmal als MotoGP-Rookie, als Neuling in der Königsklasse der stärkste des KTM-Quartetts. Wenn du bedenkst, dass so ein Brad Binder mitfährt, Jack Miller, alles gestandene Grand Prix-Sieger, die hat er auch da jetzt in Motegi wieder in Grund und Boden gefahren. Das heißt, der ist ein außergewöhnliches Fahrtalent, überhaupt gar keine Frage. In seinem ersten Jahr in der MotoGP kämpft er jetzt aber ein bisschen einfach mit den Defiziten, die KTM hat. Und über die Veränderungen, die KTM vornimmt im Organisatorischen, haben wir ja schon gesprochen, mit Aki Ajo als neuen Teamchef dann im nächsten Jahr, eben auch in der Königsklasse. Der ist eben auch einer, der so einen Pedro Acosta entdeckt und entwickelt hat, unter anderem auch an einen Marc Marquez und. Also die Österreicher tun einiges, um die Lücke zu schließen zu Ducati, aber jetzt müssen wir sagen, aktuell ist Ducati halt noch vorne, wenn du guckst, dass tatsächlich unter den Top 8 7 Ducati waren, 7 von 8, dann ist, glaube ich, das ziemlich deutlich. Und die Konkurrenz muss was tun, die Lücke ist wieder ein bisschen kleiner geworden. KTM ist ein bisschen näher rangerückt und ist ganz klar aktuell zweite Kraft. Auch das ist ja ein großer Schritt, eine große Erfolgsgeschichte eigentlich, aber sie sind eben nur Zweiter. Und wir kennen den Herrn Pierer, der ist stinkesauer, der mag keine zweiten Plätze. Deswegen große Veränderungen hinter den Kulissen. Pedro Acosta hat das Motorrad überfahren, beide Mal. Es war ein klarer Fahrfehler, es war kein technischer Defekt. 2 Stürze, er hat sich irre geärgert, nachdem er ja seine erste Pole Position geholt hat und damit drittjüngster MotoGP-Königsklassen-Pole-Setter aller Zeiten geworden ist, hinter Marc Marquez und Fabio Quartararo. Die waren ein paar Tage und ein paar Stunden jünger. Aber ich glaube, die Chance auf den ersten Grand Prix-Sieg, von dem wir ja Anfang der Saison hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio noch
spielen. Wir waren überzeugt davon eigentlich.
Das ist kaum möglich, weil jetzt einfach Ducati so einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Interessant, und das wurde jetzt tatsächlich erst in Japan öffentlich, es gab ja vom vorletzten Rennen einen Motorschaden bei Marc Marquez mit dem Vorjahresbike und ganz offensichtlich hat Ducati darauf reagiert und alle nun Kundenbikes, also aus dem Vorjahr, die GP23, haben die gedrosselt, haben die Leistung runtergefahren. Umso erstaunlicher tatsächlich wieder einmal die Leistung von Marc Marquez. Rennen hat er dieses Jahr schon gewonnen mit einer Vorjahresmaschine. Das sollte jetzt in Zukunft aber, glaube ich, nicht mehr möglich sein. Er kann aufs Podium fahren, aber in diesen elektrisierenden Zweikampf vorne zwischen Tabellenführer Jorge Martin auf der Kunden Ducati und Werkspilot Francesco Bagnaia Pecco wird er kaum noch eingreifen können. Dazu sind die Abstände zu groß, es sei denn, es gibt mal irgendwie ein turbulentes Regenrennen.
Ja, also in der Formel 1 braucht es den großen Rechenschieber und da muss schon viel passieren. Das Lando Norris, das ist nicht unmöglich. Wir haben noch ausreichend Rennen, wir haben das ja gerade diskutiert. In der MotoGP ist alles offen, aber wir haben The Voice noch 6 Rennen und es gibt einen Zweikampf, nur 10 Punkte Unterschied.
Eigentlich geht die WM neu los, könnte man sagen.
Ja, also mein Gefühl ist, dass Pecco Bagnaia der schnellere Fahrer ist, der sich halt einfach in dieser Saison zu viele lapidare Fehler geleistet hat. Aber wenn er sich die nicht mehr leistet, dann ist er die Nummer 1. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist.
Also ich glaube, dass der Jorge Martin tatsächlich so ein Tick noch schneller ist. Aber deswegen ist er ja auch unter anderem der Sprint-Siegkönig in diesem Jahr. Hat auch gleich viel Pole Position. Also ich glaube vom Speed, das sind Nuancen, die sie unterscheiden. Ich glaube, dass Jorge Martin aus der Niederlage, der WM-Kampf-Niederlage im letzten Jahr tatsächlich gestärkt davor gegangen ist. Im letzten Jahr war er auch schon schnell, hat ja auch bis zum Ende, bis zum Rennen in Valencia um die Weltmeisterschaft gekämpft, die dort verloren. Pecco Bagnaia nun als mehrfacher Weltmeister hat dieses Selbstvertrauen und die Nervenstärke, aber Jorge Martin ist, glaube ich, genau da im mentalen Bereich auch nochmal gewachsen und hat einen klaren Schritt nach vorne gemacht, abrufbare Leistung, das ist wirklich erstaunlich. Aber du hast völlig recht, es ist komplett offen. Man kann weder dem einen noch dem anderen noch eine Favoritenbürde geben. Klar ist, Ducati wird Weltmeister. Klar ist auch, dass wir in der Moto2 auch einen potenziellen Titelanwärter haben bei noch ausstehenden Rennen, nämlich Ai Ogura. Denn dieser Japaner, der ja aufsteigen wird im nächsten Jahr in die MotoGP, in die Königsklasse, der hat jetzt wirklich wahnsinnig Speed gezeigt in der zweiten Saisonhälfte. Nachdem in der ersten Saisonhälfte sein Teamkollege Sergio Garcia überlegen war, der Spanier, der ist jetzt komplett eingebrochen. Und zwar genau interessanterweise ab dem Zeitpunkt, als man ihm Sergio Garcia mitgeteilt hat, du wirst nicht aufsteigen in die Königsklasse, weil wir haben schon genug Spanier. Und du bist auch Spanier und deswegen wird es keinen Aufstieg geben, egal wie gut du bist. Das hat ihn offenbar wirklich getroffen und er hat mental jetzt so einen Niedergang. Er macht so viel Fehler, hat sich jetzt mit dem Team auch komplett zerstritten. Also Ai Ogura jetzt in der zweiten Saisonhälfte wirklich gewachsen, 60 Punkte Vorsprung und ich glaube, spätestens beim nächsten Grand Prix in Australien wird er, Phillip Island, auf einer der Traumrennstrecken der Welt, wird Ai Ogura dann auch den Titelsack zumachen. Und wie gesagt, das ist dann im nächsten Jahr die japanische Farbe in der Königsklasse.
Ja, übrigens, diese Strecke hat Stefan de Vos-Heinrich in unserem letztjährigen Jahresmagazin, das man immer noch bestellen kann, unter steilpass@sportradio360.de hervorgehoben als wirklich von der insgesamten Anmutung her als eine der schönsten. So, ein Wort noch vielleicht zu Jorge Martin, der ja Ducati verlassen wird. Und wenn er es als Weltmeister verlässt, de Vos, dann geht auch die Nummer 1 dahin. So, und zwar zu einem Konkurrenzrennstall. Das kann nicht im Sinne von Ducati sein.
Nein, das kann sicherlich nicht im Sinne von Ducati sein, aber Gigi Dallinia und Co. müssen wir wirklich zugeben, aktuell, das ist im Profi-Motorsport nicht üblich. Aber die sorgen ganz offensichtlich immer noch dafür, dass beide, Werksfahrer Pecco Bagnaia und eben Kunden Pramac-Pilot Jorge Martin, tatsächlich bei jedem Rennen die gleichen Teile bekommen, die gleichen Updates, dass da wirklich, was die Waffen angeht, Gleichheit herrscht. Sie wollen es offenbar sportlich ausfahren lassen. Das hat man jetzt in Japan auch gemerkt. Und es ist ein fantastischer Kampf, also fahrisch absoluter Leckerbissen für jeden Fan. Klar ist aber, dass die theoretisch eingreifen könnten. Es sieht mir aktuell nicht danach aus, als würde es Ducati tun. Aber klar ist, es wird sie schmerzen, wenn sie im nächsten Jahr zwar einen Weltmeister haben, der auf einer ihrer Maschine Champion wurde, aber die eins zu einer direkten Konkurrenzmarke mitnimmt. Das wäre, glaube ich, schon bitter, könnte aber durchaus passieren.
Wir erinnern uns an das Jahr 1978, als Niki Lauda die eins mitgenommen hat. Zu Brabham war es, glaube ich, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, genau. Also von Ferrari und wie hat Enzo Ferrari damals gesagt, er hat sich für eine Salami verkauft. Was ich nicht glaube, weil Niki Lauda, das muss schon eine ziemlich große Salami gewesen sein.
Das muss schon eine sehr hochwertige Salami gewesen sein, denn der Niki war nie billig.
Ja, das und dann aber dafür eher sparsam als Airline-Besitzer, was die Bezahlung seiner Belegschaft angeht. Angeblich, man weiß es nicht
genau. Was wir auch sagen wollten vielleicht und noch loben, wir haben inzwischen schon einen mit einer Nummer 1.
Oh ja, bitte,
Jahr, und das ist David Alonso. Wir haben ihn hier, Eddie und ich, auch schon bei dir, lieber Jens, entsprechend gewürdigt. Nun hat das tatsächlich den Sack vorzeitig zugemacht. Er ist Titelträger in der Moto3 und ein neuer verdienter Weltmeister. 10 Rennen in diesem Jahr gewonnen. Bei diversen Rennen vor Etappenziel. Das heißt, er wird auch den Rekord an Saisonsiegen von 1997 von Valentino Rossi, der 11-mal in der kleinen Klasse gewonnen hat und dann ja Serienweltmeister auch in der Königsklasse wurde, könnte der 18-Jährige aus Kolumbien durchaus noch schlagen. Er ist insofern auch wirklich clever. Der hat auch, ein Elternteil ist Spanisch und er hat aber sich früh schon gesagt, weißt du was, aus Spanien kommen so viele gute Fahrer, Das ist allein für die Sponsorensuche nicht gut. Lass mich doch einfach mit dem Pass, quasi meinem Zweitpass, tatsächlich die Lizenz auslösen. Ich fahre jetzt für Kolumbien und insofern ist er der erste Kolumbianer, der Motorrad-Weltmeister wird, hat den ersten Matchball gleich souverän und taktisch sehr klug herausgefahren. Was auch selten passiert, ist, dass wenn ein Champion vorzeitig in der mittleren oder kleinen Klasse gefeiert wird, dass das gesamte Fahrerlager und sämtliche MotoGP-Fahrer Spalier stehen und ihm applaudieren. Der ist so erdgebunden, er wird tatsächlich von Marc Márquez auch trainiert. Der sagt, er überstrahlt alles, dieser junge Mann. Er hat Fleiß, er hat Talent, er hat Charisma. In spätestens 3 Jahren, glaube ich, werden wir alle in der MotoGP mit ihm zu kämpfen haben. Spätestens dann sollte der da auch siegfähig sein. Und er ist ein kommender Serien-Champion in Spe. Was er dieses Jahr gezeigt hat, stimmt. Er ist gerade mal 18 geworden, spricht 4 Sprachen, lernt gerade intensiv Deutsch, weil er weiß, dass er viele Fans in Deutschland hat und ist jetzt schon erfolgreichster Moto3-Pilot aller Zeiten, weil er 15 Rennen in der kleinen Klasse schon gewonnen hat. Das ist nicht mal Valentino Rossi und nicht mal Marc Márquez gelungen. Also da kommt einer in Riesenschritten und wird für Furore sorgen. Nächstes Jahr der Umstieg mit seinem Team von Jorge Martinez, dem 4-fachen ehemaligen Weltmeister, der jetzt Teamchef ist und der diesen jungen Fahrer entdeckt und unter die Fittiche genommen hat. Er wird mit dem Team, mit Jorge Martinez, tatsächlich in die mittlere Klasse Moto2 aufsteigen. Und spätestens ab, sagen wir, Sommer nächsten Jahres, Jens, dürften die anderen MotoGP, die gestandenen MotoGP-Piloten, sich warm anziehen.
Liebe spanischen Zuhörer, falls ihr irgendwo eine kolumbianische Großmutter habt, das ist mal ein Move, den man nachvollziehen kann. Ja, es gibt genug Spanier, haben wir gerade vorhin gehört, aus der Moto2 kann der Spanier nicht aufsteigen, weil es zu viele Spanier gibt. Und wenn man dann Kolumbianer ist, ist alles einfacher. Ein kurzer Schwenk noch nach Le Mans, was wir in jedem Jahr uns auch anschauen, The Voice, und da sind es Gerüchte oder sind schon eher bestätigte News, dass Mercedes dort zurückkommen wird?
Es sind noch Gerüchte, aber die verdichten sich, wie er so schön sagt, weil man hört es von vielen Zulieferern und dass da Anfragen kommen von AMG, Mercedes, die offenbar wirklich großes Interesse haben in die Langstreckenszene, die ja gerade tatsächlich wirklich boomt. Tatsächlich, da wollen die auch einsteigen. Wir haben momentan 9 Hersteller, die bei den Hypercars und in der NMDH-Klasse, also in der Daytona-Prototypen-Hybrid-Klasse, mitfahren. Es kann immer nur einer gewinnen, das heißt, 8 sind am Ende enttäuscht. Aktuell sieht es sehr gut aus, sowohl in den USA, in der IMSA-Rennserie, bei der sie diesen Sportwagen-Prototypen eingesetzt werden, wie auch in der WEC in der Langstrecken-WM, sieht es sehr gut aus für Porsche, was unseren geschätzten Kollegen Manfred Jantke sicherlich auch sehr freuen dürfte. Wir erinnern uns doch, zu Gruppe C-Zeiten war er Renndirektor und Sportleiter und hat da für Porsche sehr in Siege gesorgt. Porsche ist zurück. Sie haben ja zusammengespannt mit einer großen amerikanischen Legende, mit Roger Penske. Und Roger Penske und Porsche zusammen sind kaum zu halten aktuell. In Amerika kommt jetzt das Petit Le Mans-Rennen am kommenden Wochenende in Atlanta. Da können sie den Titelsack zumachen, werden das wohl auch tun. Und in den Langstrecken-WM haben sie neulich auch den ersten Matchball fast schon tatsächlich verwirkt. Also das ist klasse. Mercedes will das offenbar auch. Die haben gemerkt, dieser PR-Boom und diese Rekordzahlen, die gerade zu den Langstreckenrennen an Fans kommen, die steigenden Zuschauerzahlen bei den Fernsehübertragungen, sorgen dafür, das ist für alle Hersteller, für Autohersteller interessant, wenn sie für ihre Produkte werben wollen. Und Mercedes hat bei diversen Zulieferern jetzt tatsächlich angefragt, nach vielen speziellen Teilen schon. Da ist offenbar was dran. Und das sollte man nochmal sagen, vielleicht für nicht, Motorsportfans, die schon seit Jahrzehnten dabei sind. Mercedes hat ja eine schlimme Vorgeschichte in Le Mans. Einmal tatsächlich in den 50er Jahren dieser furchtbare Feuerunfall von Pierre Leclerc, der da mit einem Mercedes in die Zuschauertribüne katapultiert ist und da das Auto explodiert. Es waren über 80 Leute tot. Der größte Unfall in der Geschichte des Motorsports ever. Und Mercedes hat sich natürlich mit den damaligen Silberpfeilen sofort zurückgezogen, und zwar über Jahrzehnte vom Motorsport. Nicht nur vom Langstreckensport, auch in der Formel 1. Es gab Jahrzehnte aus Stuttgart und der Türkheim keinen Motorsport, hat man erst Ende der 80er Jahre unter Norbert Haug neu angefangen, dann mit der DTM. Jetzt scheint es so zu sein, dass die tatsächlich nach großer Pause in Le Mans 1999 ist Mercedes dort in der Gruppe C auch gefahren und die Autos haben abgehoben bei voller Geschwindigkeit, haben Unterluft bekommen. Es war hochdramatisch. Ein Adrian Newey ist da tatsächlich dann am Wochenende angerufen worden, damals McLaren-Designer, die mit Mercedes kooperiert haben. Und dann haben die tatsächlich aus Le Mans versucht, den Newey am Telefon von dem Tipps zu bekommen, was sie machen sollen, damit die Autos nicht abheben. Das war also für einen Hersteller eine dramatische Art und Weise. Sie haben irre viel Geld ausgegeben und mussten die Autos dann vom Rennen zurückziehen. Das war eine dramatische Ohrfeige, die weltweit tatsächlich für unglaublich Negativschlagzeilen gesorgt hat. Also Mercedes Le Mans, eine ganz spezielle Geschichte, gerade für einen Hersteller, bei dem Sicherheit natürlich auch ganz wichtig ist. Und bei der Vorgeschichte dann tatsächlich trotzdem zu überlegen, ob wir da wieder hingehen. Mutig, muss ich sagen. Klar ist aber auch, und das haben wir bei dir, lieber Jens, jeweils immer im Juni in den letzten Jahren ausführlich berichtet, Le Mans ist inzwischen wieder zu alter Größe gewachsen. Wir haben Millionen von Fans, die tatsächlich dem Sportwagensport wieder jetzt folgen. Wir haben die unterschiedlichsten Hersteller. BMW ist ja dabei, Lamborghini ist dabei, Ferrari gewinnt, Toyota ist dabei, also die ganzen großen Namen. Und ganz offenbar will da mittelfristig Mercedes-AMG auch wieder mitspielen.
Tja, ich überlege gerade, ob ich die Telefonnummer von Adrian Newey in meinem Handy drin habe. Dann würde ich mal schnell anrufen, wie ich meinen VW-Bus ein bisschen, bei meinem VW-Bus ein bisschen aufpimpen kann. The Voice, fantastisch wie immer. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's mit dem Motorsport in der Big Show 682. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Kurz nachgefragt bei in der Big Show 682 heute, das muss man sagen, leicht fußballlastig aus verschiedenen Anlässen. Der erste Anlass ist ein trauriger, denn mit Johan Neeskens ist ein weiterer großer Fußballspieler verstorben, den man vielleicht jetzt im Jahr 2024 nicht so auf dem Zettel hat. Aber ich habe es ja vorhin bei Körny auch gesagt, Jahrgang 1970, ja, da kann ich mit Johan Neeskens schon was anfangen, weil Johan Neeskens natürlich auch Teil jener, muss ich nochmal nachschauen, ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, nein, ich weiß es, Johan Neeskens war auch Teil jener niederländischen Mannschaft, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, ja, wo es für Österreich natürlich im Grunde genommen viel besser gelaufen ist als gedacht, aber wo er eben in dieser Mannschaft stand, in der holländischen, die Österreich 5-1 in der Zwischenrunde paniert hat. Und da habe ich einfach mal kurz nachgefragt bei François Duchâteau, unserem Lieblingsniederländer, wo im Olymp des niederländischen Fußballs Johan Neeskens denn anzusiedeln ist. Bitte, François.
Mit Johan Neeskens ist wirklich einer der ganz, ganz großen niederländischen Fußballer von uns gegangen. Vielleicht auch jemand, der in der Summe underrated ist, weil er immer auch natürlich im Schatten von scheinenden Spielern wie Cruyff, Van Basten, Gullit, Rijkaard und so Bergkamp geblieben ist. Aber wenn man genau drauf schaut, muss man eigentlich sagen, ohne Neeskens hätte es diesen Cruyff nie gegeben. Weil Neeskens hat die Arbeit auf dem Feld gemacht, damit Cruyff glänzen, brillieren, kreativ, torgefährlich sein konnte. Er war aber wirklich nicht irgendwie ein Wasserträger, auch wenn das viele gerne mal so ein bisschen stumpf behaupten. Also dass Neeskens so eine Art Wasserträger für Cruyff war. War er vielleicht auch, aber er hatte selbst unbeschreiblich viele Fähigkeiten. Er war ein Motor des Spiels der Niederlande, defensiv, super stark, hatte Kraft in seinem Spiel, er war auch torgefährlich, hat er auch bei der WM 74 unter Beweis gestellt. Seine Elfmeter legendär, er hat auch wirklich gute Technik, er war ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler in diesem Fußball-Total der 70er Jahre. Ein Spieler, den ich auch selber wirklich ganz, ganz toll fand, toll seine Aufnahmen immer zu sehen. Und ja, also nicht umsonst wurde der auch nach Barcelona geholt. Der hat wirklich Cruyff den Rücken frei gehalten und ihn ja so scheinen lassen. Deswegen, der hat einen ganz, ganz großen Anteil am Glanz der niederländischen 70er. Und der wird vielleicht etwas zu niedrig angesiedelt in den Büchern. Aber ich glaube, mit der Rolle war er ganz okay. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Spieler. Einer der Top-Kontrolleure im Mittelfeld, die es für die Niederlande auf jeden Fall gegeben hat.
Mehr dazu kann man natürlich oder konnte man in dieser Woche natürlich auch bei Holger Gerz nachlesen. Holger, der dieser Zeit ja auch sehr verbunden ist, ist ein paar Tage älter als ich, aber auch Holger ist ja sozialisiert worden im Grunde genommen mit dem Fußball in den 1970er Jahren und hat wunderbaren Artikel wieder geschrieben. Ich glaube, die Überschrift ist, es mir reicht es, der zweitbeste Fußballer der Welt zu sein, über Johan Neeskens. Ich glaube, es war in der Dienstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung, also schaut da gerne nochmal rein. Viel erhebender ist das, was der Hamburger Sportverein vergangenes Wochenende in Düsseldorf geleistet hat. Und Thomas Wagner in dieser Woche unterwegs, nein, er ist nicht unterwegs, er ist im Urlaub, ist was anderes. Er ist im Urlaub endlich mal, und Thomas Wagner, das wissen natürlich alle Hörer von Sportradio 360, wenn Thomas Wagner Urlaub sagt, dann meint er, er ist beim Wandern. Und so ist es auch in dieser Woche. Ich möchte einfach, um große Fan-Massenwanderungen zu vermeiden, die natürlich in den Spuren des großen Thomas Wagner wandeln, werde ich erst nächste Woche verraten, hoffentlich im Gespräch mit dem großen Meister selbst, wo er war. Aber Thomas, gibt uns mal hier eine Einschätzung zum 3:0 des Hamburger Sportvereins in Düsseldorf vergangene Woche. Bitte, Thomas.
Also ich bin ja ein bisschen vorsichtiger geworden nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Allerdings war das gestern in Düsseldorf durchaus als Statement zu werten. Da bin ich bei Robert Glatzel, auch wenn, und da gebe ich dann dem Trainer recht, natürlich das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist und es jetzt nur ein Sieg war, der eigentlich natürlich auch schon, wenn man den Punkteabstand gesehen hat, nötig war. Was mir gut gefallen hat, war die Aufstellung. Ich finde, dass El Fadli das gut gemacht hat. Hacı Kadunic ist ein guter Zweikämpfer. Aber insgesamt sind wir in den letzten Jahren daran gescheitert, dass die Defensive halt nicht so dicht war. Man sieht es jetzt, dass Mannschaften, die wenig Gegentore bekommen, oben sind. Ich habe auch noch Hoffnung, dass Perrin, der Franzose, ein Faktor wird. Reis hat gestern mal wieder ein bisschen aufblitzen lassen, warum er vor zwei Jahren überragend war. Ferrari hat einen tollen Pass hinten rausgespielt, Glatzel ist in überragender Form. Und wenn ich das dann alles so zusammenzähle, muss ich sagen, dass die Breite vorne wirklich Wahnsinn ist, dass die Mannschaft gestern auch leidenschaftlich verteidigt hat und das nötige Glück auch hatte. Und jetzt muss es gegen Magdeburg weitergehen. Es gibt 6-7 Mannschaften, die oben dabei sind. Das ist Düsseldorf, das ist Karlsruhe, das ist Paderborn, das ist Magdeburg, das ist Hannover, das ist sicherlich, wenn sie dann auch noch nachlegen, in der Winterpause der FC. Und ja, ich bin, hab Hoffnung, dass es dieses Jahr auch mit einer veränderten Ausrichtung, dass du selber auch ein bisschen kompakter stehst, dass es in diesem Jahr funktioniert. Wetten, das habe ich in den letzten Jahren aber gemerkt, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt eingehen.
Nicht ganz so gut, und das ist jetzt eher vorsichtig formuliert, läuft's für den VfL Bochum, und jetzt kommt eben eine eher nicht kurze Antwort, aber umso besser, weil der Ruhrpoet David Nienhaus natürlich seinen Puls am, nein, seinen Finger am Puls des VfL Wolfsburg, Bochum hat. Wolfsburg, das wäre Dre Vogt, aber der Ruhrpoet David Nienhaus ist beim VfL Bochum ein Trainingskibitz manchmal. Also David, warum konnte der VfL diesen Schwung aus der Relegation gegen Düsseldorf nicht mitnehmen?
Glück auf aus Bochum, lieber Jens, hallo liebe Sportradio 360-Hörer. Schön mal wieder hier am Start zu sein, auch wenn es wieder nur eine Voice-Nachricht ist und kein direkter Auftritt bei euch. Ich versuche die Sache mal ein bisschen zu erklären, auch wenn das schwierig ist. Wir im Ruhrgebiet, wir in Bochum, wir hängen an verschiedenen Dingen. Es gibt immer die Dönninghaus-Wurst im Stadion, es gibt das Fiege an der Kastruppa. Wir haben den Bergbau immer noch irgendwie im Blut und leben den Wandel und nehmen das alles immer mit. Und wir trauern aber dann und wann auch Dingen hinterher. Damit meine ich jetzt nicht den Bergbau, aber damit meine ich jetzt wieder, um mal ins Stadion zu gucken, den ein oder anderen Spieler, wenn wir mal gucken, wer weg ist, also wer nicht mehr das Trikot des VfL Bochum trägt. Das ist Kevin Stöger unter anderem, der eine sehr gute Partie jetzt in Gladbach spielt. Ich kann das kaum aussprechen. Patrick Osterhage, der seine Aufgabe in Freiburg wirklich gut macht. Takuma Asano, der super wichtig war, viele gute Spiele gemacht hat im Trikot des VfL, der jetzt auf Mallorca spielt. Ich würde auch auf Mallorca spielen. Die Geschichte rund um Manuel Riemann, der ja auch Herzstück mit dieser Mannschaft war. Und das sind alles Dinge, Kevin Schlotterbeck, ich könnte diese Liste einfach weiter aufführen ohne Ende. Wir haben einen Riesenumbruch hinter uns hier in Bochum und viele neue Spieler, die auch tatsächlich erst sehr, sehr spät kamen und einen neuen Trainer, der ja eine mutige Strategie gefahren ist, der sehr viel Wert auf Offensivpressing gelegt hat. Und wenn wir mal so aufs taktische Verhalten schauen, dann ist das eigentlich nur mit einer Mannschaft zu machen, die über einen längeren Zeitraum gut eingespielt ist, die vielleicht etwas länger zusammen ist als der Kader des VfL Bochum aktuell. Wir haben viele Spiele dumm und dusselig verloren und das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein. Wir sind jetzt auf dem letzten Platz der Tabelle und da gehören wir tatsächlich Stand jetzt auch hin. Ich sehe tatsächlich, also da muss man auch kein Hellseher für sein, eine ähnlich schwierige Saison vor uns und ich bin diesmal auch sehr, sehr pessimistisch, dass das gut geht. Also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, leider, dass der VfL Bochum das dieses Jahr nicht mehr schafft, das Prädikat unabsteigbar in der Version 2.0 sozusagen wieder hervorzuholen. Es wird enorm schwer und wenn ich jetzt auch auf den Spielplan schaue nach dem Länderspiel, jo Junge, dann könnte es tatsächlich auch so sein, dass wir danach immer noch ohne Punkte dastehen. Also Hoffenheim, Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, das sind die nächsten Gegner des VfL und ich habe das Spiel der Hoffenheimer gegen Stuttgart gesehen. Das sah eingespielt aus, das sah nicht so aus, als würden sie gegen den Abstieg spielen. Das ist vielleicht der vermeintlich leichteste Gegner aus diesem Quintett und ja, ich sehe da tatsächlich einfach keine Hoffnung, um ganz ehrlich zu sein mit euch. Das Prinzip Hoffnung regiert immer, Anne Kastropper. Das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Aber tatsächlich als Trainingskibitz sozusagen und jemand, der auch so ein bisschen im Verein ja verbandelt ist, ich weiß, dass die Stimmung einfach auch sehr, sehr schwierig ist. Und da kann man auch einfach nicht die Augen vor verschließen. Der Trainer ist angezählt, 98 Tage, Stand heute ist er im Amt, also noch nicht mal 100 Tage. Wobei, wenn wir das jetzt am Donnerstag ausstrahlen, dann sind es tatsächlich die 100 Tage. Und nach diesen 100 Tagen fällt man immer ein Fazit und das ist natürlich mit 0 Punkten oder einem Punkt katastrophal. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben hier in Bochum das Problem, dass wir noch Thomas Letsch auf der Payroll haben. Der wird auch noch weiterhin bezahlt. Deshalb haben wir so ein bisschen gehofft, dass der vielleicht die Nachbarn aus Schalke sich ihn holen, damit er wenigstens von unserer Payroll runterkommt. Das ist nicht passiert. Jetzt bezahlen wir Thomas Letsch noch und haben eben Peter Zeidler an der Seitenlinie. Ich weiß auch nicht, ob das reicht, den Trainer zu entlassen. Ich sehe einfach den Kader auch nicht ausreichend bestückt, um mitzuhalten. Und die Hoffnung, die uns bleibt, ist einfach, dass vielleicht zwei Mannschaften schlechter sind als wir. So, Punkt. Das ist die Wahrheit und alles andere ist wahrscheinlich Augenwischerei. So. Und vielleicht sprechen wir uns ja in 4 Wochen oder 6 Wochen wieder und wir stehen mit 8 Punkten auf einem 13. Tabellenplatz. Dann ruf mich bitte gerne an, dann komme ich auch gerne mal live in die Sendung wieder. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja, jetzt macht was damit. Diskutiert gerne drüber. Ich höre rein, was ihr dazu sagt und hoffe, ihr drückt so ein kleines bisschen auch dem VfL die Daumen. Glück auf und auf Wiedersehen.
Die Diskussion ist hiermit eröffnet. Also gebt uns kurz euren Take bei Twitter. Ich werde nicht recht schlau aus dem VfL Bochum. Denkt mir, okay, es muss ja mit Kiel und St. Pauli 2 Mannschaften geben, die definitiv schlechter sind. Aber das Match zu Hause gegen St. Pauli, das war gegen Kiel selbstredend, das haben wir mit Kai Dittmann auch abschließend bewertet. Vorige Woche war das. Oh, ich bin schon so alt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube ja. Ja, und dann doch noch ein bisschen Skisport, bevor wir zu Axel Goldmann dann kommen mit Tom Heberlein. Wir wissen ja, Axel Goldmann, ein großer Freund des Skisports, und Lukas Zara steht uns jetzt hier Rede und Antwort ganz kurz, denn ich kenne mich nicht recht aus. Marcel Hirscher hat sich deklariert. Jetzt gibt's bald das Season Opening in Sölden. Ist er da dabei? Ist er da nicht dabei? Welchen Erkenntnisgewinn haben wir denn in dieser Woche, Lukas, aus Äußerungen von Hirscher aus seinem Umfeld ziehen können?
Hallo Jens. Marcel Hirscher hat Servus TV ein Interview gegeben, also quasi seinem Hauptsponsor, Servus TV, ein Red Bull Sender. Und so muss man dieses Interview, oder so interpretiere ich dieses Interview auch. Ja, die haben Zugänge, die andere Medien nicht bekommen, und Hirscher hat dort Fragen, ich finde, nicht beantwortet, sondern ihm wurden Fragen gestellt und er hat danach etwas gesagt. Deine Frage ist, ob er in Sölden fährt. Ich bin der Meinung, ohne irgendwie sonderlich gute Insights zu haben, der fährt in Sölden. Na sicher, wenn er sagt, er kommt zurück, warum sollte er dann gleich einmal das erste Rennen auslassen? Ja, ich verstehe, das ist zu früh in der Saison, Ende Oktober. Er stellt sich jetzt auch hin und sagt, er ist nicht gut in Form oder ihm fehlen die Skitage. Ja, wenn dir Anfang Oktober die Skitage nicht fehlen, dann weiß ich auch nicht, wann dir die fehlen. Natürlich, es fehlen jedem gewissermaßen Skitage. Mir wäre es auch lieber, wenn ich schon 100 Skitage in mir hätte, dann würde ich mich auch wohler fühlen. Ja, also ich finde, das gehört ein bisschen zum Spiel dazu. Toni Geger, der Red Bull Rennchef, ja, der sagt, es muss etwas Unglaubliches passieren, dass Marcel Hirscher dort fährt. Und der Hirscher sagt, ich kann es noch nicht beantworten. Also der hat schon wieder ein bisschen das neutraler formuliert. Ja. Und ja, so würde ich das interpretieren. Und die Frage ist auch, wie lange fährt er eigentlich? Er hat nämlich dann gesagt, das ganze Projekt ist auf ein Jahr ausgelegt, auf eine Saison, auf einen Winter nur, mit dem Nachsatz, aber sag niemals nie. Okay, also auch hier für mich kein Erkenntnisgewinn, weil er sagt uns, ja, ich fahre ein Jahr oder vielleicht eh länger. Und so ist irgendwie, so ist es mir mit diesem ganzen Interview gegangen. Ich habe das Gefühl, das wird so weitergehen die nächsten Monate. Das kann man super geil finden oder öd. Vielleicht als Journalist eher öd und als Fan eh super geil, was er so von sich gibt. Ich habe noch 2 andere Takeaways von diesem Interview vielleicht. Er wird Riesenslalom und Slalom fahren. Marcel Hirscher hat gesagt, Speedrennen sind ausgeschlossen. Super-G-Abfahrt, dieser Zug ist endgültig abgefahren. Toni Giger sagt wiederum, dass das Slalom, glaubt er, ein bisschen einfacher ist, weil da eben dieser Rhythmus, so ein bisschen ein regelmäßigerer Rhythmus von den Schwüngen erforderlich ist und dass das ein bisschen leichter umsetzbar ist. Auf der anderen Seite im Slalom irrsinnig große, starke Konkurrenz, sehr viele Siegfahrer, also sehr, sehr starker Wettbewerb. Aber doch eher leichter zum Reinkommen und Riesenslalom ein bisschen kniffliger, weil das ist eine Timing-Sache. Du musst eigentlich jedes einzelne Tor richtig treffen. Das braucht viele Wiederholungen. Wenn du da eine Zehntelsekunde später reagierst, bist du vielleicht schon einen halben Meter weg. Ja, wenn du da 8 bis zu 80 km/h fährst im Riesenslalom, das ist ja knifflig. Aber er wird Riesenslaloms und Slaloms fahren. Und die zweite Erkenntnis, die ich habe, ist vielleicht auch keine wirkliche. Hirscher sagt, auf die Top 15 im Weltcup fehlen ihm aktuell an die 4 Sekunden. Er soll in Neuseeland sehr langsam gewesen sein. Es gab einen Bericht im Blick in der Schweiz. Die haben gesagt, die Alice Robinson, mit der hat er mal trainiert und die war schneller als er. Finde ich übrigens keine Schande. Alice Robinson, begnadete Riesenslalomläuferin. Und er hat diese Frage nicht beantwortet, ob das stimmt, diese Berichte. Ja, so kennen wir ihn. Wir kennen ihn auch als Tiefstapler, den guten Marcel. Und das kann heißen, er ist wirklich 4 Sekunden langsamer als die Top 15. Es kann aber wirklich auch heißen, wenn er im Rennmodus ist, der fährt in Sölden auf Anhieb in die Top 15. Ich halte alles für möglich. Und Marcel Hinische Interviews sind selten erkenntnisreich. Alles Liebe.
Und das war's mit Kurz nachgefragt bei in der Big Show 682. Wir pausieren und gehen dann gleich weiter mit Axel Goldmann und da wird der Skisport eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 682, weiter geht's und es geht weiter mit der Major League Baseball. Ich freue mich sehr, von Just Baseball, von 390, den vierten Offiziellen. Gibt's den vierten Offiziellen überhaupt noch? Axel Goldmann, wir grüßen Sie dürfen. Servus, Axel.
OMG, hallo, natürlich. Den vierten Offiziellen gibt's noch als Mailadresse.
immerhin das. Und wir hören schon im Hintergrund Tom Heberlein vom SED. Die Ereignisse überschlagen sich ein kleines bisschen, aber dazu dann mehr im Tennisteil. Servus, Tom.
Servus.
Bevor wir zum Baseball kommen, Axel, wir müssen das jetzt ein für alle mal klären. Warum hast du denn alpinen Skisport so sehr?
Das tue ich doch gar nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich den hasse. Ich habe gesagt, dass ich ihn mitunter merkwürdig finde. Und es gibt ja so 2-3 Termine im Jahr, die ich mir sehr gerne angucke. Also keine Ahnung, die Streif oder wenn irgendwas super Spektakuläres ist, dann gucke ich das gerne. Ich bin halt beleidigt, wenn schlechtes Wetter ist und die Strecke verkürzt wird. Und ich um das gebracht werde, was ich sehen will. So 80 Meter Sprünge oder sowas.
Aber du stellst auch fest, dass er dir die Frage mindestens zweimal im Jahr stellt, oder?
Ja, ja.
Ja, nein. Ich stelle mir die Frage, ob er dabei bleiben möchte zum Skisport. Aber wir wissen, vor dem nächsten Hahnenkammrennen ist Axel auch beim Skisport.
Absolut, dabei. Absolut. Ich würde mich halt nicht dahinstellen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe Zuschauer beim Skisport nicht im Zielbereich.
Nein, es ist sinnlos, aber du, das lebt ja nur davon, dass dort riesengroße Monitore sind und du das Fernsehbild siehst und dann siehst du wusch den Fahrer vorbeifahren und das war's.
Ja.
Du hast völlig recht. Du hast völlig recht.
Das würde mich jetzt tatsächlich nicht reizen. Aber sonst, ja. Und Slalom finde ich auch doof.
Okay, gut. Also, wir kommen zum Baseball und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ist doch schon ein paar Jahre her, Tom,
ja,
dass Francisco Lindor zu den Mets gekommen ist,
ja,
einen von den damals noch Cleveland Indians, einen sehr, sehr hoch dotierten Vertrag bekommen hat und nicht gut begonnen hat, die Saison, seine erste Saison. Ich glaube, die erste gesamte Spielzeit von Lindor war nicht gut bei den Mets. Und in diesem Jahr wäre es nicht Shohei Ohtani vergönnt gewesen, mehr als 50 Home Runs zu schlagen, mehr als 50 Stolen Bases sich zu sichern, wäre auf jeden Fall ein legitimer Kandidat gewesen, um den MVP zu gewinnen. Jetzt schlägt er gestern für die New York Mets oder in der Nacht von gestern auf heute einen Grand Slam. Die Mets sind weiter, sind in der NLCS, spielen entweder gegen die Padres oder gegen die Dodgers. Da gibt es ein fünftes Spiel, auch sehr, sehr spannend, kommen wir vielleicht gleich drauf. Aber Tom, können die Mets die Saison eigentlich schon abschließen?
Was soll jetzt noch kommen? Ich meine, natürlich könnten sie gewinnen. Und du hast, glaube ich, eine geile Statistik, die sagt, sie werden gewinnen. Aber für mich als Sympathisanten der Mets, der ich wirklich bin, die Saison, mein Gott, mir ist es gleich, was jetzt noch passiert.
Es sollte dir nicht gleich sein. Es gibt nämlich eine echt total witzige Statistik. Ich hoffe, ich bringe sie jetzt einigermaßen hin. Und zwar ist es so, da muss ich die Milwaukee Brewers mit einbeziehen. Immer, wenn die Milwaukee Brewers in den Playoffs waren und ausgeschieden sind, ist das Team, das sie geschlagen hat, mindestens in die World Series gekommen. Das war bisher 10-mal der Fall. Und zwar hat es angefangen mit den Yankees 1981. Die Yankees haben damals die World Series verloren. Dann gab es 3 Siege für die Mannschaften, die die Brewers geschlagen haben, also 3-mal World Series Champion. Dann gab es die Dodgers, die sind in die World Series eingezogen, nachdem sie Milwaukee geschlagen haben. Die haben sie aber verloren. Dann gab es 3-mal wieder Siege für die Mannschaften, die die Milwaukee Brewers geschlagen haben. Dann gab es eine Niederlage für die Mannschaft, die die Brewers geschlagen hat. Das waren letztes Jahr die Diamondbacks. Die waren in der World Series, haben sie aber verloren, wie wir wissen. So, und jetzt könnte rein theoretisch oder wahrscheinlich dem Gesetz der Serie folgend, könnten die Mets nicht nur ins Finale einziehen, sondern sie gewinnen. Ich finde es sehr lustig.
Ja, das ist auch gut. Aber
und ich halte, ich muss dazu sagen, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Ich meine, wir haben ja schon häufig über das legendäre, nahezu nicht greifbare Momentum geredet, aber die haben es eindeutig. Ich meine, die haben es ist, finde ich, auch bemerkenswert, dass es immer auch gut läuft für Mannschaften, die die Wildcard-Series bestritten haben, die also praktisch mehr oder weniger ohne Unterbrechung weitergemacht haben und da halt einfach im Flow sind. Und die Mets sind, finde ich, relativ eindeutig im Flow. Also ich halte nichts für ausgeschlossen. Ja.
Ja, vor allen Dingen in dieser Saison. Axel, sie haben mit 0-5, glaube ich, begonnen, haben einen ganz, ganz schlechten Mai gespielt, sind aber seit Juni die Mannschaft mit dem besten Rekord in der MLB. Und ich habe nur eine schlichte Frage an dich. Warum?
Brimmers.
Weil die haben, ja.
Also sie standen im Juni irgendwann bei 11 Spielen unter 500.
Genau.
Und wir haben im Just Baseball Podcast darüber gewitzelt, dass in New York jetzt wieder die Papiertüten rausgeholt werden und dass man sich nicht mehr mit Mets-Kappe zeigen darf und dass wieder die Saison jetzt schon für den Popo ist. Und dann hat Grimes den First Pitch geworfen und seitdem gibt's halt diesen unglaublichen Run. Ich habe noch eine Statistik, die Tom unterstützt. Die Mets haben in ihrer Geschichte noch nie eine LCS verloren. Sie haben wenn sie in der League Championship Series waren, haben sie die gewonnen. Sie stehen 5-0. Ich glaube tatsächlich, dass dieses in Anführungsstrichen Spiel 163, also dieses Nachholspiel in Atlanta, was sie ja auf dramatische Weise gewonnen haben und sich damit für die Playoffs qualifiziert haben, dass das ein Punkt in der Saison der Mets war, den man nicht unterschätzen darf. Da war dann tatsächlich alles klar mit den Playoffs und wie sie das gewonnen haben, das hat, glaube ich, was mit den Mets gemacht. Und seitdem ist es eine bärenstarke Postseason der Mets. Du kannst ja das Line-up nehmen. Und du kannst in jedem Spiel einen Helden finden. Ob es jetzt Vientos ist, ob es Nimmo ist, ob es halt der ewige Pete Alonso ist, ob es jetzt Francisco Lindor ist. Du findest immer jemanden, der diese Relentlessness aufweist und sagt, komm, wir schaffen das noch. Gestern, als die Phillies 1-0 geführt haben, tief im Spiel, das ging ja bis ins sechste Inning. Ich hatte nie
irgendwie die Sorge, dass die Mets nicht rankommen werden, dass die Mets nicht noch scoren. Sie haben es im Moment drin und es ist eigentlich alles angerichtet für eine magische Saison bei den New York Mets.
Und möglicherweise für eine Subway Series, wo wir noch ein bisschen entfernt sind.
Ja.
Komm, entschuldige.
Ja, ja. Nee, ich, wie gesagt, man kann das ja alles nur unterstreichen, was auch Axel da gerade sagt. Ich finde das auch sehr bemerkenswert, weil er gerade Mark Vientos erwähnt hat. Der ist ja im Augenblick tatsächlich der Beste. Also zumindest was die Statistiken angeht bei den Mets. Und das ist natürlich auch bemerkenswert insofern, weil eben nicht alles von Alonso abhängt, weil nicht alles von Nimmo abhängt, weil nicht alles von Lindor abhängt. Lindor übrigens hat 2021 diesen 341 Millionen Dollar für 10 Jahre Vertrag unterschrieben. Das nur noch zur Ergänzung vorhin. Und sie haben halt, sie sind nicht mehr jetzt eben auf Lindor und auf Alonso angewiesen, sondern da tauchen dann halt einfach auch Spieler auf, die du zuerst nicht auf der Rechnung hattest, eben Mark Vientos zum Beispiel. Und dann hast du natürlich viele solche Kleinigkeiten, wie Axel gerade schon erwähnt hat, Grimace, das Maskottchen, das den First Pitch wirft, danach gewinnen sie erstmal 7 Spiele in Serie. Und das sind schon so Sachen, die dir den Glauben daran geben können, egal was passiert, wir kommen schon irgendwie durch. Also das ist schon extrem bemerkenswert. Ich fand zum Beispiel auch das erste Spiel in Philadelphia, das wir gewonnen haben, echt überragend. Ich meine, 7 Innings lang, glaube ich, hat Zach Wheeler da ein Spiel gepitcht, das also echt grandios war. Und kaum ist er vom Feld runter, zerlegen die Mets einfach mal ganz geschmeidig die ganzen Reliever, die da daherkommen. Also das ist schon echt, wie gesagt, ich will das Wort Momentum nicht überstrapazieren, aber du hast einfach das Gefühl, die haben den Glauben daran, dass egal, was ihnen zwischen die Beine geworfen wird, dass sie da drüber steigen können. Und ja, das ist halt eine Sache, die verselbstständigt sich dann auch irgendwann mal. So nach dem Motto, kann uns nichts passieren, wir haben nichts zu verlieren. Alles so diese ganzen Psycho-Sachen, die da mit reinspielen. Und was man vielleicht bei Lindor noch sagen muss, es gab ja wohl während der Saison mal, also da auch im Juni, den Axel gerade angesprochen hat, mal ein Gespräch zwischen ihm und dem Mendoza und auch ein paar mit Teamkollegen, und die haben ihm dann gesagt, pass mal auf, du hast zwar hier diesen Monstervertrag, aber du musst jetzt nicht glauben, dass du noch besser spielen musst, als du es ohnehin bist. Und du musst auch nicht diese Mannschaft tragen, du musst einfach nur so spielen, wie du spielen kannst. Und seitdem spielt er einfach das, was er kann, und es ist halt auch einfach überragend.
Und liebe nicht so baseballaffinen Menschen, Francisco Lindor spielt die geilste Position aus meiner Sicht im Baseball, wenn man klein gewachsen ist. Er spielt Shortstop, das heißt, er spielt zwischen der zweiten und dritten Base, näher an der zweiten Base. Es macht einfach Spaß, dem Jungen zuzuschauen, und das Spannende ist ja, dass bei den New York Mets kann man wirklich sagen, Geld schießt keine Tore, weil als sie nämlich Justin Verlander und Max Scherzer, zwei Werfer, die auch immense Verträge bekommen haben, als die beide hier waren, letztes Jahr zu Beginn, und die mochten sie auch nicht besonders, da hat es nicht funktioniert. Und jetzt mit dieser Mannschaft, jeder Tag ein anderer Held, funktioniert es plötzlich. Ist sehr, sehr schön. Ich bin übrigens kein Pete Alonso-Fan. der ist genau das Gegenteil von Lindor. Lindor ist irgendwie alles natürlich. Alonso, da gefällt mir der Swing nicht, wie er rennt. Das ist für mich kein Natural. Tut mir leid, ich weiß, da bin ich Purist.
Wo geht er hin?
Der bleibt.
Naja, also ich
der bleibt?
Glaube ich auch. Ich glaube, er bleibt. Ja.
Der bleibt.
Ich glaube, Steve Cohen wird overpayen, glaube ich.
Save the Polar Bear.
Den kannst du doch nicht gutes Gewissens abgeben. Ja, du kannst es schon, du musst es ja auch, aber.
Er ist free aged.
Ja. Aber schon allein aus sentimental reasons kannst du ihn nicht hergeben.
Ja, wir.
Der spielt aber keine gute Saison, muss man auch sagen, nach seinen Maßstäben, ist nicht gut.
Das ist doch völlig egal, solange er jetzt in der Postseason abliefert. Genau. Also bitte.
Also,
ja, ja.
Wenn du dir die Free Agent Class anguckst, in diesem Winter, dann hast du mit Pete Alonso, Juan Soto, Jack Flaherty, hast du Leute dabei, von den Mets halt auch noch, Manea und Severino als Starting Pitcher. da wird einiges passieren. Und ich habe ja tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass Pete Alonso bei den Red Sox auf dem Zettel steht.
Okay.
Die Sache ist, First Base brauchen wir eigentlich nicht. Da müsste halt was umgebaut werden. Aber ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass Pete Alonso da, weiß ich nicht, auf der Shortlist steht.
Tja.
Naja. Ich weiß auch nicht, ob ich es will. Aber
genau, das kommt dazu. Ich weiß auch nicht, passt ihm das Fenway Park als rechtshändiger Hitter? Ich bin mir nicht
sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihn will. Nicht anders.
Ja, ja.
Und das ist ja das Entscheidende, ob du ihn willst.
Ja, weil vorhin, als wir das Telefon gehört haben, das war Steve Cohen, der gerade angerufen hat bei Axel, um sich mit ihm mal ein bisschen zu beraten. Was soll man machen? Was soll man machen mit Alonso? So, jetzt wir können natürlich jetzt nicht alle Serien durchgehen, aber ich möchte ein Thema, jetzt weil ich es vorhin schon dummerweise, unabsichtlicherweise angesprochen habe, aber Axel, Subway Series in der World Series gab es 1999. Ich kann mich relativ gut daran erinnern, weil ich nämlich zu diesem Zeitpunkt in New York gelebt habe. Aha. Und du kannst dir denken, dass meine Frau abends nie viel von mir gesehen hat und ich einfach jeden Abend 1,5 Baseballspiele mir angeschaut habe. Die Mets ganz und wenn die Yankees dann später noch gespielt haben, auch. Jetzt sind die Yankees in der beneidenswerten Lage, dass außer ihnen nur noch Teams der AL Central vorhanden sind in diesen Playoffs, gegen die sie normalerweise immer gewinnen. Sie führen gegen Kansas City mit 2-1, obwohl oder vielleicht auch weil Patrick Mahomes im Publikum war mit einem Trikot, meine ich sogar, der Royals. Siehst du entweder die Royals oder siehst du die Tigers oder die Guardians? Kann irgendjemand die Yankees stoppen? Ich bitte um eine positive Antwort, Axel.
Axel?
Es kommt keiner. Axel? Es kommt keiner.
Also, erstmal finde ich, dass man der American League Central den tiefsten Respekt zollen muss für das, was sie in der Saison geschafft haben. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, die Guardians, die Royals und die Tigers kommen in die Playoffs und alle drei kommen auch in, also überstehen die Wildcard, ich glaube, dann hättest du viel Geld machen können mit dieser Prediction. Jetzt war das Spiel heute Nacht zwischen den Yankees und den Royals war ja wieder unglaublich knapp und wird entschieden durch einen Pitching-Fehler, durch einen Home Run von Giancarlo Stanton. Von allen Menschen Giancarlo Stanton.
Ja.
Der dieses Spiel dann im achten Inning entscheidet. Ich weiß nicht, jetzt geht's zurück nach New York. Ich weiß nicht, nee, gar nicht wahr, ist noch ein Spiel
in
Ein Spiel in Kauffman Stadium, richtig. Ich weiß nicht, ob ich den Kansas City Royals 2 Siege in Folge gegen die Yankees zutraue. Allerdings, wenn wir dann in die Championship Series gehen, egal ob es jetzt die Guardians oder die Tigers sind, die Guardians, die mich sehr enttäuschen in dieser Postseason übrigens bisher, oder die Tigers sind. Das ist noch nicht gegessen. Ich würde es am ehesten wahrscheinlich im Moment den Tigers zutrauen und hier auch das Stichwort Momentum und Cinderella. Halt dieses, niemand hat uns auf dem Zettel gehabt. Es ist auch komplett egal, wie wir jetzt die nächsten Spiele gestalten, denn die Saison ist ein Erfolg und die Saison ist ein überragender Erfolg. Und wir haben Comerica Park voll gemacht und wir haben die Stadt Detroit angezündet. Und wir sind wieder in einem Window of Opportunity, was uns tatsächlich niemand zugetraut hätte. Und deswegen wäre mein Tipp, wenn wir ein Team nehmen, was die Yankees eventuell schlagen kann, aus der American League wäre mein Geld im Moment auf den Tigers. Vorher wären es die Guardians gewesen, weil ich die Guardians als mein World Series Tipp aus der American League hatte. Aber so wie die sich in den letzten Spielen präsentiert haben, bin ich arg skeptisch, muss ich sagen.
Die Tigers musst du halt auch noch dazu sagen. Also ich meine, wie du auch schon sagst, Momentum, Cinderella, wir kommen ja immer wieder aufs Gleiche hinaus. Die hatten im August, also guten Monat vor Ende der Saison,
hatten die eine Wahrscheinlichkeit von 0,2%, dass die noch in die Playoffs reinkommen. Das musst du dir auch erstmal wegtun. Und dann machst du innerhalb von 5-6 Wochen machst du da echt einen Run, der nahezu unbeschreiblich ist. Und die haben halt einfach auch, die haben natürlich einen sehr guten Pitcher auch, oder nicht nur einen, aber die sind natürlich auch richtig gut unterwegs gerade. Die haben auch so gerade dieses Ding, ja, ist doch uns egal, wer da kommt, wir kriegen das schon gebacken. Und dann muss man auch dazu sagen, ich finde, die haben halt auch einen, gut, es geht jetzt wieder um Houston Astros ein bisschen, aber die haben halt auch in AJ Hinch einen Manager, der halt auch weiß, wie du gewinnst, gell? Das darf man auch nicht vergessen. Der hat schon nachgewiesen, dass es kann. Der hat schon entscheidende Spiele gut durchgecoacht. Also ich glaube, das ist halt auch ein Asset. Das darfst du auch nicht außer Acht lassen. Und wenn du als Mannschaft jemanden noch da hinten im Dugout stehen hast, der deine Line-Up macht, der die richtigen Entscheidungen trifft, dann ist das nochmal eine zusätzliche Stütze. Da weißt du, ja, der hat das schon gewonnen, der wird uns schon richtig aufstellen und einstellen, der wird die richtigen Entscheidungen treffen. Also ich lege mich jetzt mal fest, die Tigers kommen in die World Series.
Da hängen wir gerade bei Executives bei Fox. Wichtig,
ne? Das wäre doch ganz großartig. Lass doch einfach mal die Mets gegen die Tigers spielen. Das wäre doch lustig.
Ja, genau.
Kennt ihr den Payroll-Vergleich der Yankees und den Tigers?
Bitte, Axel.
Die Yankees sind bei 310 adjusted in diesem Jahr. Die Tigers bei 98.
Ja.
Tja, ja. Ich rechne mal schnell hoch, ein Faktor von 3,1 und ein paar zerquetschte. Ja. Nee, es wäre sehr, sehr schön. Und jetzt zum Abschluss noch einfach nur Bauchgefühl, Axel. Padres oder Dodgers? Und wenn die Dodgers hier rausfliegen sollten, bei denen kann man nicht sagen, es war ein Erfolg, nur weil sie die Playoffs gemacht haben. Oder doch, weil die sind auch
von den Dodgers gefährdet. Nein. Dodgers ist World Series or Bust. Für die Dodgers ist auch ein Einzug in die World Series kein Erfolg. Es geht nur um die Titel. Ganz ehrlich, ich hoffe Padres. Ich glaube Dodgers.
Okay. Tom?
Ich sag Padres. Padres haben im fünften Spiel haben sie Yu Darvish auf dem Mound. Der spielt eine sehr gute Saison. Der hat wirklich bislang, finde ich echt überzeugt, war sehr stabil, hat einen sehr niedrigen ERA. Und die Dodgers, ja gut, du weißt es nie. Und am Schluss kommt Herr Ohtani wieder daher und haut 8 Homeruns übers Feld. Aber die sind halt einfach auch richtig, richtig kaputt. Die haben ja vor allem auch keine Starting-Pitcher. Die haben gestern ja, die haben oder heute Nacht.
Die haben ein Bullpen-Spiel gespielt.
Ja, die haben acht Relief-Pitcher rausgeschnitten. Ja. Der erste, der draußen war Ryan Brosier. Kennst du Ryan Brosier? Entschuldigung? Nee, ich nicht. Und alle anderen, die da hinterher kamen, also selbst wenn sie es aus irgendwelchen dummen Gründen vielleicht dann doch noch irgendwie reisen sollten, ich halte das für relativ aussichtslos, dass die in die World Series kommen. Die sind einfach zu kaputt, die sind nicht stabil genug und ein Ohtani kann es auch nicht alles retten, zumal der jetzt auch gerade keine gute Serie spielt, das muss man ja auch mal dazu sagen. Wie übrigens auch nicht Aaron Judge, aber das nur am Rande erwähnt.
Ja, das war am Rande.
Jetzt bin ich aber tatsächlich ein bisschen geschockt, dass du Ryan Brazier nicht kennst. Der ja. 5 Jahre für die Boston Red Sox gespielt hat.
Ja, entschuldige.
Was ist denn los mit
dir? Ja, das war ja klar, dass das jetzt kommen musste, aber ich kenne nicht jeden bei den Boston Red Sox.
Hätte er doch nur mal ein Springtraining bei den Cubs gemacht.
Der hat einen Ring mit den Red Sox, ne?
Ja, ist ja schön und gut. Good memories.
So, lasst uns schließen mit einer simplen Frage an Axel. Wirst du heute Abend in Köln-Müngersdorf sein, um deinen All-Time-Lieblingsspieler Lukas Podolski zu verabschieden?
Nein, ich hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, aber ich habe keine Zeit. Ich bin im Moment leider Gottes ein bisschen in diversen Stresssituationen und Poldi muss das ohne mich hinkriegen. Und ich möchte bitte korrigieren, dass es nicht mein All-Time-Lieblingsspieler ist. Nicht, dass da draußen das wieder Leute hören und ich jetzt wieder mich rechtfertigen muss auf sozialen Medien.
Nein, hätte ich auch nicht vermutet. Hätte ich nicht vermutet. Der Prinz, ja. Schauen wir mal, wenn wir uns hier wieder treffen, wessen Prognosen eingetreten sind. Danke für diese Woche, Axel. Danke, Tom. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 682.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 682. Zielgerade. Zielgerade heißt Tennis und apropos Zielgerade, Paul Häuser ist auch da. Grüß dich, Paul.
Grüß dich, oder eigentlich muss ich sagen, hola, vamos.
Vamos, Rafa. Wir wissen seit ein paar Stunden jetzt, dass Rafael Nadal seine Karriere nach der Davis Cup Finalrunde in Malaga beenden wird. Jetzt, Paul, man muss natürlich ganz klar sagen, das ist jetzt nicht so, wie wenn, sagen wir, Daniil Medvedev sagen würde. Übrigens, in drei Wochen ist Schluss für mich, sondern es hat sich ja angekündigt. Philipp Kohlschreiber war bei Sky auch vorhin zu Gast, hat mit Hannes Herrmann so ein bisschen Revue passieren lassen, auch seine Treffen mit Rafa, hat Rafa einmal geschlagen. Es geht also zu Ende. Es ist absehbar gewesen, auch glaube ich mit der Nominierung durch David Ferrer, der gesagt hat, okay, du musst gegen Botton van de Zandschulp, musst du fit sein, dann spielst du da auch. Carlos Alcaraz wird die spanische Nummer 1 sein. Und es ist halt die Frage, er ist einer der größten Spieler aller Zeiten. Es hat immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Es war auch, ich finde das, was Kohli gesagt hat, er hat ja nicht nur jeden Punkt gewinnen wollen. Du hast halt, wenn du Rafa für ein Turnier dir eingekauft hast, für ein kleineres Turnier, für die großen musste man sich nicht einkaufen, aber für kleinere Turniere, wo der gespielt hat und du wusstest, Rafael Nadal kommt als Zuschauer, mit Ausnahme vielleicht von Rasenturnieren. In Halle hat man vielleicht nicht immer die besten Erfahrungen gemacht, weil er da direkt davor immer die French Open gewonnen hat, als es noch nicht diese Zwischenwoche gab. Aber bei Rafa wusstest du halt, er gibt immer alles bis zum letzten Ballwechsel und das kann man nicht von allen behaupten und er ist halt eine fucking Legende, Paul. Und mehr fällt mir halt im Moment gar nicht dazu ein.
Ja, ich finde, Jens, wir müssen jetzt einfach mal durchgehen, so ein bisschen die Karriere Revue passieren lassen. Was sind so auch deine und meine Rafa-Momente? Tut mir leid, ich habe immer noch eine leicht verrotzte Nase. Nicht, weil ich so viel geweint habe von dieser Ankündigung Nadal, sondern das ist glaube ich, echt noch eine leichte Wiesenschädigung. Aber wir kämpfen uns da durch. Ja, und ich fand jetzt auch dieses Ankündigungsvideo von Nadal großartig, sehr emotional, wirklich bewegender Abschied. Und ich erwarte mir dann natürlich auch beim Davis Cup für Spanien dann nochmal zu spielen, auch mit Alcaraz, erwarte ich mir auch ganz viel tolle Bilder, tolle Emotionen. Und könnte mir auch vorstellen, das wird nochmal, also für den Davis Cup ist das natürlich jetzt genial. Ne? Da werden jetzt echt nochmal ein paar Größen dann auch zuschauen wollen. Ich musste heute dann auch nochmal natürlich an Roger denken, an seinen Abschied damals beim Laver Cup, bei dem Show-Event. Aber die Bilder, die dort entstanden sind, die sind für die Ewigkeit. Also, dass dann auch sein ehemals größter Rivale jetzt wirklich, das hat man gespürt, das sind Freunde. Da ist eine tiefe Freundschaft entstanden, dass die dann zu zweit auf dem Bankerl sitzen, die Händchen haltend und gemeinsam schluchzen. Also, das ist Wahnsinn gewesen, ja. Und das, ja, das wird für immer bleiben. Und also dieses Bild, das fällt mir jetzt auch spontan ein, das ist auch nochmal ein ganz starkes Bild natürlich dann in dieser Karriere, weil es einfach mit Federer zusammenhängt. Und 2008, das Wimbledon-Finale, würde ich nochmal ganz besonders highlighten, dass er mit diesem Spiel, Nadal, alles, was er macht, ist perfekt für den Sand. Also sein Spiel quasi, das wurde erfunden für den Sand. Es gab nie einen besseren Sandplatzspieler, wird es wahrscheinlich wird's auch nicht mehr geben. Da kommt einfach alles zusammen. Und über die French Open können wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen. Aber dass er das dann auch geschafft hat, zeigt, was für ein kompletter, was für ein guter Tennisspieler er war, dass er Wimbledon auch gewonnen hat. Dass er Federer in seiner Prime da besiegt in 5 Sätzen. Gut, am Schluss war es wirklich schon sehr, sehr dunkel. Aber es war für mich, ja, vielleicht bisher auch noch, es gab viele andere tolle Matches, aber dieses Match steht für mich schon nochmal über vielen anderen, vielleicht sogar ganz oben. Also das Wimbledon-Finale 2008, Federer Nadal, und da ist dann auch in dieser Rivalität nochmal ganz, ganz besonders was entstanden. Er hat ja Wimbledon dann auch noch zwei Jahre später nochmal gewonnen, also zweimal gewonnen. Und wenn der nicht diese vielen Verletzungen gehabt hätte, ja, hätte Fahrradkette, aber das gehört schon zur Geschichte von Nadal mit dazu, der war so häufig daraus, dann hätte der, glaube ich, auch nochmal ein paar Slams mehr gewonnen und auch nochmal, wäre häufiger Nummer eins gewesen und hätte noch ein paar andere Rekorde aufstellen können. Gehört auch dazu. Da war Djokovic einfach auch der fitteste, der beständigste bei diesen drei. Aber es wird auch, also von Rafa wird so viel in Erinnerung bleiben, auch dieser Charakter, dieses ehrliche Fighten und dieser Sportsgeist und einfach dieser gewinnende Typ, ja, der am Anfang, ich kann mich erinnern, als ich ihn gesehen habe, das erste Mal, also richtig bewusst, man hat schon gehört, da kommt einer, aber als er dann die French Open halt direkt bei seinem ersten Antritt gewonnen hat, da kam er schon sehr schüchtern daher. Schüchtern neben dem Platz und dann hat sich ja sein Englisch auch sehr schnell sehr gut verbessert. Aber wie er dann die French Open da gewonnen hat mit dieser Dreiviertelhose 2004. Danke, 2005, sehr gut. Jetzt bin ich wieder bei dir. 2005, erstes Finale, glaube ich.
Ah, das wollte ich jetzt bei den Hörern eine Frage stellen, Paul. Aber ja, es ist richtig, Mariano Puerta, von dem er danach mit Recht auch nie mehr was gehört hat.
Ja, aber das war genau. Und er hatte diese Dreiviertelhose und Muscle-Shirt und alle haben sich gedacht, was ist denn hier los? Und man konnte schon erkennen, das ist eine Urgewalt. Das ist was völlig Neues. Diesen Forehand-Topspin, den kannte noch gar keiner, dass einer so einen Forehand-Topspin spielen kann. Und damit hat er ja auch alle zerlegt erstmal. Und nach und nach wurde sein Spiel dann auch nochmal kompletter. Der Aufschlag wurde immer besser. Der war 2005 noch lange nicht da, wo er jetzt am Ende seiner Karriere war und Surf and Volley spielt. Das kam ja dann auch erst dazu. Aber er hat sie alle Platz also gemacht.
Spontan, wenn man mich so fragt, ich habe Nadal ja bei den Grand Slam Turnieren dann doch öfter gesehen und zwei Events 2018. Das erste war der Davis Cup in Valencia gegen Deutschland in dieser Stierkampf-Arena. Das war einfach atmosphärisch überragend, ja, wo er gegen Zverev und gegen Kohlschreiber, gegen Zverev und gegen Kohlschreiber gespielt und gewonnen hat.
Hat er. Da hat Kohli auch ganz nett gesagt, irgendwann mal, also als Einhänder, ja, war es dann nochmal besonders, hat irgendwann mal tut dir dann der Arm.
Ja, und das andere war im selben Jahr gegen Dominic Thiem bei den US Open. Es war das Viertelfinale, es war ein Nightmatch, das um 2 in der Früh zu Ende gegangen ist, Tiebreak. Fünfter Satz, Tiebreak, und Dominic hat bei 5-6 aus seiner Sicht keinen einfachen, aber doch einen Smash vergeben und Nadal hat das dann noch gewonnen und dann die Umarmung am Netz und das ist halt einfach bei Nadal diese Aura, wenn er reingekommen ist, egal wo, aber auch bei den ATP-Finals, die er nie gewinnen konnte, bei den ATP-Finals in London, wenn er da reingekommen ist, wusste schon, ich kann dieses Turnier eigentlich nicht gewinnen, weil mir der Boden nicht passt, aber er kommt rein und die Leute, das ist einfach eine Aura, die natürlich Federer und Djokovic auch haben, aber bei Nadal, das einfach lässig und weil du eben immer, auch wenn er auch schon per se auf verlorenem Posten war, wie eben da in London in der Halle, er trotzdem gefightert hat. Also Legende, mehr fucking Legend, mehr kann man dazu überhaupt nicht sagen. Ja. Ich zumindest.
Ja, wird spannend. Ja, es wird jetzt schon spannend, wie wird das weiter angehen. Der wird jetzt erstmal, glaube ich, wirklich relaxen, sich um seinen Körper kümmern oder einfach mal alles ein bisschen runterfahren, dass seine ganzen Zipperlein, seine ganzen Wehwehchen, dass die ihm hoffentlich im Alter dann auch nicht mehr so stressen. Und man hört ja, ein super Fußballer war er sowieso, aber jetzt auch ein überragender Golfspieler. Also das wird jetzt, da wird er wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden verbringen und vielleicht ja so eine Mentoren Funktion irgendwo. Ja, bin ich gespannt.
Also ich bin auch gespannt, wie sich sein Körper verändern wird, weil das sieht man bei manchen Sportlern, die dann plötzlich, entweder werden sie komplett fett, das vermute ich nicht. Ich glaube, bei Nadal, der wird ein bisschen schlanker werden die kommenden Jahre, wenn er nicht mehr so ein Regime fährt.
Das kann ich auch gut vorstellen,
Und Paul, eine Geschichte müssen wir schon noch ansprechen, weil du ja auch das Turnier in Shanghai begleitest und weil dort, also ich möchte sagen, du als junger Vater, wir haben im Hintergrund ja deine prächtigen Kinder gerade gehört, aber das Benehmen mancher Spieler ist, also wenn Daniil Medvedev mal derjenige ist, der sich besser benimmt als sein Gegner, nämlich Stefanos Tsitsipas, dann muss einiges passiert sein. Wir haben Francis Tiafoe, wir haben Alexander Zverev, der Mohamed Layani, was ein Stammbuch geschrieben hat und das so unrecht, wie die TV-Bilder gezeigt haben. Ich weiß es gar nicht. Kann man irgendwie geltend machen für die Profis? Es ist spät im Jahr, alle sind ein bisschen müde, Asien-Trip ist anstrengend. Aber es ist schon bemerkenswert, wie schlecht das Benehmen dieser Tage auf der ATP-Tour ist. Isn't it, Paul?
Ja, ja, nee, auffällig. Also gehen wir es mal auch durch. Also die Tsitsipas-Geschichte, die du ansprichst, das war schon sehr, sehr albern. Da muss man dann auch fragen, vielleicht braucht der ein oder andere und vor allem Tsitsipas mal eine Regelschulung auch, dass das dann nochmal besprochen wird. Hier, wie sieht's denn aus mit Time Violation? Und alles war wirklich, das war wirklich peinlich. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so wie dann auch der Shake Hands war mit Medvedev. Er kam ja dann auch nach diesem Break nochmal zurück und hat dann nochmal, Medvedev hat er gezaubert, super Passierball gespielt und sowas. Ich glaube, Tsitsipas hatte dann schon nochmal ein bisschen reflektiert und hatte es wahrscheinlich, also ich hoffe es für ihn, dass er ein schlechtes Gewissen hatte und er hat Fergus Murphy auch die Hand gegeben.
Aber nur ganz kurz, Fergus Murphy war natürlich überragend. Ja, mit welcher Ruhe er dann gesagt hat, okay, ja. I play tennis, genau. Maybe not as well as you are, but I do play tennis. Es war großartig, ja.
Ja, ja. Herrlich, herrlich. Und da hatte ich auch das Gefühl, der weicht nicht zurück. Das war auf Augenhöhe, wollte der sich bewegen. Während ich zum Beispiel bei Mohamed Layani und bei Sascha Zverev schon das Gefühl hatte, Layani wird da schnell sehr devot gegenüber Zverev. Der Ton, die Schärfe, die Zverev dann sofort reinbringt, das gefällt mir überhaupt nicht. Gleich angepflaumt und am Ende hatte er ja auch nicht mal recht und auch gleich, weißt du, so die ganz große Keule, mir wird in diesem Jahr so viel weggenommen und dann hat er den Vergleich zu Tiafo gezogen da drüben, was macht ihr da und sowas. So in diese Opferrolle, also das war wirklich auch ungut, muss man jetzt einfach mal sagen, nicht cool. Und völlig unnötig. Und klar, die Saison ist lang, alle sind platt, aber ey, die Giris, die können mal gar nichts dafür. Und Tiafo war natürlich also die Krönung.
Sowas geht nicht, da muss eine Strafe
also,
sein. Also sorry.
Das geht gar nicht. Und da bin ich jetzt halt echt noch gespannt, da muss die ATP jetzt reagieren. Und die ATP hat ein Problem und das ist natürlich auch der Fall Zverev in Acapulco, dass sie dort Zverev wirklich kaum bestraft haben oder halt sehr milde bestraft haben, gesagt haben, ja, du bist jetzt erstmal verwarnt und wenn das nächste Mal was passiert, dann wirst du erst gesperrt und da war es ja dann nur eine saftige Geldstrafe und Acapulco disqualifiziert und die Punkte abgezogen und sowas müsste eigentlich bei Tiafoe jetzt auch passieren. Also so eine F-Bombe, die der da losgelassen hat und der hört ja auch nicht mehr auf. Noch schlimmer, das war wow, und ich finde den Tiafoe fand ich immer so nett, so charmant, so entspannt auch, dass der so abgeht, das richtig übel. Richtig übel und Holger Rune ist manchmal auch wie so ein kleines Kind und Medvedev ist auch manchmal komisch, aber das finde ich ja dann teilweise noch lustig so. Die da läuft's nicht im Spiel und dann müssen die sich irgendwie woanders die Energie herholen und machen dann ihre Mätzchen. Ich mag das nicht, wenn es so respektlos wird.
Du hast das gestern schön gesagt im Kommentar. Du hast gesagt, wenn man auf Augenhöhe miteinander redet, ist es okay. Aber bei Zverev und Layani war keine Augenhöhe mehr da. Das war halt, und Djokovic hat ja auch angefangen, dann so teilweise ein bisschen von oben herab. Also das ist dann schwierig, finde ich.
Ja.
So, und jetzt gib mir noch deine Einschätzung zu Zverev gegen Goffin, weil ich sage, die Reise nach Shanghai hätte er sich nicht nur sparen können, sondern hätte sich Zverev sparen müssen, weil ich glaube, dann wäre er nämlich super fit gewesen für Wien, Paris-Bercy und ATP-Finals. Ich weiß nicht, warum er, wenn er wirklich so schwere gesundheitliche Probleme hat, warum er überhaupt nach Shanghai geflogen ist. Pflicht und ihr hin oder her, aber Alex de Menor hat ja auch gesagt, ich bin verletzt, ich kann nicht. Wenn Zverev gesagt hätte, ich bin krank, ich kann nicht. Ich finde, das war keine schlaue Entscheidung, dass er dorthin geflogen ist.
Ja, würde ich das mal mitgehen. Fühlt sich für mich auch so an. Wir stecken alle nicht drin im Körper von Sascha Zverev. Er hat sich das Go von den Ärzten geholt. Ich glaube auch, dass er seine Ziele überdenken muss. Er hat davon gesprochen im Auftaktturnier-Interview, dass er mit Alcaraz um die Nummer 2 kämpfen will. Und ich glaube, das muss er einfach, ja. Normalerweise, wenn er jetzt topfit wäre, dann wäre natürlich auch Paris-Bercy und so diese Belege und dann gerade ATP Finals, das kommt ihm ja so entgegen, hat er schon zweimal gewonnen. Da hätte er schon Chancen auch wahrscheinlich mit Alcaraz mitzuhalten. Ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, dass der seine 100% wieder erreicht und nicht auf die Weltrangliste schauen. Also einfach wirklich mal regenerieren. Und man fragt sich dann schon, wie gut ist er da beraten? Wie ist es, also wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass er so eine Lungenentzündung verschleppt? Also das finde ich echt schwierig. Aber gut, jetzt gehe ich davon aus, er ist in guten Händen, in guter ärztlicher Versorgung. Das Match gegen Goffin, ja, war auch taktisch interessant. Also Goffin muss man echt sagen, großartig, Sahnetag auch. Und da hat wirklich, das war so der alte Goffin, der ja schon mal bei den ATP Finals 2017 im Endspiel war, der die Returns so früh nimmt und der einfach so eine easy, leichte Power hat. Und auch dann, da merkst du ja wieder, Tennis ist ein Matchup-Sport, der natürlich Zverev überhaupt nicht schmeckt bei so einem schnellen Belag, weil Zverev dann aber auch taktisch nichts verändert. Das ist die alte Leier. Also da ist er dann zu eindimensional, ist dann hinten an der Grundlinie. Es wäre fast sogar noch gut gegangen, weil Goffin ihm ja dann mit ein paar Unforced Errors wieder zurückgebracht hat. Dann hat er das Break. Aber Goffin war der viel bessere Spieler. Goffin war, ich glaube, 32 Mal am Netz, 28 Mal davon den Punkt gemacht. Und Zverev kam mit dieser aggressiven Return-Position und mit der insgesamt aggressiven Court-Position nicht zurecht. Und da frage ich mich dann schon, auch beim Aufschlag, wenn du dann die Returns von Goffin auch auf den guten ersten von Zverev so um die Ohren bekommst, ja, da musst du doch mal durchmischen. Da musst du vielleicht mal noch mehr auf den Kicker gehen, leicht gesagt, aber oder Bodysurf, ja. Versuch irgendwie den Goffin anders anzuspielen. Und er verändert da dann aber auch, ja gut, er hat halt einfach nicht diesen guten Slice. Er hat dann auch, er könnte auch mal Mondbälle spielen oder Topspin. Mir geht's nur darum, dass er irgendwas macht. Eigentlich hat er sich am Netz schon wirklich verbessert und geht auch immer mal seinen Schlägen nach, aber gegen Goffin hat er natürlich dann auch noch diese Volleys verlegt. Also da kam viel zusammen. Ich finde, trotzdem muss er sich taktisch auch hinterfragen. So diesen Plan B, auch gegen Fritz, sagt er bei den US Open, Rückhand kommt nicht. Ja, aber stellt er dann irgendwas um? An einem Tag, wenn dann die Rückhand nicht flutscht, dann spielt er dann halt mehr Slice. Ein Slice, der vielleicht auch Fritz wehtun könnte, ja. Aber er ist ja nicht mal bereit, das dann auszuprobieren. Also darum geht's mir. Das ist irgendwie alles so, er muss ihn auf seine Art und Weise, muss er die alle schlagen. So, das ist irgendwie so festgefahren bei ihm.
Ja. So, ja. Papa wird gebraucht, völlig zu Recht.
Ich muss los. Genau. Ja, ja.
Show 682, Sportradio 360. Danke, Paul, danke an alle anderen, die dabei waren. Wir hören uns in der Big Show am nächsten Donnerstag wieder, aber bis dorthin gibt es ja auch noch ein paar andere Geschichten bei Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!